Ja, herzlich willkommen zur Alternativlos, die Folge Nr.
50.
50.
Hey Frank, wir müssen mal wieder eine Sendung machen.
Echt? Findest du? Na gut, wir machen mal wieder eine Sendung.
Ist also gut. Wir hatten ja, ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit rumgehangen haben, sondern wir haben wirklich mehrere Anläufe unternommen, hier eine Sendung zu machen für euch. Und wir haben auch sogar schon Termine gehabt und einen Gast eingeladen. Und das musste dann kurzfristig wegen Covid irgendwie abgesagt werden. Also es liegt nicht nur an uns. Eine gewisse Teilschuld müssen wir, glaube ich, auf uns nehmen, aber es liegt nicht nur an uns diesmal.
Ja, und wir geloben diesmal auch einfach keine Besserung. Vielleicht wird es dann ja besser, mal sehen.
Ja, ja, wir haben uns gedacht, wir machen jetzt schön Sommer und warm. Wir machen jetzt mal so eine schöne irgendwie Sommersammelsendung.
Genau, einfach so gut gelaunt mit irgendwie Cocktailglas und irgendwie Sonnenschirmchen und einer lauen Brise. Und dann haben wir angefangen, diese Sendung vorzubereiten.
Ist nicht mehr so viel übrig geblieben von der guten Laune.
Genau, also wir werden hoffentlich auf einer positiven Note enden, aber bis dahin könnte es möglicherweise sein, dass die Sommerlaune so ein bisschen leidet.
Es war nicht unser Anspruch, hier eine Nörgelsendung zu machen.
Nee, wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich mal so eine positive, rundum glücklich Sendung machen. So eine, wo man hinterher beschwingt rausgeht und sich denkt so, ach ja, die Welt ist doch schön. Eine gute Zeit, um jetzt am Leben zu sein. Aber naja, vielleicht kann dieser Anspruch nicht so ganz realisiert werden.
Wobei zumindest teilweise, also ich bin ja ein großer Fan von dem 9-Euro-Ticket, muss ich dir sagen. Auch wenn du dann halt teilweise stehen musst in der Regionalbahn, ist das immer noch irgendwie, ist so ein bisschen Gefühl wie Star Trek. Ja, muss ich sagen, so endlose Weiten. Und du steigst in einen Zug und kommst irgendwo raus. Also ich bin so ein Typ, ich plane dann nicht unbedingt, wo ich jetzt hinfahre. Ja? Und das gibt's halt erst seit 9-Euro-Ticket gefühlt. Ja, es gab natürlich früher schon irgendwie VBB, irgendwie Gesamtticket Brandenburg oder so. Aber einfach in irgendeinen Zug steigen und halt rumfahren und wenn ich keinen Bock mehr habe, aussteigen und dann gucken, was da ist, das ist ein ganz neues Fahrgefühl für mich. Und ich als Westberliner, für mich ist auch viel von dem Umland tatsächlich noch Neuland, ja, wo ich noch nie war. Also ich bemühe mich da zwar natürlich irgendwie Sachen abzufahren, aber so viel Gelegenheit hat man ja auch nicht. Ja. Also im Moment bin ich so ein bisschen in Brandenburg am Rumfahren und da gibt es ein paar schöne Burgen und Schlösser und so. Ja. Und das, also wunderbar, ja, was ich da gesehen habe, ist zum Beispiel, also bin jetzt zum Beispiel mal nach Bad Belzig gefahren und da gibt es eine Burgenbuslinie. Die geht beim Bahnhof ab. Von Berlin ist das ungefähr eine Stunde. Ja, bist du da mit der Regionalbahn und dann kannst du in diese Burgenlinie fahren und einfach nur mit dem Bus fahren ist schon Urlaub. Ja. Weil der kommt an drei Burgen vorbei und fährt über so, das ist keine Biosphäre, sondern ein Naturschutzpark, wenn ich mich das jetzt hier nicht verkacke. Das heißt, da sind noch alte Alleen, so mit großen Bäumen auf beiden Seiten und die Straße aber so eng, dass in der Mitte kein Streifen gemalt ist und so. Und da karrt halt dieser Bus mit dir durch. Und allein diese Landschaft ist schon wunderbar. Ja, und dann sind da so Schilder wie irgendwie alte Schmiede, ja, oder Burg Rabenstein, ja, gab's da. Und da kannst du halt aussteigen, kannst dir diese Burg angucken und dann gehst du halt in den nächsten Bus und fährst weiter.
Und warum hast du das vor dem 9-Euro-Ticket nicht gemacht?
Naja, also ich muss sagen, wenn ich früher Urlaub hatte, dann habe ich eher versucht, irgendwie weiter wegzufahren. Ja, weil irgendwie das Gefühl, das ist jetzt meine Gelegenheit, jetzt muss ich auch ein bisschen irgendwie Distanz überwinden. Aber so das 9-Euro-Ticket hat ja so ein bisschen die Anreizstruktur verschoben, jetzt auch mal hier das Umfeld einfach ein bisschen mitzunehmen. Und ich habe also zum Beispiel auch gesagt, ich fahre jetzt einfach mal zu so ein paar Endhaltestellen von U- und S-Bahnen, die ich nur vom Namen her kannte. Ne, so. Und das ist einfach eine Sache. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat sich auch bei mir was geändert, weil früher hätte ich irgendwie immer irgendwas zu tun gehabt und jetzt habe ich mir halt gesagt, das ist jetzt egal, ich mache das jetzt.
Aber ich meine, also am Geld kann es ja eigentlich nicht liegen.
Nee, es ist nicht das Geld, aber es ist, ich weiß nicht, das ist, glaube ich, weil meine Eltern so Nachkriegsgeneration sind, wo das Geld knapp war und da hieß es dann immer irgendwie nichts liegen lassen, alles noch verwerten und Junge, das ist alles was wert, das darf man hier nicht irgendwie verschwenden und so. Das heißt, wenn ich irgendwo das Gefühl habe, ich werde hier genickelt und dimed, wie es so schön heißt auf Englisch. Ja? Das heißt, irgendwie jeder Schritt, den ich mache, so auch Mikrotransaktionen sind mir ein Horror als Vorstellung. Einfach vom Gefühl, da steht jetzt irgendwo jemand und rechnet mit, wie viel er mir in Rechnung stellen kann. finde ich gefühlsmäßig absolut furchtbar. Da kann ich mich nicht entspannen, weil dann muss ich auch rechnen. Ja, so, was mache ich denn jetzt? Nicht, weil ich irgendwie das Geld nicht hätte oder weil es irgendwie knapp wird oder so, sondern einfach das Gefühl, da steht jemand und rechnet, da muss ich auch rechnen. Ja, so. Hm. Das kann ich einfach, das ist irgendwie gefühlsmäßig, bringt mich das in eine Nicht-Urlaubsstimmung. Und da hat das 9-Euro-Ticket echt was geändert. Ne? Eine andere Sache, die ich empfehlen kann, ich habe mal, in Berlin gibt es so Fähren, die Teil aber von der BVG sind. Und da kannst du hinfahren und mit dem BVG, also jetzt auch mit dem 9-Euro-Ticket, einfach die Fähre mal nehmen. Und das ist dann so ein Boot. Ne? Und da fährst du dann halt über so einen See. Und diese konkrete Fähre, die ich da genommen habe, die war eine Solarfähre. Das hat mich total geflasht. Die hat überhaupt keinen Auspuff, hat auch nicht für Notfälle noch einen Außenborder oder so. Hat Solar auf dem Dach und Batterien drin. Und ich habe dann den Captain mal gefragt und er meinte so, ja, das geht ja irgendwie nicht bei Sonnenaufgang los im Sommer, sondern irgendwie, wenn er da ankommt, ist das Ding schon geladen, so bei 90%, ja. Einfach von dem Sonnenlicht am Morgen. Und dann meint er so, und jetzt sind wir gerade bei und guckt er so auf sein Messer, so 96%. Das war halt natürlich ein sonniger Tag, klar. Ich will jetzt auch nicht irgendwie. Aber so, also man kann im Moment schon ganz tolle Sachen machen und das kann ich auch jedem nur empfehlen. Jetzt gibt es hier irgendwie noch, zur Zeit dieser Aufnahme gibt es noch irgendwie 3 Wochen August 9-Euro-Ticket. Das ist eine echte Bereicherung für mich gewesen bisher.
Also einfach nur, weil diese mentale Barriere, dass du irgendwie dir eine Fahrkarte kaufen musst, wegfällt. Ich kenne dasselbe Ding von der Bahncard 100. Also das, so Bahncard 100 ist halt fürchterlich teuer, aber
danach ist große Freiheit.
Danach ist es halt schon so ein alleine nicht drüber nachdenken zu müssen, welchen Zug ich nehme, nicht ein Ticket buchen zu müssen, mich nicht entscheiden zu müssen, sondern einfach zum Bahnhof zu gehen und zu gucken, was fährt denn jetzt gerade so, ist halt krass. Insofern kann ich es gut nachvollziehen. Das ist halt, ich meine, 9-Euro-Ticket ist ja nur für Regional, aber selbst da, ich meine, gerade rings um Berlin ist ja das Regionalnetz riesengroß und kommt sehr, sehr weit und ein bisschen umsteigt sogar eigentlich überall hin. Und ich glaube, dass genau dieser Punkt, dass man mit so einer Geschichte den Leuten Mental Load nimmt. Also einfach dieses Komplexität aus der Welt rausnehmen durch Flatrate. Hat sich ja an ganz vielen Stellen als, sagen wir, mental gut herausgestellt. Also dass du dich nicht, also stell dir, erinnere dich mal dunkel, damals, als man irgendwie noch ernsthaft drüber nachdenken musste, wie viel Traffic man dann jetzt irgendwie auf seinem Internet macht. Ja? War genau dasselbe Ding. Ja, da konnte man es eigentlich nicht so richtig benutzen, sondern es war halt eher so ein
Luxus. In der Sekunde, wo das irgendwie per Traffic abgerechnet wird, ist es halt kein, ist es ein Luxusgut. Ne?
Genau.
Ich erinnere mich noch, als die Atomkraft in Deutschland irgendwie groß wurde, oder als man irgendwie drüber nachdachte, das wirklich ernsthaft zu betreiben, da ging das Argument rum, ja, das ist dann so billig, der Strom, dann brauchst du keinen Zähler mehr.
Mm, too cheap to meter.
Ja, das war also nicht nur bei uns auch, sondern auch in anderen Ländern. Ja? Und das ist natürlich nichts draus geworden, aber das hätte ich ja super geil gefunden.
Ja.
Denn also dieses Gefühl, dass da jetzt keiner steht und irgendwie guckt, wie viel ich verbrauche und dass ich dann auch nicht gucken muss. Mm. Das ist jetzt natürlich in Zeiten der Klimakatastrophe nicht mehr verkaufbar, aber so bei Sachen, wo es keinen Unterschied macht, also Traffic zum Beispiel oder Wasser war lange Jahre sowas bei uns. Ja. Wasser ist in Berlin ist es so, dass wir eigentlich immer zu viel Grundwasser hatten, weil die im Osten das Wasser weggepumpt haben aus dem Tagebau. Und das heißt, dass wir hier im Grunde so viel Grundwasser hatten, dass keiner hätte sparen müssen. Ja, und es stellt sich aber raus, dass die Leute dann trotzdem sparen wollten, weil das halt pro Liter abgerechnet wird. Und dann haben die halt sparsamere Waschmaschinen gekauft und irgendwie halbe Spülung beim Klo und so. Und der Bedarf ging runter und das führte dann dazu, dass du auf der Straße sehen konntest, wie die den Hydranten aufgemacht haben, weil zu wenig Wasserbewegung war und weil sich dann Keime gebildet hätten.
Na und die Kanalisation hat nicht mehr funktioniert, weil es nicht mehr Spülvolumen
gab. Das kommt auch dazu, ja. Aber so die im Grunde ist so diese Vision einer Gesellschaft, wo nicht ständig irgendeiner hinter dir steht und eine Rechnung stellen will, ist einfach komplett weg aus meiner Sicht und das finde ich traurig. Wobei teilweise sind wir wieder da, zum Beispiel telefonieren war früher eine Sache, über die man ernsthaft nachdenken
musste. Genau, und jetzt musst du noch suchen, wenn du einen Nicht-Flatrate-Mobilfunkvertrag finden willst.
Ja, oder also so, ich bin sogar noch vor, Ich erinnere mich noch an Zeiten, als wir ernsthaft überlegt haben, ob wir jetzt die Großeltern irgendwie in Westdeutschland anrufen können. Also nicht nur, weil es teuer war, sondern weil die Leitungskapazität auch knapp war. Mhm. Ja? Und da hat die Technik viel weggeräumt. Also es ist eigentlich, leben wir in einer tollen Zeit, aber es hat eben auch Nebenwirkungen, die nicht unbedingt toll sind.
Naja, das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn wir jetzt uns angucken, was technisch möglich wäre, ja, also nehmen wir mal Strom, ne? Also dieses Too Cheap to Meter ist eigentlich ein schönes Stichwort.
Du, diese Fähre, da denke ich jetzt seit Wochen drüber nach. Also wieso wir da eine fucking Fähre hinbauen können, die immer irgendwie von links nach rechts und zurückfährt und nie tanken muss, aber die Straßenbahn kann das nicht machen.
Die hat nicht genug Solarfläche, aber
klar, also es gibt da Gründe für, aber so ja. Eigentlich, so, was, ja? Wenn wir das bei einer fucking Fähre machen können, dann können wir das so eigentlich.
Nee, wir können es tatsächlich überall machen. Ne? Also wenn wir jetzt mal ganz kurz hochrechnen, so, ich habe da noch nicht mit Pavel Meyer darüber diskutiert und wir haben halt versucht, irgendwie rauszufinden, was kostet denn eigentlich Energiespeichern. Ja, also, weil wir haben jetzt das Problem bei Solar und Wind, dass die halt ja zyklisch sind. Also dass du halt irgendwie Phasen hast, wo nicht genug da ist, um die Last irgendwie komplett zu tragen. Und dann haben wir mal ausgerechnet, was würde das eigentlich denn kosten, so selbst mit irgendwie so Standard aktueller Akkutechnologie. Also jetzt nicht mal so super High-End, sondern eher so bodenständig so Lithium-Eisenphosphat, so. Also was halt so die Akkus sind, die du halt irgendwie, die halt sind halt ein bisschen schwerer, ein bisschen größer, halten dafür ewig, haben 5000 Zyklen.
Natrium schrieb mir gerade ein Leser.
Ja, also so Sachen.
Ne? Also Lithium ist noch vergleichsweise, Lithium hat den Nachteil, dass wir in Deutschland keine großen Reservoirs haben. Das heißt, wir können es eigentlich hauptsächlich fördern, indem wir alte Akkus recyceln, was ja auch schon gut ist, aber wir sind halt nicht wirklich unabhängig, ja, sondern müssen das eigentlich importieren.
Genau, also ich meine, wir haben es halt mal auf der Basis von was, also der Kostenbasis von
was man im Moment kauft.
Was kann ich denn jetzt irgendwie kaufen,
ja.
Wenn ich halt irgendwie günstig kaufe, so durchgerechnet. Und der Hintergrund war unter anderem, dass ein Bekannter von mir, der hat sich halt eine Solarinselanlage gebaut. Also der hat sich, ich glaube 300 Quadratmeter oder 280 Quadratmeter Solar hingetan, so auf sein Scheunendach. Nicht super effizient, sondern halt irgendwie so, wie das Dach halt gerade steht, jetzt nicht aufgeständert, also keine riesigen. Und hat sich dann da halt so China Lithium-Eisenphosphat-Akkus hingetan. So. Und bei dem tritt genau dieselbe Phänomen ein. Also der hat gesagt, einspeisen interessiert mich nicht, ist viel zu teuer, irgendwie mit dieser ganzen Bürokratie, ich habe keinen Bock, ich baue meine Inselanlage.
Aber er will nicht beim Fernseher anschalten, irgendwie aus dem Netz Strom ziehen, sondern will von seiner Solaranlage.
Genau, also der hat halt noch einen Netzanschluss, aber den hat er wirklich nur, weil er so denkt, so naja, manchmal, keine Ahnung, habe ich selber gebaut, vielleicht geht es ja doch kaputt so, ne?
Ja.
Und der hat jetzt seit anderthalb Jahren, bisschen mehr sogar, in Betrieb. Und er meint halt, seine Einstellung zu Strom hat sich halt vollständig geändert. So. Also er hat halt sein limitierender Faktor ist halt sein Speicher, der ist riesengroß, hat irgendwie 20 Kilowattstunden, glaube ich. Also es
falls er mal was schweißen muss, ja.
Genau, genau, um seine Werkstattmaschinen zu betreiben. So. Dass er halt ein bisschen mehr hat, aber meint, an normalen Tagen kommt vom Dach genug runter, ist also kein Problem so. Und er hat aber immer so ein bisschen so dieses wie viel habe ich denn noch im Akku, falle ich schon irgendwie unter 30% oder was immer so sein Limit ist, was er sich so mental gesetzt hat und so. Er meinte aber, unter normalen Umständen hat er halt so ein Gefühl von Fülle. Na, also er hat halt so dieses Gefühl von so, boah, ich könnte mir jetzt eigentlich auch eine 300 Liter Badewanne kaufen, weil ich muss ja nicht mehr drüber nachdenken, was es kostet, die irgendwie warm zu machen, wenn ich irgendwie mal ein richtig geiles Vollbad irgendwie machen will. Oder mal die Sauna anschmeißen. Ja, warum nicht die Sauna anschmeißen? Kostet ja nichts.
Ne? Also bei mir ist es die Klimaanlage. Wo jetzt in den heißen Tagen habe ich mehrfach drüber nachgedacht, ob ich mir nicht eine Klimaanlage anschaffen will. Mhm. Und habe dann immer gesagt, naja, also aber der Stromverbrauch und dann bist du ja Teil von dem Problem. Ja. Und dann sitze ich da halt in der Wohnung irgendwie mit einem Ventilator, der ja auch Strom verbraucht und irgendwie bin im Wesentlichen nicht voll arbeitsfähig, weil es einfach zu fucking heiß ist. Und das wäre wirklich geil, wenn man einfach ohne schlechtes Gewissen so eine Klimaanlage betreiben könnte.
Ja, mhm, macht er auch. Ja.
Ja.
Also, aber das Interessante daran ist halt, die Technologie ist halt
da. Da wollen wir hin. Also wollen wir da hin. Was hält uns auf?
Wenn wir jetzt also die Technologie angucken, die wir gerade haben, dann sind wir bei, keine Ahnung, was haben wir, also mit Power ausgerechnet hatte, wir waren irgendwie bei sowas irgendwie zwischen 6 und 8 Cent Erzeugungskosten, die halt irgendwie jetzt bei Solar und Wind so halt irgendwie typischerweise anfallen. Das ist, glaube ich, sogar richtig, was wir damals ausgerechnet haben. Und man hat so, wenn man es speichern muss, mit irgendwie Akkuzyklus, also Akkupreis versus Zyklenzahl, kommt man auf sowas wie um die 5 Cent Speicherkosten. So, das ist halt so, also es ist halt so, also wir sind de facto, sagen wir mal, bei so 50-50 Erzeugungs- und Speicherkosten, aber die sind immer noch so in der Ballpark-Größenordnung 10 Cent.
Das ist immer noch weniger als so aktuell.
Weitaus weniger. Es sind weniger als ein Drittel von, was du aktuell irgendwie aus der Steckdose zahlst. So, weil du halt diese ganze Netz, du zahlst halt natürlich Netz und irgendwie, du zahlst halt irgendwie, dass wirklich immer Strom aus der Steckdose kommt. Also du hast halt einen, der Anteil für Verfügbarkeitsgarantie gegenüber den, den tatsächlichen Stromerzeugungskosten ist halt, also den technisch heute möglichen, nicht dem, was gerade installiert ist, weil das ist ja teuer mit Braunkohle und Steinkohle und Gas und Atomkraft und so weiter. Ne? Das ist halt, aber es ist halt ein ziemlich, ziemlich großes Delta dazwischen, so, was halt dazu führt, dass jetzt Leute, die halt das freie Cash haben, sich eine Inselanlage zu bauen, die machen das jetzt halt. Und zwar massenweise. So, das ist also so, ich habe da irgendwie neulich mit so einem Solarinstallateur geredet, der meinte halt so, er muss aufpassen, dass er genug schläft. So, weil er halt einfach die ganze Zeit am Ackern ist. So, ne? Also er kriegt also mehr Aufträge, als er, also könnte mehr Aufträge annehmen, als er abarbeiten kann. So, weil irgendwie ist, meinte jeder, der irgendwie kann, macht das jetzt. Und natürlich die Leute, die halt irgendwie sich's leisten können, machen halt auch Einspeisung, weil dann amortisiert sich das von selber. Aber meint halt ganz viele, sagen halt, ich will eine Inselanlage, ich habe da keinen Bock auf diesen Einspeisequatsch, weil irgendwie ist halt...
Nee, ist halt Bürokratieterror, ne?
Ja, und dann hast du so Probleme, dass du halt dann deine Energieversorgung kann nicht halt deine Einspeisung abschalten, wenn die sowieso gerade zu viel Solar haben, weil sie nicht wissen, wohin damit. Ja, auch so ein Problem. Das heißt also, wir haben halt irgendwie, da kommt wieder das Speicherproblem, weil wir haben jetzt eine, zu Peakzeiten haben wir halt eine Überkapazität an Solar und Wind. Das heißt, wir erzeugen mehr, als wir verbrauchen können. Und da wir keine sinnvollen Speicher haben, was ja mein Gospel seit Jahren ist, dass irgendwie die ganze ja, erneuerbare Energienzukunft steht und fällt halt damit, dass Speicher gebaut werden, und zwar alle Technologien, alle Größenordnungen, sowohl großtechnisch als auch kleinteilig verteilt. Und stattdessen streiten wir uns darüber, was jetzt der beste Weg ist, wobei eigentlich vollständig klar ist, wenn man auch nur 30 Sekunden drüber nachdenkt, dass das Einzige, was hilft, ist einfach alles machen. So alle Technologiegrößen, alle Verfahren, alle Speichermethoden, alles halt einfach bauen, weil sonst kriegen wir die Kurve halt nicht mehr. So, also es ist halt jetzt nicht mehr so, dass wir jetzt noch 10 Jahre darüber diskutieren können, ob jetzt Wasserstoff eine gute Idee ist oder ob man doch irgendwie thermische Sandspeicher baut. Nee, was gebaut werden kann, muss gebaut werden, und zwar jetzt und sofort. So, alles andere wird halt nicht mehr dazu führen, dass wir das mit diesem Klima noch in den Griff bekommen.
Es gibt da auch Synergien, die vielleicht nicht offensichtlich sind. Also zum Beispiel haben wir jetzt gerade eine Dürre. Und man könnte ja, wenn man, sagen wir mal, Solarstromüberschuss nutzt, könnte man ja eine Entsalzungsanlage am Meer bauen. Ja, der Meeresspiegel steigt ja perfekt. Also es gibt beliebig Nachschub, und dann baust du dann eine Entsalzungsanlage und pumpst halt das Wasser inland, und da kannst du dann die Felder mit bewässern. Was uns da ja von abhält im Moment, sind natürlich A, Konstruktionskosten, und B, dass es Energie frisst.
Ja.
Aber wenn die Energie sozusagen kostenlos aus Solarzellen fällt, könnte man das ja mal einfach machen. Ja,
ja, sie ist ja am Ende nicht kostenlos. Ne? Also es ist halt so, die Kosten für so einen Solar, also eine Solarinstallation ist, ich glaube, was haben wir gerade, 100 Euro pro Quadratmeter oder sowas, ist halt so der, wenn du halt so in großen Größenordnungen kaufst, und die müssen halt irgendwie amortisieren, damit es halt irgendwie finanziert werden kann. Aber das ist halt wieder auch so ein Problem, dass halt diese Amortisierungsrechnung ist ja eigentlich darauf aufgebaut, dass irgendjemand irgendwann Gewinn macht. Ja, also so, also mindestens die Banken, die den Kredit dafür gegeben haben, so dass das halt irgendwie so, und die, und auch da könnte man wahrscheinlich, gut, jetzt waren die Zinsen gerade niedrig, da, also viele Solarfelder wurden halt einfach zu quasi Nullzinsen gebaut, weil, ne, hat halt nichts gekostet, sich Geld zu borgen.
Ist es nicht auch die KfW, die da die Kredite rausgibt, also staatlich?
Zum Teil, ja. Das ist halt so ein Ding, wo halt einfach man einfach klar sagen muss, Industriepolitik in Deutschland ist halt so eine Geschichte des kontinuierlichen Versagens. Ich meine, wir waren mal Weltmarktführer in Solarzellen, ne? Muss man sich mal überlegen.
Und Windkraft.
Und Windkraft, so. Und weil halt China das dann zwischendurch mal ein bisschen billiger bauen konnte, wurde es hier halt alles komplett abgesäbelt und irgendwie eingestampft, was dazu geführt hat, dass wir jetzt heute den Kram wieder aus China importieren müssen.
Ich fand ja den Hammer jetzt die Meldung zu Siemens Energy, kam gestern rum. Die haben irgendwie 1 Milliarde Verlust angehäuft dieses Jahr.
Mit ihrem Gasturbinengeschäft, oder?
Nee, das war der Hammer daran. Der Verlust kam zwar zum Teil auch von dem Gas, aber der Großteil davon kam von deren spanischer Windkrafttochter, wo sie im Artikel meinten, so ja, sie haben in der Vergangenheit ein paar schlechte Entscheidungen getroffen. So, ja, offensichtlich. Wow, ja. So, und das ist eigentlich, wo du hinguckst, so, dass wir uns selbst im Weg stehen. Und das ist nicht irgendwie Schicksal oder irgendwie Verkettung ungünstiger Umstände, sondern wir. Wir haben Fehler gemacht und wir sind nicht in der Lage, dazu zu stehen und das zu fixen jetzt.
Naja, weil die Strukturen, die halt zu diesen Fehlern führen, sind halt ganz häufig Incentive-Strukturen. Also Strukturen, die
künstlichen Anreizen.
Ja, genau. Also die Anreizsysteme für Menschen in Entscheidungspositionen sind halt häufig so, dass sie nicht langfristig gute Entscheidungen befördern, sondern halt eher nur kurzfristige Quartal- oder jahresorientierte Entscheidungen, aber nicht darauf ausgelegt sind, dass du halt irgendwie Entscheidungen triffst, die noch für die nächsten 10 Jahre gut sind. So. Und das ist halt so ein, glaube ich, so ein grundlegendes Phänomen der Wirtschaft, des Wirtschaftssystems, was wir haben, aber auch der Behörden und der staatlichen Strukturen.
Interessanterweise betrifft es aber China offenbar nicht. Die denken ja durchaus langfristig und planen ordentlich. Wie kommt denn das? Die machen ja, also zumindest auf dem Papier, machen die ja eigentlich ähnliche Entscheidungsfindungsprozesse wie hier.
Nee, machen sie aber nicht. Also ich meine, da hast du ja...
Na, die haben auch irgendwie eine kommunale Verwaltung und die haben eine regionale Verwaltung und sie haben irgendwie die Bundesregierung, die irgendwie Vorgaben macht. Also ja, aber die das haben ist ja auch Anreizstrukturen bei denen. Was machen ja, die denn anders?
Als langfristige Planung. Also bei denen sind ja Erfüllungen langfristiger Pläne Teil der Anreizstrukturen, zumindest in den Behörden. Meine, da geht halt auch so viel schief und das funktioniert alles hin und vorne nicht. Aber zumindest haben die halt, also meine, gerade jetzt auch deren ganzen Monster-Infrastrukturprojekte, ganz viel davon ist halt Schrott, was halt zu irgendeinem Jahrestag fertig werden musste und in 5 Jahren wieder zusammenfallen wird oder vielleicht in 15. Das heißt, also da gibt es halt schon auch klare Probleme. Aber man muss halt sagen, dass allein die Idee zu sagen, es gibt einen langfristigen Plan und dieser langfristige Plan erfüllt ein politisches Ziel und nicht ein kurzfristiges Effizienzziel. Das ist, glaube ich, der Unterschied, weil im Westen ist halt die Denke, insbesondere halt in den Unternehmen, immer kurzfristige Effizienz, häufig auch Cashflow, muss man klar sagen. Also es ist halt häufig so, dass viel von dem, was passiert in der westlichen Wirtschaft, ist nur dadurch zu erklären, dass Unternehmen kurzfristig ihre Cashflow-Probleme lösen müssen. Und das wird jetzt noch schlimmer werden und Kredite teurer werden, was halt dazu führt, dass Unternehmen halt noch kurzfristiger denken, weil sie halt eben nicht mal einen Kredit aufnehmen können, der auf 10 Jahre hinaus gedacht ist. So.
Und die Finanzämter befördern es noch.
Ja, ja.
Das möchte ich mal an der Stelle sagen. Ja, die Finanzämter machen es so, dass als eine Firma zahlt Steuern pro Jahr oder also je nachdem, wie groß die Firma ist, auf die Gewinne. Das heißt, die Firma hat einen Anreiz, ihre Gewinne runterzudrehen, indem sie noch schnell irgendwie Dinge ausgeben zum Jahresende.
Ja.
Und das heißt halt, dass am Jahresanfang erstmal die Kasse leer ist. Ja, was ja richtig doll scheiße ist eigentlich, weil ein Unternehmen soll ja in der Lage sein, auf irgendeine Krise, wie zum Beispiel jetzt irgendwie Supply Chain, was wir gerade haben, irgendwie reagieren zu können. Aber hast du halt nicht, wenn du aus Steuergründen irgendwie versucht hast, Profite für irgendeinen Scheiß auszugeben.
Na, solange du deine Lagerbestände halt aus irgendwie...
Na, aber das ist doch vorbei, dass die Leute Lagerbestände haben. Ist doch alle Just-in-Time-Scheiß.
Nee, aber das führt halt eben, also was halt auch dazu führt, ist, dass eben die steuerliche Gestaltung für Unternehmen geringe Lagerbestände auch bevorzugt.
Ja.
Es ist halt so, dass also es ist halt, niemand wird steuerlich dafür belohnt, de facto, dass er sagt, ich lege mir mal fürs nächste Jahr mein Material hin.
Na, du wirst sogar bestraft dafür, weil das nämlich versteuerbares Kapital ist, ne?
Ja.
Ja. Also, ich würde jetzt nicht die ganze Schuld den Finanzämtern zuschieben, aber schon einen wichtigen Teil. Ja, also ich bin beruflich im Beratergeschäft tätig und ich kann das also deutlich sehen, dass zum Ende von den Fiskaljahren ist immer noch Kohle da, um noch schnell irgendwie einen Beratervertrag zu machen. Also bei uns ist Dezember ist eigentlich immer voll, ja. Mhm. Und Januar ist eher leer.
Ja.
Und das liegt daran, ja. Dass also das
ist bestimmt eine Förderung der Wintersportindustrie.
Ja, genau. Ganz super. Naja.
Aber die ist ja mit dem Klima jetzt bald erledigt.
Du, ich dachte ehrlich gesagt schon seit 30 Jahren, dass die erledigt ist.
Na, dann haben sie Schneekanonen gebaut.
Na, die haben sie auch damals schon gehabt, aber es war halt irgendwie klar, dass es nicht dasselbe ist auf so Schneekanonen. Irgendwie
keine Ahnung,
Schnee.
Ich mach keinen
Sport. Ich bin also. Früher bin ich ganz gern Ski gefahren als Kind mit meinen Eltern. Und ich weiß noch, dass die Ferien, in denen wir gefahren sind, als ich jung war, gab es noch keine Winterferien, sondern da gab es halt die Weihnachtsferien. Die waren eigentlich zu kurz, um da irgendwie groß was zu machen. Und es gab die Osterferien. Die waren im April. Und im April ist eigentlich kein Schnee mehr da. Aber damals gab es halt noch Schnee. Inzwischen gibt es Winterferien. Das heißt, jetzt gibt es auch noch eine Chance, irgendwie Schnee mitzunehmen, wenn er da ist. Aber wir sind halt früher in den Osterferien in die Alpen gefahren und haben dann so die letzten Ausläufer von dem Schnee immer mitgenommen. Und da haben die dann eben auch mit Schneekanonen irgendwie Schnee verteilt. Und das war nicht dasselbe. Das sind ganz andere Kristallstrukturen. Das merkst du total. Das friert dann auch fest und so. Also das ist nicht so schön. Aber also ich habe damals daraus geschlossen, dass ich also als Erwachsener nie wieder Skifahren muss, weil das ist eh bald vorbei. Und das bereue ich heute ein bisschen, ja. Da habe ich zuvor schnell. Aber wahrscheinlich ist es eh besser, weil das ist ja auch für die Umwelt nicht gut, wenn die Hänge sind alle total im Arsch, wenn du da im Sommer mal vorbeifährst. Das sieht aus wie so eine Marslandschaft. Da, wo irgendwie Skifahrer vorbeigekommen sind, der Boden ist halt erodiert.
Durchkomprimiert und dann erodiert, ja. Tja, naja, also ich glaube, dieses Problem ist auch eines von sich nicht trauen. Also das, was wir jetzt sehen, dass irgendwie Habeck und Co. jetzt so plötzlich wuppdadihuppda da so Flüssiggasterminals an die Küste stellen können und alle total schockiert sind, dass es offenbar irgendwie doch geht, wenn man denn so unbedingt will.
Na, vor allem gab es die Ansage, nee, wir fangen jetzt schon mal mit dem Bauen an, obwohl die Genehmigung noch nicht durch ist.
Genau, so Tesla-Style.
Ja, wobei Tesla schon gesagt haben, so, what the fuck, was macht ihr denn da? Irgendwie diese Amis immer, weißt du, so diese so Wild-West-Methoden und so. Ja, nix, macht der Habeck auch.
Genau, aber also das so das erste Anzeichen, also ich meine, gut, ob es jetzt eine gute Idee ist, da Flüssiggasterminals hinzustellen, kann man drüber streiten, aus sowohl, sag mal, im weitesten Sinne Souveränitätsgründen, als auch irgendwie aus natürlich Umweltgründen.
Naja, und wo kaufst du denn Flüssiggas?
Das meine ich ja mit Souveränitätsgründen. Also es ist halt so irgendwie entweder Amis oder halt irgendwie
Sklaventreiber.
Ja. Und aber letzten Endes ist halt die Frage halt, zeichnet sich da, weil wir so ein bisschen Optimismus verbreiten wollten, zeichnet sich da quasi so ein Umdenken ab in die Richtung zu sagen, okay, wir müssen jetzt mal anerkennen, irgendwie, wir haben uns da irgendwie ziemlich in die Scheiße geritten mit irgendwie der Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen jetzt mal dringlich was tun. Egal, jetzt Klima oder Versorgungssicherheit, ist ja egal. Und wir müssen jetzt einfach mal uns überlegen, ob wir irgendwie wieder groß denken. Also tatsächlich irgendwie das geht ja sowieso nicht und die ganze Bürokratie und das wird doch sowieso nie was oder so, einfach ablegen und sagen so, okay, machen das jetzt einfach mal. Und zwar nicht nur Großprojekte, sondern eben auch sowas wie Solarinselanlagen. Ne? Also und einfach den, sagen die Strukturen, die verhindern, dass die Technologien, die wir haben, effektiv benutzt werden können für das, was jetzt getan werden muss, dass diese Strukturen einfach mal weggemacht werden. So, dass die halt einfach ignoriert werden, dass die halt sich nicht immer als das wesentliche Hindernis herausstellt. Ich habe irgendwie gerade im Radio auf dem Weg hierher irgendwie gehört. Alleebäume in Brandenburg. Alleebäume finden wir eigentlich alle super. So werden, Zahlen sind jetzt nur so grob richtig, pro Jahr werden 5000 davon gefällt, weil die halt alt sind oder Autos dagegen fahren oder halt irgendwie die krank sind oder vertrocknet sind oder whatnot. Und ungefähr 1000 werden gepflanzt. So, das heißt, wir verlieren jedes Jahr in Brandenburg 4000 Alleebäume. Und dann fragte da der Radiomoderator oder sein Kollegen, der da irgendwie auf Außenrecherche war, so ja, und wie, why? So, also warum werden nicht mehr gepflanzt so? Und dann stellte sich halt raus, dass es da einen unglaublichen Dschungel an irgendwelchen Regularien gibt. So, da muss halt der Mindestabstand muss halt irgendeine Anzahl von Metern sein, die wiederum dazu führt, dass die nicht mehr auf den Straßengrundstücken stehen können, die irgendwie dem Land gehören, sondern sie dann den Ackerstreifen von den Bauern abkaufen müssen, damit sie die Alleebäume dahinstellen können. Mm. Und so weiter und so fort. Und
das sind alles so Bestandsschutz im Moment, ja. Deswegen dürfen die da noch stehen. Ah, nein, das ist scheiße.
So. Und dann hast du halt irgendwie so Sachen wie, ja, aber wenn die Straße dann angefasst wird, dann müssen sie die trotzdem, also wirklich bekloppt, ja. Und dann hast du halt irgendwie so dieses, so wieder diesen Interessenskonflikt. Der Bauer will natürlich sein Land nicht verkaufen, weil irgendwie, das ist halt teures Ackerland irgendwie, was irgendwie seine Einnahmequelle ist. So, davon haben wir jetzt eh zu wenig. Versus halt irgendwie so ein abstraktes Ziel wie unsere Nachfahren werden da in 50 Jahren nicht auf dieser Straße halt irgendwie zu Staub zerfallen, weil es halt eben noch Schatten gibt. So, ne? Das sind halt so diese Konflikte, wo langfristige Planung und langfristiges Absehen von Trends nicht mehr optional sind. Also wo es klar ist, dass das kurzfristige Denken sowohl kurzfristige Profite als auch kurzfristige Incentives und Motivationen uns nicht mehr zum Ziel führen und dass wir uns von dem Gedanken, dass Effizienz das Maß aller Dinge ist, also im Sinne von Effizienz des Kapitaleinsatzes, verabschieden müssen. Das ist genau dasselbe, was wir vorhin hatten, diese Diskussion über halt so quasi Flat-Rate-Systeme. Ne?
Ich glaube, wir haben über im Wesentlichen dasselbe auch schon im Kontext IT-Security geredet. Ja, weil da ist es im Grunde genauso. Wenn du als Firma anfängst, als einziger in deiner Branche in Security zu investieren, hast du auf dem Markt einen Nachteil gegenüber den ganzen Hasardeuren, die dann halt gehackt werden und so tun, als sei das halt wie so ein Unwetter, kann man nichts machen. Ja, das ist halt billiger, das nicht ordentlich zu machen. Und deswegen glaube ich, das ist nicht die Politik, also es ist auch die Politik, aber es ist nicht nur die Politik, sondern es ist eigentlich ein Feature des Kapitalismus, der dich dafür bestraft, wenn du langfristig irgendwie Sachen verbessern willst, aber dafür kurzfristig irgendwie Ausgaben hast.
Ich habe gerade ein Buch gelesen, The People's Republic of Walmart. Es war so ein
Titel überzeugt ja schon direkt.
Zufallsfund, kannst du mal in die Notes tun. Ein Zufallsfund. Und die These, die darin ausgerollt wird, also es ist halt ein, ich will das jetzt nicht alle Details davon verteidigen, aber die These ist gut, nämlich die sagt, wir haben ja irgendwie diese Diskussion Planwirtschaft versus sozusagen freie Marktwirtschaft, die ja verhindert, dass wir in so eine langfristige Denke reinkommen, weil wir glauben gelernt zu haben aus dem Ende des sozialistischen Versuchs, dass eine Planwirtschaft nicht funktionieren kann. So, das war ja sozusagen so die allgemein auch in den Schulen gelehrte Lehre, das kann halt nicht funktionieren, weil die Welt viel zu komplex ist und es halt unmöglich ist, irgendwie alles abzusehen und das halt alles zu planen und daraus dann halt irgendwie die entsprechenden Folgerungen kommen.
Ich glaube, da springst du über das Ziel hinaus gerade. Ich glaube, das war viel billiger. Die haben einfach gesagt, guck mal, der Kommunismus ist gescheitert, deswegen ist Planwirtschaft auch gescheitert.
Kann sein, aber wenn man ein bisschen weiter reingeht, ist die Diskussion schon ein bisschen komplexer. Also die ging ja auch zum Beispiel um die kybernetische Planwirtschaft und so Sachen. Und da war es ja dann auch so, dass halt die eine Theorie war ja zu sagen, so, okay, wir haben nicht genug Daten, deswegen konnten wir nie einen ordentlichen Plan machen. Die andere, ja.
Ich sage immer, Ausreden sind eine nachwachsende Ressource.
Okay,
da hat es noch nie drin geknappt.
Das andere war halt, dass halt durch Planwirtschaft halt irgendwie private Initiative und Kreativität wegfällt, beziehungsweise gedämpft wird und demzufolge es halt irgendwie nicht möglich ist, halt irgendwie das volle Potenzial der Menschen zu nutzen. Und die dritte These ist natürlich, dass halt irgendwie ein System in seiner Instabilität halt dazu führt, dass du halt irgendwie einen irgendwie faschistischen Kontrollfreak-Apparat dahinstellst, der halt irgendwie die Leute daran hat zu rebellieren, was dann halt zu den entsprechenden Effekten geführt hat mit Millionen von Toten und so weiter. Die These, die in diesem Buch aufziehen, ist insofern interessant, weil sie sagen, okay, gucken wir uns mal die großen Konzerne an, die richtig großen Konzerne, wie zum Beispiel Walmart, die halt komplett vertikal integriert sind. Also die halt tatsächlich einen sozusagen von der Erzeugung bis hin zum Verkauf im Wesentlichen alles machen. Das, was Apple quasi tut. Ne? Also die halt so, ist auch ein vollständig vertikal integrierter Konzern. Das heißt also, die machen halt, also das, ich weiß nicht, ob sie inzwischen irgendwie auch Minen für seltene Erden haben, aber es würde mich nicht wundern. So, ne? Bis hin zum Telefon.
Sie haben sich auf jeden Fall Kontingente gesichert.
Genau, bis am Ende zum Recycling machen die ja quasi alles, ne? Von so einmal quer durch. So. Und haben kontinuierlich auch die Anzahl ihrer Zulieferer reduziert, beziehungsweise deren Werke sind de facto von ihnen gemanagt, der Zulieferer kümmert sich halt nur um die Details und so. Und ausgehend von dieser These, also von dieser Beobachtung, haben sie dann gesagt, okay, warum machen die das? Und dann haben sie gesagt, okay, einer der wesentlichen Gründe ist, dass die Ineffizienzen in der Übermittlung des Nachfragesignals, ne? Also nehmen wir an, irgendwie, es gibt irgendwie hier ein einfaches Beispiel, Modetrend, der sagt, Leute wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, blaue, kurze Glitzerhosen kaufen. So, ne? Dann führt es halt dazu, dass es halt sich dieses Signal mit die Leute kaufen jetzt hier blaue kurze Glitzerhosen durch die gesamte Lieferkette durchschaukelt. So, ne? Also bis halt irgendwie am Ende halt irgendwie das Material, aus dem der blaue Glitzerstoff gemacht wird, irgendwie wird dann halt mehr nachgefragt. Was halt dazu führt, dass halt irgendwie die...
Ein Jahr Latenz einfach ist.
Naja, ist nicht ein Jahr Latenz, aber es führt dann halt dazu, dass es am Ende eine Überproduktion von blauem Glitzerstoff gibt. Also das ist halt sozusagen so dieser sogenannte Whiplash-Effekt, also dass sich halt quasi so eine Welle immer stärker aufschaukelnd halt durch die Supply Chain durchschaukelt, und den kriegst du halt damit raus, dass du halt alles selber in der Hand hast. Das heißt also, du weißt halt am Ende, meine 50 Filialen haben heute 5800 blaue Glitzerhosen verkauft, der Trend fällt leicht. Das heißt also, wir müssen jetzt nicht noch mehr blaues Glitzergarn machen, sondern das, was wir halt da haben, reicht halt. Also wurde sozusagen quasi dieses Supply Chain Smoothing, heißt es, dadurch, dass du alles komplett integriert hast und halt nicht irgendwie mit 1000 Interfaces und 15 verschiedenen Motivationsstrukturen und irgendwie Quartalsberichten und so weiter dazwischen hast, sondern einfach alles in einem drin hast. Und dass daraus, also die These dieses Buches, daraus halt die Effizienz kommt. Und die argumentieren halt aus einer quasi ja sozialistischen Perspektive, sind halt so ein paar Altlinke, die dieses Buch geschrieben haben, also amerikanische Altlinke, die sagen halt, okay, wir haben jetzt die Technologie, also wir haben jetzt quasi den Punkt erreicht, wo man auf der Basis von dem, was jetzt so Amazon und Walmart und Apple und Co. machen, halt quasi einen kybernetischen Sozialismus bauen könnte, in dem halt irgendwie tatsächlich eine Planwirtschaft möglich ist. Ich halte das für falsch, weil jede dieser Unternehmen ist halt hat eine Spezialisierung, und die haben ein relativ klar abgegrenztes Handlungsfeld. Aber
ich würde auch Apple und Walmart nicht vergleichen wollen.
Also das geht nur.
Also Apple ist integriert, aber Walmart ist eigentlich bekannt dafür, dass sie den Whiplash-Effekt weiterreichen und einfach ihr Risiko minimieren. Und dass hinten der ständig die ganzen Zulieferer pleite geht.
Ja, klar. Das beschreiben die da auch. Aber ja. Ist halt so, aber trotzdem ist halt dieses Integrationsding, ne? Also, dass je weiter du nach hinten in die Lieferkette kommst und je besser du dein Nachfragesignal nach hinten übermittelst, desto mehr kannst du auch tun. Also, desto mehr kannst du halt zum Beispiel durch Marketing, durch Preissteuerung auch, sag mal, nicht rein marktwirtschaftliche Ziele erreichen. Also, dass du halt sagst, okay.
So wie Umweltschutz, oder?
Genau, wie Umweltschutz zum Beispiel. Also ein positives Beispiel ist zum Beispiel Patagonia. Ist so eine Outdoor-Marke, ist halt eher Premium, die aber schon immer Vorreiter waren in Recycling, in faire Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, und sich da auch wirklich Mühe geben und richtig viel Geld dafür ausgeben, das auch zu ihrem Bestandteil ihrer Marke gemacht haben und so weiter. Also das ist halt so der Kram, ist, den du halt irgendwie kaufst, wenn du halt irgendwie kein schlechtes Gewissen haben willst und so. Und bei denen ist es aber eben genauso, dass dadurch, dass sie halt sehr viel direkt vertreiben, dass die halt eigene Läden haben, dass die halt bis tief hinten in die Produktion gucken, also dass quasi so dieses gesamte Ding halt einmal durch ist, dass die damit halt einen viel Waste halt reduzieren. Und da fiel mir eine interessante Parallele auf, nämlich dazu, wie im Osten die erfolgreichen Unternehmen funktioniert haben. Die haben nämlich den Handel ignoriert. Also es gab ja im Osten so diese Handelsorganisationen, also so HO und Konsum und so, und dann auch noch so ein paar andere, die halt so spezialisiertere Konsumgüter machten, also zum Beispiel die Warenhäuser. Und das war halt so, das Interface zwischen den Produzenten und diesen Handelsorganisationen war halt so die Vollkatastrophe. Es hat halt überhaupt nichts mit irgendeiner Form von Koordinierung zu tun gehabt. Das war also, ging immer schief, war immer irgendwie, die Handelsorganisationen haben immer zu viel bestellt, weil sie wussten, sie kriegen sowieso nicht, was sie bestellen und so, also halt so diese Nummer, ne?
Du, das war auch gerade meine
instinktive
Frage, ja.
Genau, nochmal kurz fertig machen. Und es gab auch so ein paar Ausnahmen, die hatten eigene Läden. Also die haben halt tatsächlich eigene Läden für spezifische Güter gemacht, die sie dann halt direkt verkauft haben. Und das funktionierte dann erstaunlicherweise vergleichsweise gut. Es gab immer noch Mangel und war, ne, die ganzen Probleme, Zulieferprobleme und irgendwie diese ganzen Dinge, aber es war halt ein bisschen besser. Also es hat daran hat sich gezeigt, dass.
Aber
es
spürbar, nicht nur irgendwie messbar.
Ja, genau. Und das, also das fiel mir dann dadurch dazu ein, dass halt also dieser eigentlich genau dasselbe, was zum Beispiel Apple da gerade tut, die halt sagen so, okay, unser primärer Verkaufsweg ist halt unser Online-Shop und unsere Läden. Also die halt quasi unmittelbar jeden Nachmittag irgendwie oder jeden Abend, wahrscheinlich sogar im Stundentakt sagen können, wie viel von diesem Telefon verkaufen wir denn eigentlich gerade? So, und wie sieht denn eigentlich unsere Trends aus? Und dann eben auch direkt unmittelbar nachsteuern bis runter zu den Zulieferern, wie viel Chips bestellen, wie viel Fertigungskapazität brauchen wir bei TSMC und Samsung und so weiter und so fort. Das heißt, dass quasi diese, und das ist halt so ein bisschen auch die Idee in diesem Buch, ne, dass sie quasi sagen, dass wir jetzt sozusagen dadurch, dass die digitale Integration von Verkauf zu, da war schon Zuliefererproduktion, die Möglichkeit ergibt, auch exogene Ziele zu erreichen, also zum Beispiel Klima, Recycling, Umweltschutz und so weiter. Und gut, deren These geht dann halt weiter und sagen, okay, wir müssen dann einfach nur den ganzen Scheiß enteignen und weiter betreiben, aber da gibt es wahrscheinlich so ein paar technische Detailprobleme, aber tatsächlich ein lesenswertes Buch wegen dieser Idee zu sagen, so eigentlich haben wir Technologie, mit der halt sowas möglich ist, wir brauchen nur längerfristige Ziele. Und jetzt muss ich den ganz großen Bogen zurück zu China machen. Wieso funktioniert es in China an einigen Stellen etwas besser? Der Grund ist, dass die nicht aufgegeben haben, langfristige Ziele zu setzen. Wie die Partei da agiert, ist ja nicht, dass sie versucht, die Ökonomie zu mikromanagen. Das haben sie gesehen im Osten, dass das nicht funktioniert. Sondern was sie tun, ist, die setzen langfristige Metaziele. Also die sagen halt, also zum Beispiel das ganze Belt and Roads Ding, ne? Also da gibt es ja 1000 Fehlschläge drin unten. Aber
was, am Ende haben sie
was eine Seidenstraße. Halt, genau, was die halt gesagt haben, war halt, wir wollen halt mehr Häfen auf ausländischem Territorium unter Kontrolle haben. Wir wollen eine durchgehende Bahnstrecke nach Europa haben und so weiter. Das heißt, es gibt halt quasi strategische Ziele, die gesetzt werden. Und die sich dann übersetzen in einzelne kleinere Handlungen, die aber mit relativ großer Autonomie der einzelnen Unternehmen und Strukturen gemacht werden. Bis dahin dazu, dass die mit Policy-Sachen experimentieren innerhalb von China. Also dass sie halt den Provinzen sagen so, hier ist unser Metaziel, wir wollen mehr Wohnungen. Also wir wollen bis dann und dann, keine Ahnung, 50 Millionen Wohnungen haben. Und die Umsetzung des Ziels, also sozusagen, wie kommen wir denn eigentlich dahin, wird aber im Zweifel den Provinzfürsten überlassen. Die können sich dann entscheiden.
Ja, und die Freiheit ist relativ groß, die die haben. Also bis zum politischen System. Ja, also wir haben Shenzhen zum Beispiel, was eine Freihandelszone ist, weil sich da eben, also ich weiß gar nicht, was zuerst war. War es zuerst eine Freihandelszone und dann kamen die ganzen.
Ich glaube, so war es ja.
Jedenfalls ein Großteil der Elektronik der Welt kommt halt von da. Und die haben ein, würde man sagen, westlicheres System. Also jetzt nicht komplett, aber oder Hongkong ist aus Sicht von China auch sowas, obwohl sich das jetzt angleicht natürlich.
Gut, aber ich meine, ich will da jetzt nicht das Loblied auf irgendwie das
nee, ziehen, aber also tun. Ich will sagen, die Freiheit ist relativ groß, die Provinzfürsten haben. Es ist nicht nur, dass die halt ein Ziel kriegen, die sie autonome verfolgen können, sondern sie können also auch an den Parametern drehen.
Ja, aber letzten Endes ist der wichtige Teil jetzt für diese Diskussion ist Ziele setzen. Also tatsächlich das Setzen von Zielen und das Gestalten von Incentive-Strukturen, die dazu führen, dass diese Ziele nicht mit irgendwie einem Regelwust erreicht werden. So, weil wir haben zum Beispiel das Problem, dass wir halt in der EU haben wir viele große Metaziele. Ne? Wir wollen halt irgendwie bessere Umwelt, wir wollen unseren Klimaschutz und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge haben. Aber am Ende manifestiert sich das dann in nochmal 5000 Regeln mehr. Na, also so halt so, weil, ich weiß nicht.
Die Bananenkrümmung, die berühmte.
Ja, ach, ne, das geht ja noch viel weiter. Also wenn du halt irgendwie so, was du zum Beispiel tun musst, um irgendwie Elektroschrott verhindern, ne, ist ja ein großes Ziel. So, wir wollen halt weniger Elektroschrott haben. Und was sich das dann am Ende, was da am Ende sozusagen rauskommt, ist dann halt, wenn du halt irgendwie versuchst, ein Elektronikprojekt als Unternehmen zu machen, musst du dir eigentlich mehr als eine Person einstellen, die sich nur mit den Regularien beschäftigt. So, was halt heißt, dass bestimmte kleine Projekte, warum, wenn so Kickstarter oder so, ne?
Ja.
Diese ganzen Dinge. So, warum ist da ganz, sind da ganz viel so, naja, so Bastelprojekte, wo du halt nur so eine Platine und ein Gehäuse zum selber drum umschrauben bekommst? Weil die dir niemals realisieren könnten, mit allen Regularien einzuhalten, wenn sie halt irgendwie das Ding als Gerät in der EU registrieren müssten. So, das ist halt so ein, also das, da sind wir halt an so einem Punkt angekommen, wo, hatten wir schon mehrfach dieses Thema, wo halt die Regeln so gemacht werden, dass eigentlich nur noch Großunternehmen sie halt erfüllen können, wenn sie halt irgendwie, weil denen halt die Kosten im Vergleich zu ihrer Größe egal sind. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, den ich an diesem People's Republic of Walmart-Ding habe, nämlich, dass die Betrachtung dazu, dass am Ende solche Strukturen primär Großunternehmensstrukturen sind, also die halt, also wo halt du eigentlich sagst, wir können halt so eine Welt nur erreichen, indem wir möglichst viele Oligopole haben, in möglichst vielen Bereichen, die dann halt nach entsprechenden Incentives und Vorgaben arbeiten, ist halt nicht jetzt so eine Welt, in der ich unbedingt gerne leben wollen würde, weil es halt dazu führt, dass halt irgendwie Leuten, die außerhalb von solchen Oligopolstrukturen arbeiten wollen, und Leuten wie ich, die halt irgendwie Probleme haben, in Konzernen zu arbeiten, dann da halt keinen Platz mehr haben, so, sondern halt alles irgendwie nur noch in so bürokratischen Monsterstrukturen, die halt nach irgendwelchen Compliance-Regeln geführt werden, ja, am Ende endet. So, aber letzten Endes ist halt so die Frage, wenn man überlegt, wie sieht denn da so ein Ausweg aus diesem ganzen Problem, ist, glaube ich, die Idee des Setzens von Metazielen und des experimentellen Ermittelns der besten Wege zur Umsetzung, und wenn man dann welche identifiziert hat, die dann zu skalieren, schon der richtige Weg. Also quasi ein Metaziel, ein gutes Metaziel setzen, was nicht zu granular ist, und dann Möglichkeiten schaffen, innerhalb der existierenden Systeme und Strukturen zu experimentieren, um gute Möglichkeiten der Erreichen dieses Metaziels zu finden und nach Abschluss der Experimentierphase die dann halt raus zu skalieren.
Ich bin ja immer ein Befürworter von Sunsetting bei Gesetzen. Fällt mir bei der Gelegenheit ein. Also, dass du sagst, nicht nur wir haben ein langfristiges Ziel und hier ist eine Idee, wie wir es erreichen, sondern du sagst dann auch, und das sind die Kriterien, an denen wir erkennen, ob dieser Weg der richtige ist. Ja, und in einem Jahr, das gilt jetzt erstmal nur für ein Jahr, und nach einem Jahr gucken wir nach, ist das erreicht, und wenn ja, können wir das verlängern, aber ansonsten ist es automatisch tot, ja, zurückgerufen. Und das würde ich mir mehr wünschen. Ich glaube, das ist so der Weg. Aber ich wollte noch eine Sache sagen, die mir jetzt sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, als du von dem Osten erzählt hast und den wenigen Unternehmen, die da funktioniert haben. Wir haben gerade so einen ähnlichen Effekt im Grafikkartenmarkt. Ja, da gab es nämlich die ganzen Crypto-Miner, die haben die GPUs gekauft und haben damit Ethereum gemeint. Und die Grafikkartenhersteller haben gesagt, oh, ist die Nachfrage groß, das ist ja super. Und konnten gar nicht schnell genug produzieren, weil dann kam ein bisschen Covid dazwischen, dann gab es irgendwie Lieferketten, bla bla. Und dann haben die halt die Preise erhöht. Und zwar also 50% und mehr. Na, eine Grafikkarte, wo du früher irgendwie 500 Euro gezahlt hättest, die haben jetzt irgendwie 1500 Euro aufgerufen. Und
eine, also die Grafikkarte?
Ja, für die High-End-Grafikkarten sind also wirklich Mondpreise.
Krass.
So, und jetzt ist ja gerade der Kryptomarkt zusammengebrochen.
Mhm.
Ja.
Und Krypto-Coin, eigentlich sagen,
Crypto,
wir,
auch, ja, okay.
Eigentlich sagen ich, wir auch Cybercoin dazu, weil es handelt sich um den
Krypto nicht so viel zu tun.
Den perfekten Zusammenfluss von Geld, was du dir einfach nehmen kannst, und heute existierender Software, deswegen nenne ich sie gerne Cybercoins.
Gut, also Cybercoins. Jedenfalls, warum ich den Fall besonders lustig finde, ist, weil der größte Hersteller von Grafikkarten, Nvidia, hat gerade größere Probleme. Erstens ist ihnen der Markt plötzlich weggebrochen für die Grafikkarten. Ja. Das heißt, die Preise nähern sich jetzt wieder der unverbindlichen Preisempfehlung an, und die ist aber auch schon plus 50 oder plus 80%. Das heißt, ist immer noch krass überteuert. Aber Nvidia hat jetzt eine Klage am Bein von ihren Investoren. Die haben nämlich unterwegs gefragt, wie ist denn das? Sind das denn Crypto-Miner, die eure Karten kaufen? Und Nvidia hat gesagt, nein, nein, das sind alles, geht an die Gamer. Und jetzt stellt sich halt raus, nee, das ging überhaupt nicht an die Gamer, das waren alles Crypto-Miner, und die Investoren fühlen sich jetzt hintergangen. Also das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, jetzt kam raus, Nvidia hat irgendwie Kosten von über $1 Milliarde nur für das Lagern von Grafikkarten, die sie gerade nicht loswerden. Ja, so, das heißt, und das dritte, warum ich das überhaupt erwähne, Nvidia ist einer der lautesten, selbst proclaimed Marktführer für KI. Das heißt, wenn jemand in der Lage sein sollte, ein Kubernetes-System zu bauen, was anhand der Marktdaten, die in Echtzeit vorliegen, sagen kann, was gerade passiert wäre, ist Nvidia gewesen. Und trotzdem sind die genau in diese Falle reingelaufen und es funktioniert halt gar nicht. Ja. Gut, da kam jetzt auch noch raus, dass die eine Marge von über 60% hatten und sind jetzt bei 42% abgestürzt, wo ich immer noch denke, das ist ja unfassbar. Und das ist nur die Marge von denen, nicht von dem Channel, der auch nochmal draufsteht. Ne? Das heißt also, die Preise, die für Grafikkarten müssen nochmal deutlich sich halbieren oder so, bevor wir da in reelle Regionen vorkommen. Aber also das mit der Kybernetik ist ein schöner Traum, in der Praxis funktioniert es nicht. Und ich glaube, ein Großteil davon liegt gar nicht daran, dass wir die Daten nicht haben oder nicht in der Lage sind, die zu bewerten, sondern dass alle auf dem Weg lügen. Ja, im Kapitalismus haben wir eine Supply Chain und beim Grafikkartenmarkt konnte man das super beobachten. Da gab es dann nämlich irgendwie Leute, die sich beschwert haben, dass ihr Versender der Wahl, irgendwie so jemand wie Amazon oder Alternate oder so, keine Grafikkarten liefern konnten. Eine Weile waren die halt wirklich nicht lieferbar, weil jede, die so lieferbar war, sofort gekauft wurde von irgendwelchen Minern. Ne? So. Und dann ging halt das Geschrei los und dann haben die angefangen, ihre Zahlen mal zu nennen. Ja, einige wenige von denen. Und da kam dann raus sowas wie, ja, also wir haben hier gerade irgendwie eine Lieferung von 5 gekriegt, bestellt hatten wir 500. Ja, so, und die haben halt mehr bestellt, als sie akut brauchten, weil sie ja gesehen haben, wie viel Nachfrage da war. Das heißt, wenn diese Zahlen jetzt, also mal angenommen, es gäbe ein Kybernetik-System und da kommt jetzt die Anfrage von dem Channel rein, sie möchten gern 500 haben, dann ist das aber schon eine Lüge. Gar nicht mal, weil die irgendwie bösartig sind, sondern weil sie halt sehen, wenn ich 1000 bestelle, kriege ich 10. Ja, dann bestelle ich jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, 2000, damit ich so viel kriege, wie ich haben wollte. Und ich glaube, das ist inhärent, dass alle Leute auf dem Weg versuchen, ihre eigenen Geschicke irgendwie zu verbessern, indem sie lügen.
Moment, da haben wir jetzt aber gerade ein interessantes Problem identifiziert. Nämlich, warum bestellen die mehr? Weil sie sehen, okay, wir kriegen nicht genug, also quasi selbes Phänomen wie im Osten, also wollen wir uns Lagerbestände hinlegen.
Nee, sie wollen wichtig aussehen.
Nee.
Lager hat keiner mehr.
Nee, Moment.
Aber jede Grafikkarte, die reinkommt, ist sofort verdampft.
Moment. Warum haben die 500 bestellt, selbst wenn die pro Woche nur 100 verkaufen? Weil sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie in den nächsten vier Wochen nichts bekommen, hoch ist. Und die wollen möglichst wenig traurige Kunden haben, weil die gehen nämlich woanders hin. Das heißt also, die haben alle versuchen schon, sich Lagerbestände aufzubauen.
Eigentlich. Ich glaube, es ging nicht um Lager. Es ging darum, du sagst, ich will 500 und du weißt, du kriegst nur 50. Ja? Das heißt, du siehst eine akute Nachfrage nach 100 und dann bestellst du 500 in der Hoffnung, dass du 50 kriegst.
Genau.
Also niemand hat wirklich damit gerechnet, dass die 500 kommen, die sie bestellt haben.
Genau, weil halt sie prozentual beliefert wurden entsprechend ihrer Bestellmenge. Aber das Interessante daran ist, was wir gerade jetzt festgestellt haben, ist, dass quasi die jetzt ja aufgrund der Supply Chain Probleme und der generell absehbaren immer unschöner werdenden Gesamtsituation notwendige Aufbau von Lagerbeständen, ja, so um halt irgendwie gegen Probleme weiter oben im Stream gesichert zu sein, also bei egal was, auch nicht nur Handelsgüter, Gas zum Beispiel, ist ja der beste Weg, irgendwie sich was in Reserve zu legen oder jemanden zu kennen, der eine Reserve hat. Was aber wiederum dazu führt, also Lagerbestände sind ja eigentlich dann eine Verzerrung
des
kybernetischen Signals.
Ja.
Also sozusagen, was wir da haben, sind dann quasi so Jitterbuffer, die halt die Effizienz des Kapitalismus in seiner, also sozusagen des kybernetischen Sozialismus-Kapitalismus quasi einschränken. Dafür gibt es gerade, glaube ich, keine Lösung, aber es ist eine interessante Beobachtung.
Naja, es gibt die Lösung, dass du einen Teil davon irgendwie per langfristigem Vertrag klärst und den Rest versuchst halt am Spotmarkt zu füllen, was halt funktioniert, außer es funktioniert nicht und dann funktioniert es halt richtig doll nicht.
Naja, beziehungsweise, klar, ich meine, das Problem ist halt dann nur, dass wenn deine kurzfristigen Incentives halt auf Profit sind, wie wir es jetzt gerade im Gasmarkt gesehen haben, dann machst du halt deinen Speicher nicht voll, so, sondern dann nimmst du halt das billige Gras, was du gerade kriegst, um deinen Speicher voll machen zu können. Und verkaufst es teuer am Spotmarkt, anstatt es für den Winter hinzulegen, was die Leute dann brauchen würden. Deswegen müssen wir jetzt ja diese Gasumlage da machen, um halt diese Zocker da halt irgendwie zu bailouten, was mich wirklich maßlos ankotzt, ehrlich gesagt.
Also es sind ja nicht nur Zocker, sondern es hat ja auch eine politische Dimension, habe ich neulich gelernt. Ja, nämlich sind gerade in Frankreich die Hälfte der Atomkraftwerke offline, weil die Franzosen die halt auf Verschleiß gefahren haben und nicht gewartet haben. Und jetzt sind die halt, im Sommer ist es sowieso schwierig mit Atomkraftwerken, weil die nämlich ihr Kühlwasser normalerweise in den Fluss abgeben und dann am Fluss gebaut werden. Und wenn du gerade einen sehr heißen Sommer hast, ist das Flusswasser so heiß, dass du, wenn du das zu kühlende Kühlwasser, was noch heißer ist, einleitest und das hat eine zu hohe Temperatur, dann gehen die Fische sterben.
Nein, nicht nur die Fische, das ganze Ökosystem.
Das Ökosystem bricht zusammen, deswegen gibt es Regularien und deswegen hat man im Sommer immer wieder, müsst ihr mal irgendwie in die Archive gucken, immer wieder Atomkraftwerk so und so muss abgeschaltet werden, weil das Flusswasser zu warm war. Ja, und das heißt jetzt im Sommer, also einige sind in Reparatur, andere ist einfach zu heiß geworden und die Franzosen haben halt auf Atomkraft gesetzt und um diese Lücke aufzufangen, wird jetzt das Gas aus unseren Speichern nach Frankreich weiterverkauft.
Ja, das Gas, was hätte in die Speicher gehen sollen. So rum
ist. Ja, aber das ist ja nicht nur, weil die Franzosen gerade gut zahlen, sondern das ist auch ein Teil der europaweiten Solidaritätsraison. Das ist Politik auch. Ja? Also unsere Politik hätte ja genauso sagen können, nee, wir brauchen hier selber für den Winter. Unsere Winter sind schlimmer als in Frankreich. Ja, keine Ahnung. Also hätte man ja machen können. Aber hat man halt nicht gemacht.
Ja. Ja.
Also es ist nicht nur Zocker, sondern es ist auch Politik dabei.
Naja, also wenn man sich anguckt,
also ich bin ganz auf deiner Linie, aber es ist halt nicht nur Zocker.
Na gut, okay.
Ist das nicht nur Problem ist so ein bisschen größer.
Ja, okay. Das ist schon, ja, okay, ja, sich ein. Allerdings.
Aber es ärgert mich auch maßlos, dass wir jetzt Uniper irgendwie bailouten sollen.
Also ich meine, Uniper, muss man ja mal klar sagen, ist so die Bad Bank gewesen. Ne? Also
von E.ON, ja. E.ON hat gesehen, dass mit dem Gas und Öl, das hält nicht mehr lange. Wir wollen eigentlich irgendwie was Ordentliches machen. Eigentlich ein bisschen Greenwashing machen.
Genau.
Ja, naja, gut. Aber also was dieses ganze Feld auszeichnet, ist das Level an Propaganda. Einfach, und zwar aus allen Richtungen, nicht nur aus den Richtungen der Bösen, sondern auch so die Umweltschützer haben halt alle eine Agenda.
Und das deutsche Umwelthilfe.
Ja.
Ist so ein, also das ist ja, ich habe ja immer sehr große Sympathien für irgendwie Leute, die sich um Umweltschutz kümmern, aber diese deutsche Umwelthilfe, da hört es ein bisschen auf. So, also meine, das ist halt irgendwie so
ein... Es trifft halt niemanden, der es nicht verdient hat. Insofern bin ich dann noch so ein bisschen zurückhaltend mit Kritik. Aber naja, ich meine, du musst dich halt fragen, willst du das einfach weiterlaufen lassen? Oder willst du sagen, okay, na dann ziehe ich da jetzt aber so viel Kohle raus. Wie geht aus den Automobilherstellern? Naja. Also das ist schon irgendwie, da kannst du dich halt irgendwie auf so einen Guerilla-Selbstschuss irgendwie zu berufen versuchen. Ich fand das nicht so klar, aber ich sehe deine Kritik und ich kann sie nachvollziehen.
Also,
ich kann auch nachvollziehen, was die da machen.
Also wenn ich mir so die Umweltbewegung angucke, ich habe ja viel mit denen zu tun, weil ich halt viel für Aktivisten halt Kommunikations- und Sicherheitsberatung und so mache und Trainings mache für irgendwie. Naja, wie sichert man denn seine Kommunikation irgendwie für irgendwelche Aktionen und so. Und ich habe ja da so den Ansatz zu sagen, so ich helfe irgendwie allen Menschen, die halt irgendwie, soweit es mir vergönnt ist und in der Lage dazu bin, die halt irgendwie positive Veränderungen anstreben und keine Nazis sind. Und ich habe halt auch viel mit Leuten zu tun, die ja, sagen wir mal, auf der eher jüngeren, eher schon verzweifelten Seite jetzt so bei der Klimabewegung sind. Also da gibt es eine Menge Menschen, die, also ich glaube auf Reddit wurde es mal unter so Climate Dooming zusammengefasst, also die halt quasi sich so weit in die Idee, dass, also wie der Name ja zum Beispiel letzte Generation auch sagt, die also so weit in der Erkenntnis oder in dem Glauben, würde es mal offen lassen, dass es mit dem Klima halt jetzt irgendwie wirklich richtig kritisch ist und wir halt irgendwie nicht mehr viel Zeit haben oder eigentlich gar keine Zeit mehr haben und wirklich jedes Mittel außer Menschen umbringen gerechtfertigt ist, befinden, die kann ich verstehen. Also das sind halt irgendwie Leute, die sind halt irgendwie Teenager oder Anfang 20, die haben ihr Leben noch vor sich und die sehen, dieser Planet geht vor die Hunde und einfach auch nicht mehr nachvollziehen können, nicht mehr verstehen können, dass also dass halt niemand offensichtlich irgendwas ernsthaft zu unternehmen gedenkt. So, und die sich dann halt auf Autobahnen kleben und sagen so, okay, ihr seid jetzt alle scheiße wütend auf uns und vielleicht steckt auch ein Rettungswagen im Stau, aber wir wissen einfach nicht mehr weiter. Also wir wissen einfach nicht mehr, okay, was wir jetzt sonst noch machen sollen, weil wir haben echt lange noch demonstriert und irgendwo Fahnen geschwenkt oder ein paar Bäume besetzt. Wir müssen jetzt einfach mal Sachen machen, die wehtun, weil sonst wird es noch mehr wehtun. Ich bin da immer nicht so ein großer Freund von Radikalisierung, aber andererseits, ich kann die verstehen und ich bin da halt, also wahrscheinlich würde ich, wenn ich 20 wäre, würde ich da auch auf der Straße sitzen, so muss ich klar sagen. Das ist halt so ein Ding, wo ich viel Sympathie für habe. Auch jetzt, wenn nicht unbedingt für die einzelnen Aktionen. Bei diesen Leuten, die das aber quasi in diesem Strategic Litigation Feld machen, also gerade insbesondere Deutsche Umwelthilfe, fehlt mir diese Sympathie. Und zwar deswegen, weil das Leute sind, die in der Regel älter sind, die einen mehr strategischen Weitblick haben und die einen in dem, was sie tun, nicht besonders zielführend agieren in jedem Einzelfall, sondern eher so eine Impulsreaktion machen, wie zum Beispiel halt jetzt dieses, okay, wir versuchen halt irgendwie diese Flüssiggasterminals zu verhindern und ist uns doch scheißegal, wenn hinterher Rentner erfrieren oder die Industrie ausgeht oder so. Ne? Also das heißt ja immer die Industrie, so die dann ausgeht, so als wenn die Industrie irgendwas Böses wäre. Die hat nun mal leider dafür gesorgt, dass dieses Land in einem relativ ordentlichen Wohlstand ist und den größten Teil der Arbeitsplätze in diesem Land, die noch irgendwie im Produktivgewerbe sind, ist halt die Industrie.
Naja, aber ist das eine Ausrede?
Ja, das ist keine Ausrede, siehst, aber die Frage ist,
wenn du siehst, dass die Dinge kaputt machen,
ja,
und niemand zieht sie zur Rechenschaft, ist das dann nicht sozusagen deine Pflicht, die naja, aufzuhalten?
Die Frage ist halt, hältst du sie auf, wenn du ihnen das Gas abdrehst? Also ist
auf jeden Fall. Ich würde sagen, das ist der erste tatsächliche Hebel, den wir gegen die haben. Also wenn ich jetzt sage, aber wir irgendwie.
Naja, wer ist denn dann die?
Na, so Leute wie VW, irgendwie Porsche. Also gerade Porsche, ja. Von denen irgendwie gerade rauskommen, dass sie hinter diesen irgendwie sehr nah an der FDP dran waren, als es um aktuelle Politikfragen ging. So, da ging es dann halt um E-Fuels, was eine große, große Verarschung ist. Ja, da geht's um die Idee, dass man vielleicht aus CO2 und Solarenergie irgendwie einen Benzinersatz synthetisieren kann und dann müssen die armen Autohersteller nicht Innovation betreiben und Elektroautos bauen, sondern man kann irgendwie die alte Scheiße weiterfahren. Und da kam dann raus irgendwie, das war plötzlich, also das war einer der wenigen wirklich üblen Punkte im Koalitionsvertrag und da kam dann raus, das hat die FDP reingeschrieben und der Porsche-Chef hat sich dann auf irgendeiner semi-öffentlichen Veranstaltung damit gebrüstet, dass er das ja sozusagen da rein hat schreiben lassen von der FDP.
Moment, diese E-Fuels-Geschichte ist wieder genau so ein Punkt, wo ich irgendwie echte Probleme mit habe, mit ideologischer Verblendung. Und zwar von beiden Seiten. Weil letzten Endes ist es halt so, dass der Energiegehalt von flüssigen Kohlenwasserstoffen ist durch nichts zu toppen. Also so ernsthaft nicht. Ich habe das mal ausgerechnet für meinen Fahrradakku. Ich fahre einen relativ großen Fahrradakku. Das ist halt so ein Ding, das hat halt so, keine Ahnung, das ist so eine Viertel-Bierkiste so ungefähr groß. Wiegt irgendwie 10, 12 Kilo oder so, ist halt ein Lithium-Eisenphosphat-Akku. Also halt schon
ein dicker Brummer.
Seriöser Akku. So. Dann habe ich mal ausgerechnet, wie viel Energie steckt denn da drin, wenn ich es in Benzin umrechne. Sind 2 Cl. Das ist ein Schnapsglas. So. Nur also Dimension und Gewicht. So. Das heißt, es ist nicht so, dass diese Idee, E-Fuels zu machen, im Sinne von da, wo wir diese Energiedichte brauchen, Autos gehören nicht dazu.
Also Flugzeuge, ja, können wir drüber reden.
Flugzeuge ist ein Ding.
Wobei, aber bei den Flugzeugen ist auch nicht klar, ob das in Ordnung ist, wenn die da oben ihre Abgase halt in höheren Schichten abgeben. Ja, da sollte man eigentlich auch gucken, ob man da nicht klar, irgendwie.
Aber trotzdem ist es halt so, dass
jetzt, Wasserstoff.
Was jetzt gerade passiert, ist halt mit diesem, irgendwie E-Fuels ist ja nur diese Porsche-Nummer, irgendwie, damit irgendwie die weiter ihre Verbrenner-Porsches irgendwie röhr fahren können, führt dazu, dass die Forschung daran in Deutschland mal wieder kaputt gemacht wird. So, und dabei ist tatsächlich synthetische Kohlenwasserstoffe herstellen mit Hilfe von Katalysatoren und Solarenergie eine Sache, die wir dringend brauchen werden, weil wir nicht alles mit Batterien lösen können werden, weil wir teilweise die Energiedichten gar nicht hinbekommen, weil es teilweise totaler Schwachsinn ist, 2 Tonnen Akku durch die Gegend zu fahren, wo du auch einfach einen 50-Liter-Tank synthetische Kohlenwasserstoffe dahin tun könntest, so, die du mit optimaler Verbrennung auch mit einem hohen Effizienzgrad da durchziehen könntest. So, das heißt also, das ist so ein Ding, was mich gerade wirklich ankotzt. Aber
da ist Porsche ja auch nicht dran an der optimalen Verbrennung.
Nein, aber Porsche ist nicht das Problem.
Nee, so ein Otto-Motor ist irgendwie nicht.
Das Problem ist nicht Porsche an der Stelle. Das Problem ist, dass immer in bester deutscher Tradition eine Technologie, weil sie mit irgendeinem dieser Player, die halt sich daneben benehmen, assoziiert wird, platt gemacht wird, anstatt weiter daran zu forschen. Das wird mit Wind passiert. Weil Windräder, die armen Vögel, auch wieder irgendwelche Umweltfreddys, die halt irgendwie glaubten, irgendwie
Sag mal, ist da irgendwas dran? Das kann mir doch keiner
erzählen. Nein, natürlich ist Quatsch. Also es halt, also
die drehen sich doch gar nicht schnell genug um irgendwie so einen Vogel.
Ja, es gibt da schon Probleme, das nicht, also deswegen wäre Solar viel sinnvoller. Aber Solar wurde auch platt gemacht, weil Hüll kriegen wir billiger aus China. Und außerdem, irgendeine Solarfabrik hatte mal ein Umweltproblem mit irgendeinem Abwasser. So, weißt du, das ist halt das Problem. Und das ist halt so dieser Grund, dieses Grundproblem, was ich mit diesen Leuten wie dieser deutschen Umwelthilfe habe, dass es da kein strategisches Denken gibt, sondern ein kurzfristiges Spendenoptimierungsding und halt sie immer versuchen halt irgendwie möglichst bei allem, alles, was irgendwie so aussieht, als wenn es halt irgendwie mal ein bisschen größer gedachter Fortschritt wäre, platt zu machen. So, da habe ich ein Problem. Das ist halt genau, von der anderen Seite ist genau dasselbe Problem, ne? Da hast du halt Leute, die halt irgendwie Umweltschutz und Klimaschutz als ein Hell, so dieser Kleinkram da nebenbei, den können wir doch mal irgendwie ignorieren, weil uns geht es ja um das große Ganze. So. Aber das tatsächlich, es findet halt keine sinnhafte Abwägung statt und keine Überlegung zu sagen, lass uns mal da weiter dran forschen. Deswegen haben wir keine Speichertechnologien. Warum haben wir keine Speichertechnologien? Weil Power to Gas zum Beispiel, ne? Ist ja genau dasselbe Ding. Wir haben jetzt auf der einen Seite haben wir diese Regierungsfantasten, die sagen so, die Wasserstoffwirtschaft wird uns alle retten. So. Auf der anderen Seite haben wir die Leute, die sagen so, ja, also mit diesem Wasserstoff wird ohnehin nie was, es kann nie was werden, weil der pfeift durch alle Dichtungen und der Druck und bla und kriegen, wird sowieso alles nichts und guckt hier die Effizienzbetrachtung an und die Wasserstoffkarre für Hyundai kostet irgendwie 80.000 Euro. Ja, Herrgott, das ist vielleicht gerade so. Aber das heißt doch nicht, dass wir daran aufhören sollten, zu forschen und zu entwickeln. Das sind Technologien, die wir alle brauchen werden. Jeden einzelnen von diesen Technologien, egal ob es jetzt Wasserstoff ist, bessere Akkus, Wärmespeicher, synthetische Kohlenwasserstoff, wir werden die einfach mal alle brauchen. Die Welt ist zu groß und zu komplex, um sie mit einer Silver-Bullet-Technologie zu erschießen.
Gut, aber dann kann ich ja meine Verachtung für Porsche einfach umlenken. Dann bin ich jetzt nicht sauer auf Porsche, weil sie mit E-Fuels irgendwie eine Mogelpackung machen wollten, sondern weil sie indirekt verhindert haben, dass da Forschung gemacht wird. Kann man doch auf dieselben Leute sauer sein.
Yeah. Beziehungsweise halt Forschung in die falsche Richtung getrieben wird. Ne?
Also weißt du, mein Problem ist ja auch nicht daran zu forschen, sondern das dann zu tanken. Ja, ich finde das eine tolle Idee, irgendwie CO2 aus der Luft zu ziehen.
Ganz
und das würde ich dann aber in so ein Salzbergwerk tanken oder keine Ahnung, sequestrieren irgendwo. Das willst du dann nicht wieder verbrennen.
Also ganz ehrlich, momentan sind Elektroautos ein reiche Leute Spielzeug. Von meinen Bekannten kann sich vielleicht 5% ein Elektroauto leisten. So. An vielen Stellen gibt es keine, momentan und auch noch auf die nächsten 10 oder 15 Jahre hin, keine ökonomische, und zwar im Sinne von des privaten Cashflows, von dem, was die Leute an Geld haben, was sich von ihrem Gehalt leisten können, Alternative für viele Leute. Transporter zum Beispiel. Ne? Camper. So. Ein Freund fragte mich neulich, ja sag mal, wenn du deinen alten Camper irgendwie, wenn du den abgestößt, dann kaufst du dir doch irgendwie bestimmt ein Elektroauto. Und ich so, von was? Ja, so wie wenn du die Transporter, die irgendwie auch nur so ansatzweise in der Reichweitenkategorie sind, die kosten irgendwie fast 100.000 Euro. Ja, das ist ein Luxusauto. So, das ist halt nicht so. Der gesamte Automarkt, also was wir an Neuwagen haben, ist ein Bruchteil von dem, was wir an Gebrauchtautos haben. Und warum? Na, weil die Leute es halt auch bezahlen können müssen. Und vor diesem Hintergrund wäre tatsächlich E-Fuels ein Fortschritt. Es wäre tatsächlich eine Möglichkeit, jetzt relativ zügig dafür zu sorgen, dass man die existierende Verbrennerflotte, und die wird halt noch eine ganze Weile existieren, alleine deswegen, weil wir jedes Jahr zwar 1 Million Autos produzieren, aber da fahren einfach mal nochmal 50 Millionen andere Autos rum.
Na, aber du kannst doch nicht in die, auch nur in dieselbe Liga kommen, preismäßig, wie das einfach aus dem Boden sprudeln lassen.
Na, natürlich kommst du dahin.
Naja, dann musst du,
wir haben gerade erzeugen. Das kostet gerade einen Liter Diesel, kostet gerade 1,80. So. Der Preis wird vermutlich nicht weiter fallen. Ja? So, ist halt so, also sehr unwahrscheinlich, dass er weiterfällt. Oder vielleicht dann mal kurzfristig. Wieso sollte, wenn wir Solarenergie für irgendwie 3 bis 6 Cent die Kilowattstunde haben, es nicht möglich sein, zu demselben Preis einen Liter Diesel zu produzieren? Sicher kein Grund.
Naja, also ich, es gibt irgendwie bei der ETH Zürich auf dem Dach so eine Testinstallation, da kommt irgendwie sowas wie pro Woche eine Tasse raus, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also das Verfahren gibt es einfach noch nicht, was das leisten soll, überhaupt einen Liter zu machen. Und dann brauchst du ja nicht einen Liter, sondern du brauchst irgendwie riesen...
Es gibt die Verfahren, natürlich. Also du musst halt sie halt nur mal skalieren. So, und ich meine,
müsste man mal...
Nee, ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel algenbasierte Verfahren, mit denen du Diesel machen kannst. Die aus Glasröhren, in denen irgendwelche genetisch engineierten Algen leben, die durch die Sonne gepumpt werden und am Ende kannst du aus diesen Algen halt Diesel machen. Gips. So, muss man nur mal skalieren. Ist immer noch 3 bis 6 Mal so teuer wie das, was du halt momentan aus dem Boden pumpst. Ja, klar. Aber weil diese Anlagen so groß sind, dass du sie irgendwie als Uni-Projekt betreibst und nicht irgendwie, weil dieser so ein Raffinerie-Size Produktionsstrecken da halt aufbaust. Und die, also ich meine, ich will jetzt hier nicht das Hohelied von E-Fuels singen, ne? Ich sage nur, es ist halt eines der, also ich habe hier gerade mal
gewendet. Du meinst, keine Technologie verdammen wir, wenn sie alle brauchen.
Genau. So, also ich meine, wenn ich jetzt mal hier so gucke, also hier Wikipedia sagt halt irgendwie, auf Benzin umgerechnet entspricht es etwa Herstellungskosten von 3,20 Euro, Steuern nicht mit eingerechnet. Da sind wir jetzt gerade. Ja, das ist sozusagen das, was wir jetzt sozusagen die, so heißt, wir sind nicht mal eine Größenordnung entfernt vom Ziel. Das ist weniger als eine Größenordnung.
Gut, eigentlich wollten wir über Propaganda zu Propaganda. Wir sind aber so ein bisschen schief abgebogen.
Naja, wir sind nicht schief abgebogen. Wir haben schon über Propaganda geredet. Nämlich, dass irgendwie tatsächlich alle Seiten gerade nicht mehr sachlich argumentieren, sondern alle Seiten halt einfach nur noch Propaganda fahren. Das ist halt der Default-Mode der gesellschaftlichen Kommunikation. Ist halt das geworden, was früher irgendwie Bild-Zeitung Black Propaganda hieß. Und das machen mittlerweile alle und zwar ohne Hemmung und ohne...
Früher war das so eine taktische Sache, die hat man eingesetzt, wenn irgendwie hart war gerade. Ja. Und heute ist halt immer und überall.
Ne? Ist halt so der Default-Mode. So. Und das ist halt so ein Ding, was mich auch nicht besonders optimistisch sein lässt, dass wir in der Lage sein werden, solche Veränderungen durch Änderung von Politik hinzubekommen. So, also ich glaube halt tatsächlich eher, dass halt sowas wie in dem Augenblick, wo man halt Regularien aus dem Weg räumt, die kleinteilige positive Veränderung ermöglichen, dass wir dann Veränderungen sehen werden. Also sowas wie die bürokratischen Hürden für Solarinselablagen, Anlagen abschaffen. Ja, die halt dazu führen, dass sich jeder einfach auf seinen, die Fläche, die er halt hat, oder sei es auch der Vermieter auf dem Dach halt irgendwie dann halt einfach Solarzellen hintun kann, die halt einfach mal nur das Haus versorgen. Why not? So, was spricht da irgendwie dagegen, außer dass irgendwelche Energiekonzerne halt ein paar Milliarden investiert haben, die dann halt nichts mehr wert sind?
Na, angeblich haben sie das ja gerade aus dem Weg geräumt, die Hürden, die es da gab, für Anlagen bis, ich weiß nicht, 180 Kilowattstunden oder so, was war die? Also angeblich gab es da gerade einen Durchbruch, habe ich irgendwie noch nicht.
Es gab eine Änderung, die insbesondere die Einspeiseverordnung betrifft, um sicherzustellen, also um es zu ermöglichen, dass auch aus Solarinselanlagen eingespeist werden kann, sind die Einspeisevergütungen, die da halt gezahlt werden, so, dass es sich eigentlich nicht lohnt.
Weißt du, ich habe ja, also jetzt ein bisschen scherzhaft, aber so, habe gestern gelesen, dass in Spanien die Eiswürfel alle sind. Und dann dachte ich mir, weißt du, wenn wir hier irgendwie kein Geld für die Einspeisung kriegen, dann machst du mit der Überschussenergie halt Eiswürfel.
Und fährst du mit E-Fuels nach Spanien.
Du musst die gar nicht nach Spanien fahren. Wir haben ja hier auch irgendwie Scheißhitze. Ja? Also, das ist doch nicht so, dass es nichts gibt, was du mit der Energie sinnvoll tun könntest.
Natürlich nicht, klar.
Also, es gibt doch genug irgendwie, müsste man halt machen.
Gut, ich meine, es muss sich halt eben doch lohnen. Das ist halt das Problem. Die Anlagen, die dafür gebaut werden, müssen halt irgendwie finanziert werden. Und das ist halt so ein
Es muss sich nicht lohnen, es muss finanziert werden.
Ja, genau, also gut, aber die Finanzierung...
Das finde ich einen substanziellen Unterschied. Okay. Also viele Leute sind inzwischen so weit, dass es sich nicht lohnen muss. Sie würden sogar ein bisschen Verlust in Kauf nehmen, weil sie sehen, dass die Zeiten schlimm sind und dass es nicht besser wird. Hm. Ja, die meisten Leute wären zufrieden damit, wenn sich das nicht irgendwie lohnt, aber es soll sich rechnen. Hm. Also sie möchten nicht irgendwie draufzahlen dafür, dass andere Leute irgendwie illegale Straßenrennen veranstalten, ja, mit ihrem Energie irgendwie... Aber ich meine, auf der anderen Seite ist ja diese ganze Propagandasache, eröffnet ja auch manchmal so ein bisschen Möglichkeiten. Also ich fand zum Beispiel sehr auffallend, dass wir jetzt ein halbes Jahr lang nichts von Terroristen gehört haben. Ja,
bis sie mal wieder die beiden rechten Hände von Bin Laden erschossen
haben. Ja, jetzt ist der Krieg, läuft jetzt lang genug, dass wir wieder Zeit haben, uns anderen Sachen zuzuwenden. Aber das eicht so ein bisschen, was ist denn eigentlich wirklich wichtig? Ja, wenn sie während einem Krieg darüber berichten würden, dann ist es wohl wirklich wichtig, aber ansonsten halt nicht. Und diese ganze irgendwie, so auch der Israel-Palästina-Konflikt war jetzt ein halbes Jahr ruhig, jetzt kommt er wieder hoch.
Du meinst, der Krieg ist jetzt einfach, in der Ukraine ist jetzt einfach gesettelt genug und alle haben...
Der ist jetzt einfach Teil der Normalität, jetzt kommen wieder die anderen Meldungen. Hm. Aber du kannst halt sehen, Propaganda hat ja, ist ja auch in Konkurrenz mit anderen Propagandameldungen. Ja, und klar, du siehst jetzt halt, welche Propagandameldungen gerade wichtiger sind als andere.
Naja gut, ich meine, dieser Ukraine-Krieg ist ja, wird sich ja jetzt in so ein, wie ich ja schon vor einer Weile mal geschrieben habe, halt in so ein Forever-War-Zustand begeben. Das heißt also so ein, da gibt es von John Scalzi, gibt es die Forever-War-Serie, ist halt so ein ziemlich guter Sci-Fi-Autor, der beschreibt da halt auch so, ich glaube eben sind die in Mittelamerika angesiedelt primär, aber halt so Konflikte, die halt einfach...
Aus Sicht von Amerika, das sind ihre Ziele.
Die halt schon immer da sind, waren und schon und immer da sein werden und die halt einfach nicht aufhören. Und die alle Tendenzen moderner Kriegführung weisen halt darauf hin. Also die Berichte, die halt so mich so erreichen aus der Ukraine, sind halt so, dass jetzt so halt Erster Weltkrieg, nur halt mit Drohnen und Electronic Warfare. Das heißt also, es gibt halt immer wieder irgendwie eine neue Wunderwaffe, die jetzt irgendwie das Kriegsblatt wenden wird, wie jetzt halt, keine Ahnung, diese Long-Range-Artillerie oder so. Und die jetzt.
Apropos Wunderwaffe, im Technikmuseum kann man eine V2 von innen sehen.
Ah. Also. Mhm.
Ja, also mich interessiert ja weniger so die Mechanik des Krieges, sondern die, was die Leute glauben. Ja, und meine Beobachtung im Moment ist, dass beide Seiten glauben, sie können gewinnen. Und daher wird's keine, gibt's keinen Ausweg durch Verhandeln. Solange beide Seiten glauben, sie können gewinnen und hätten dann einen Vorteil, werden die weiterkämpfen.
Gut, ich meine, aus Sicht der Ukraine vollständig nachvollziehbar, ja. Also es ist jetzt irgendwie.
Na, so. Auch die Russen, ja. Also bei den Russen ist es so, dass es inzwischen, also selbst bei Umfragen, die im Fernsehen laufen, also nicht irgendwie Fringe unterdrückt, sondern Umfragen, die im Fernsehen laufen, da sagen sowas wie 60% irgendwie, ja, so eigentlich. Also nur noch 60% sagen, wir machen jetzt mal weiter Krieg. Ja? Und es gibt jetzt so eine Klasse, die sich zusammengefunden hat, so nach dem Motto, naja, wenn wir schon einmarschiert sind, dann machen wir das auch zu Ende. Aber es ist nicht so, dass die Leute aus Überzeugung finden, wir müssen jetzt mal die Ukraine platt machen. Ne? So, sondern es ist eher so, dass die glauben, naja, also das ist besser, wenn wir weitermachen, als wenn wir jetzt rausgehen. Sondern es ist so eine Abwägung und sie sehen noch eine Option auf einen Sieg. Und solange die Leute den sehen, wird es weiter Krieg geben. Hm. Das finde ich ziemlich offensichtlich. Da kannst du da auch nichts mit verhandeln reißen. Weil beide Leute glauben, sie müssen einfach auf Zeit spielen. Sie sind ja am Gewinnen gerade.
Na gut, ich meine, und sag mal, aus Sicht der Ukraine ist
halt... Ja, dass die weiterkämpfen, ist völlig klar.
Ist halt irgendwie Verhandlung.
Ich wundere mich ja, dass die Ukraine nicht langsam stinkig wird. Dass die von den Amis immer genau so viel Waffen kriegen, dass sie nicht verlieren können. Aber nicht genug,
na, was sollen sie tun,
als dass sie gewinnen können. Naja, die könnten zumindest mal irgendwie... Bisschen unangenehm irgendwie rumprotokollieren.
Naja,
wie hieß dieser Botschafter bei uns, Melnick, der die ganze Zeit rumgenervt hat? Warum haben die nicht sowas in Amerika, so jemand?
Naja, weil sie nicht riskieren wollen, dass ihnen die Amis den Saft abdrehen. Also ich meine.
Nein, das können die Amis doch nicht machen.
Naja, die westliche Freiheit wird bis zum letzten Ukrainer verteidigt, aber das ist halt irgendwie so ein. Die Balance müssen die schon irgendwie halten, sonst.
Naja, aber die Ukrainer lassen sich ja verheizen. Naja, aber die wären halt. Also ich an deren Stelle wäre wirklich ungehalten, dass ich da nur so irgendwie. Verteidigungswaffenkriege.
Ja, die sind froh über alles, was sie kriegen können. Ne?
Ich war ja jetzt ehrlich gesagt erstaunt über die Breite des Spektrums zwischen den Meldungen. Die lagen ja schon die ganze Zeit weit auseinander. Nach dem Motto, Ukraine stand in ihren Medien irgendwie kurz vor Moskau und die Russen haben so kurz vor Kiew. Aber jetzt gab es halt gerade Meldungen, wo man denkt, eigentlich ist doch jetzt so ein bisschen zettelt gerade. Da hieß es dann auf der einen Seite, die Russen sind gerade dabei, Richtung Westen weiterzugehen. Das haben irgendwie die britischen Dienste verkündet. Und gleichzeitig liest du aber im anderen Medium, dass sie keine Munition mehr haben und im Donbass irgendwie ihre Aktionen zurückfahren. Und denke ich mir so, ja, können wir uns auf so eine irgendwie Basisfakten mal einigen vielleicht?
Tatsächlich ist der Krieg ein bisschen kompliziert. Es passiert genau beides parallel.
Die haben keine Munition und gehen trotzdem irgendwie weiter nach Westen?
Naja, es hängt immer davon ab, wo. Die Front ist ja ein bisschen größer.
Was wollen sie denn im Westen? Ich dachte, die Sache ist gelaufen, wenn sie den Osten unter Kontrolle haben.
Na, die wollen eigentlich mindestens die Krim halten, den Landkorridor halten und halt den Osten halten.
Das ja, aber jetzt heißt es halt, sie wollen nach Westen in Richtung Moldawien.
Ja, genau. Also das wäre halt noch, das dritte Kriegsziel wäre halt gewesen, Transnistrien anzuschließen, so, also halt Odessa einzunehmen und die Ukraine vom Schwarzen Meer abzuschließen. Das Problem ist halt, dass du kannst halt im Krieg eigentlich keiner Seite wirklich glauben. So, also das ist halt so, also das ist halt so dieses, also so die Sachen, die ich jetzt aus der Ukraine höre, sind halt zum großen Teil einfach von Leuten, die vor Ort sind, die halt einfach sich die Sachen selber angucken, die zum Teil auch einfach ja da an der Front sind. Und das ist halt so, dass ganz viel von dem, was hier in den Medien berichtet wird, ist halt nur ein super kleiner Ausschnitt von dem, wie die Realität da vor Ort aussieht und wie die, also wie tatsächlich auch die Kriegführung aussieht. Und das ist halt so ein, hat auch damit zu tun, dass sie unglaublich schnell iteriert. Also du hast halt ein unglaubliches Tempo an Veränderung von Taktiken. Sachen, die letzte Woche funktioniert haben, gehen plötzlich nicht mehr. Das heißt also, dass halt diesen selben Mechanismus, den wir halt an den Aktienmärkten haben, dass jedes größere Pattern, was du halt irgendwie siehst, mit dem du halt dann mal ein paar erfolgreiche Trades machen kannst, funktioniert halt nicht lange, weil irgendwie andere Leute auf die Idee kommen. Genau dasselbe hast du da halt im Krieg. Das heißt, du hast halt so Taktiken, die halt irgendwie so Artillerieeinsatz mit Drohnen kombinieren oder direkt bewaffnete Drohnen oder Einpeilen von Mobiltelefonen und so weiter, die dann halt wiederum für Artillerieschläge benutzt werden. So, das funktioniert halt immer nicht lange. Es funktioniert halt eine Weile. Und bis die Gegenseite dann halt verstanden hat, wie das Pattern funktioniert und sich Gegenaktionen ausdenkt. Und wenn man sich die Geschichte von so, sagen wir mal, relativ statischen Konflikten anguckt, also insbesondere Erster Weltkrieg, wenn man da ein bisschen mehr reinzoomt, also bis runter so auf quasi einzelne
Schützengräben,
Frontabschnitte, würde ich mal so sagen, oder auch einzelne, also jedenfalls so die, wie schnell sich da Sachen verändert haben, als plötzlich Panzer auftauchten oder große Mengen Maschinengewehre verfügbar waren. Oder plötzlich Artillerie mit größerer Reichweite verfügbar war. Und wie, also, und jedes Mal war es so ein, wie jetzt haben wir die Wunderwaffe, die den Krieg wenden wird. Na, es wird halt, es ist also so eine, also wenn du die Sachen von damals liest, auch so auch Tagebücher oder auch so offizielle Militärgeschichte oder jetzt aktuelle Militärgeschichte, die ja die Archive durchgearbeitet haben, dann siehst du wirklich wortwörtlich zum Teil dieselben Sachen. Also wirklich so dieses so, jetzt haben wir die neue Wunderartillerie, die halt irgendwie, damit können wir irgendwie die Munitionsdepots des Feindes hinter der Front irgendwie abschießen. So, naja, konnten sie dann ein paar Wochen lang, bis die sich dann der Feind halt überlegt hat, okay, dann machen wir halt keine großen Munitionsdepots mehr, sondern bewegen das ist halt irgendwie anders. Oder hier, jetzt haben wir halt irgendwie unsere tollen neuen Panzer, mit denen wir halt irgendwie den Durchbruch schaffen werden durch den Frontabschnitt und dieser mörderische Meatgrinder von Stellungskrieg wird endlich durchbrochen werden durch die neue Wunderwaffe Panzer. So, ne? Naja, was kam halt? Dann gab es halt Panzerabwehrgeschütze. So, ne? Und, so.
Ja, im Moment haben wir ja in der Ukraine diese Geschichte mit dem Atomkraftwerk, was die Russen besetzt haben sollen, wo dann die internationale Atomenergiebehörde irgendwie Memos verschickt hat, so nach dem Motto, ja, die lassen unsere Inspektoren nicht mehr gucken, die haben die Sensoren abgeklemmt. Mhm. Hast du da irgendwie was von Leuten, die da in der Nähe wohnen, gehört? Also das finde ich eine sehr unklare Situation, was da gerade tatsächlich passiert und wie viel Sorgen man sich machen muss.
Da muss ich da schon Sorgen machen, weil die...
Beide Seiten haben behauptet, die jeweils anderen hätten auf das Atomkraftwerk geschossen, was ja schon so ein bisschen doof ist.
Naja gut, also... Es geht um Saporischschja und die Russen haben dieses Atomkraftwerk erobert. Also besetzt, muss man sagen. Die haben, da gibt es auch Videos von, das war so der eine Moment von diesem ganzen Ukraine-Krieg, wo ich wirklich, wirklich schlecht geschlafen habe, wo die Russen halt sich, also die wurden halt mehrfach aufgehalten, auch von der lokalen Bevölkerung auf der einen Zufahrtsstraße, weil die sich halt auf die Straße gestellt haben und gesagt haben, wenn ihr da ins Kraftwerk fahren wollt, dann müsst ihr irgendwie über uns rüberfahren. Und zwar du in dem Panzer musst jetzt über mich rüberfahren, wenn du in dieses Atomkraftwerk willst. Das hat die eine Weile aufgehalten. Am Ende haben sie es umgangen und haben dieses Atomkraftwerk erobert. Die Ukrainer haben halt irgendwann den Kampf eingestellt, weil sie halt gesehen haben, okay, die Russen machen sich nicht so viel Gedanken darüber, dass jetzt da einfach 6 laufende Atomreaktoren sind. Sondern waren es 2 damals noch, 4 waren Shutdown. Es gibt also Video und ich habe es live im Stream gesehen, weil die Videokamera auf dem Verwaltungsgebäude von diesem Atomkraftwerk online war. Man konnte also live zugucken, wie die Russen da halt mit Schützenpanzerwagen in dieses Atomkraftwerk rein sind und geschossen haben und also wirklich auch ein Gebäude in Brand geschossen haben. bis die Ukrainer halt aufgegeben haben. Es war quasi, man konnte im Internet live zugucken, wie ein in Betrieb befindliches Atomkraftwerk unter Einsatz scharfer Waffen erobert wurde. Das war nicht so gut für den Kopf. Und das war dann halt auch so, wo ich mich dann eine Nacht lang damit beschäftigt habe, wo gibt es denn eigentlich Simulationen über irgendwie Fallout-Ausbreitung?
Da gibt es tolle Webseiten, da trägst du ein Positionen, irgendwie Megawatt.
Naja, und vor allen Dingen die aktuelle Windrichtung in verschiedenen Höhenlagen ist ja das Problem. Kachelmann hat ja dann auch noch relativ schnell einen Fallout-Windsimulator irgendwie in seine Webseite reingekriegt.
Der Typ, ey.
Jedenfalls, die Lage ist halt so, dass die Russen haben die ukrainische Atomkraftwerksbesatzung da festgehalten unter extrem menschenunwürdigen Bedingungen und haben denen gesagt, ihr macht jetzt hier, arbeitet jetzt hier weiter. Und jetzt haben sie, und dieses Kraftwerk versorgt immer noch einen Großteil der Ukraine. Und jetzt haben sie aber halt quasi, benutzen sie dieses Atomkraftwerk als ein Mittel der Erpressung. Das heißt, die haben da Artilleriestellungen hingetan und beschießen die Ukrainer vom Gelände des Atomkraftwerks aus mit Artillerie. Weil sie wissen, dass wenn die Ukrainer zurückschießen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie ihren eigenen Reaktor treffen.
Das heißt, die Ukraine könnte jetzt aber theoretisch, sagen wir mal, den gesamten Strom einfach nicht mehr abnehmen. Und dann müssten die Russen das Kraftwerk ausschalten. Weil sie
würde auch nicht viel ändern, weil da ist genug Radioaktivität und genug Brennstoff. Dass
ja, aber es wäre dann immerhin eine Dirty Bomb und nicht irgendwie...
Da kannst du nicht wissen, weil wenn du irgendwie einen Atomreaktor triffst, in dem noch Brennstäbe drin sind, da wird keiner irgendeine Vorhersage machen, was dann passiert.
Durch Scheiße.
So, das heißt also, die Russen benutzen quasi dieses Atomkraftwerk als Erpressungsmaterial, Faustpfand, Safe Zone in dem Sinne. Und die Ukrainer sind jetzt halt in der misslichen Lage, dass sie halt, wenn sie dieses Problem weghaben wollen, wird es halt ein unglaublich teurer Infanterieangriff werden, den sie halt ohne schwere Waffen führen müssen. Ja, das ist halt so die Lage da gerade. Und es gibt wohl einzelne Berichte, ich weiß nicht, wie glaubwürdig die sind, dass sie zumindest Einheiten um das Atomkraftwerk mit Präzisionswaffen angegriffen haben, also wo sie sozusagen gesagt haben, okay, wir sind uns hinreichend sicher, dass die Rakete A, klein genug ist, um nicht die Hülle zu durchschlagen und B, halt genau genug ist, dass sie nicht in den Reaktor fällt. Das ist wahrscheinlich das, was damit gemeint ist, dass die Russen gesagt haben, die Ukraine hat das Kraftwerk beschossen, aber das ist Fog of War, kann man nicht genau sagen, ob das jetzt wirklich, also welche Sache dazu trifft. Aber das sind halt so diese üblichen Sachen, die halt in so einem Krieg passieren, dass beide Seiten versuchen, sich so eine irgendeine Art von Vorteil zu verschaffen in einem relativ statischen Konflikt, wo beide Seiten eigentlich nicht stark genug sind, um jetzt den großen Durchbruch zu erzielen. Also am Ersten Weltkrieg gab es sowas auch, Giftgasangriffe.
Ne? Ja,
Giftgasangriffe waren genau das, war genau der Versuch, diese statische Situation zu durchbrechen. So, und das ist halt so ein Ding, was halt, da wir jetzt halt aus der wirtschaftlichen Sicht heraus eine Situation haben, wo die große Frage aus Sicht des Westens eigentlich nur ist, wird die westliche Rüstungsindustrie schnell genug hochgefahren, um die Ukraine dauerhaft zu versorgen, versus wie lange halten die Russen gegen die Embargos durch? Das ist sozusagen so die Metafrage, die ja so ein bisschen dahinter steht. Und ehrlich gesagt, ich traue mir nicht zu, da eine Prognose abzugeben, weil zum einen ist halt so die Geschwindigkeit, mit der die westliche Rüstungsindustrie von so einem Manufakturbetrieb auf ernsthaften Produktionsausstoß umgestellt wird, ist mir gerade nicht so richtig erschließlich oder sichtlich, gefühlt nicht besonders schnell.
Du, ich war erstaunt, wie klein offenbar die Lager der westlichen Militärs sind.
Ja, und die Produktionsraten.
Nicht nur die Produktion, die haben ja auch nichts auf Lager gehabt.
Ja, genau.
Also wenn hier irgendwie ein Krieg gewesen wäre... Hätten wir auch nichts gehabt.
Ja, nee, das
nicht nur wir, also die NATO hätte irgendwie.
Ja, die Amis haben halt, zumindest was Artillerie angeht, haben die halt noch große Reserven so. Aber die westliche Kriegsindustrie.
Aber das sind auch eher Lenkraketen bei denen, wenn die
so. Nee, die haben auch richtig normale Standardartillerie. Aber die westliche Rüstungsindustrie funktioniert bisher nach dem Prinzip, alle 5 bis 7 Jahre gibt es einen größeren Konflikt. Und in der Zeit dazwischen füllen wir langsam mal die Lager wieder auf. So, das ist halt so. Und die Bundeswehr agiert ja sowieso nach, also ich meine, die zynischen Kommentare irgendwie der anderen Militärs über die Bundeswehr sind so, ja, ist halt immer noch wie früher, die können halt Blitzkrieg irgendwie, wenn es nach 3 Monaten nicht vorbei ist, dann ist da nicht mehr viel. Ich meine, wenn du jetzt anguckst, diese Panzerhaubitze 2000 da.
Das war ja wohl echt eine Lachnummer.
Ja,
wir haben bei unseren Tests, haben wir nur so 100 Schuss gemacht pro Tag.
Genau.
Und die Ukraine so halt Dauerfeuer natürlich, weil es halt ein Krieg ist.
Genau.
Oder so, ja, also darauf ist das Gerät aber nicht ausgelegt. So, ja, was?
Wie mit dem G36, ne?
Also, ja.
Ist halt irgendwie auch, naja. Anyway, also jedenfalls diese Frage, wenn man sich so westliche Rüstungsindustrie anguckt, ist es halt an vielen Stellen Manufakturbetrieb. Das heißt, da werden halt eine Mähdrescher-Fertigung.
Hochglanz. Dinger. Weißt du, das sieht im Prospekt gut aus, aber mehr halt nicht.
Nee, die können schon was. Also ich meine, das ist halt deutsche Rüstungsindustrie, muss man klar sagen. Also an vielen Stellen sind die wirklich führend so. Das Problem ist halt, also das jetzige Problem für die militärstrategische Ausrichtung des Westens in diesem Ukraine-Krieg ist halt nur, alles, was da gemacht wird an so Lenkwaffen oder hochentwickelten Flugabwehrsystemen, aber auch bis runter zu Panzern, ist halt Manufakturbetrieb. Da werden halt so Dutzende pro Monat per Hand zusammengeschraubt. Das heißt also, wir sind da nicht in einem Stadium, wo jetzt irgendwie, sag mal, wie so ein VW Wolfsburg, da halt irgendwo so ein Werk steht, wo halt dann jeden Tag ein paar tausend Lenkraketen rausfallen. Das gibt es halt nicht. Das hat niemand. Das ist eine nicht existierende technische Anlage. Es gibt auch kein Werk, wo jeden Tag 25 oder 30 Panzer vom Band fahren. Haben wir nicht. So, und wenn wir früher fuhren, also.
Die Russen haben sowas, aber die kriegen gerade die Supply Chain nicht
auch hin. Bei denen fahren keine 30, 40 Panzer am Tag vom Band. Das ist halt auch langsamer. So, und weil sind halt irgendwie, muss halt, also im Vergleich zu früher, also zum Zweiten Weltkrieg, was so der letzte Massenproduktionskrieg war, da war es halt natürlich so, dass halt die gesamte Wirtschaft darauf umgestellt wurde. Und dass also der Anteil der Kriegswirtschaft am Bruttosozialprodukt dann halt auch einfach ein signifikanter zweistelliger Prozentsatz war. Also in Deutschland, glaube ich, sogar über 60%. Also in Nazi-Deutschland waren halt, glaube ich, über 60% Bruttosozialprodukt war halt, also Bruttoinlandsprodukt war halt Kriegswirtschaft. Selbst in Amiland war es über ein Drittel. Also brutal groß. Und die haben ja in den USA, wenn man sich so anguckt, den Moment, wo die USA sich auf den Kriegseintritt vorbereiten, dann sind die ja hingegangen und sind zu ihren Autounternehmen gegangen und zu ihren sonstigen Großindustrien gesagt, was müssen wir denn tun, um mal eine Umstellung auf Kriegsproduktion zu machen? Wie können wir denn Panzer so schnell produzieren wie Cadillacs? Und dann sind die ja zu Cadillac gegangen und gesagt, ihr baut jetzt mal Panzer. Dann hat Cadillac halt Panzer gebaut, wie sie vorher halt Autos gebaut haben. So. Aber dieser Moment ist nicht da. Also den Moment haben wir momentan nicht. Und man kann sich darüber streiten, ob es gut oder schlecht ist. Also wir können nur sagen, ist jetzt nicht da. Wir haben nicht die industrielle Fertigungskapazität für die spezifische Kriegsproduktion, die jetzt da gebraucht wird, um momentan, wie gesagt, ich weiß nicht, was gerade passiert, aber das, was ich gerade sehe, sieht nicht so aus, um Russland da halt quasi tot zu rüsten. Das ist halt auch der Grund, warum die Ukrainer so wenig kriegen, weil da ist halt zum Teil einfach auch nicht viel.
Ich habe ja den Eindruck gehabt, jetzt bei der Luftabwehr, bei dem Gepard weiß ich es nicht so, aber der Eindruck war, die Panzer, die wir denen geben, sind zwar die letzte Generation, aber die Bundeswehr hat selber auch nichts Neueres, sondern es ist alles noch irgendwie in der Planung. Meinst du, wir halten da Sachen zurück, weil die einfach irgendwie zu Hightech sind und das irgendwie...
Nee, also die Bundeswehr hat irgendwie die Beschaffung eines neuen integrierten Luftabwehrsystems die letzten Jahrzehnte halt einfach verpennt. Das war halt so nach dem Ende des Kalten Krieges, wussten die halt nicht mehr so richtig, was brauchen wir jetzt eigentlich für Luftabwehr, brauchen wir überhaupt Luftabwehr? Und hat dementsprechend halt endlose Jahre mit irgendwie neuen Spezifikationen und Studien und so weiter zugebracht. Ich meine, das ist was halt der momentan, also sozusagen der Weltmarktführer in diesem Bereich ist halt irgendwie Iris, was es in verschiedenen Varianten gibt, sowohl zum ans Flugzeug schnallen als auch zum vom Boden aus anwenden und so. Und das sind halt, sag mal so, von Luftabwehr-Lenkflugkörpern schon so top of the game. So. Die Ukraine hat die auch jetzt angeboten bekommen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie die aus Bundeswehrbeständen angeboten bekommen hat, sondern vom Hersteller. Ne, weil die Bundeswehr hat bisher davon nur so ein Proof of Concept.
Ein Demonstrator.
So beschafft so. Und das ist halt genau so ein Ding, was halt an ganz vielen Stellen, man sieht halt so, die Bundeswehr wurde systematisch kriegsunfähig abgerüstet. Das heißt also, in einer Welt, in der wir keinen Krieg mehr hätten, haben die Consultants ganze Arbeit geleistet. Das heißt also, da wäre halt tatsächlich, also die systematische Kriegsunfähigkeit der Bundeswehr ist eigentlich sichergestellt zum momentanen Zeitpunkt.
Hurra,
also
McKinsey.
Kann man sagen, so, dass du lobst dir immer dafür.
Ja, das ist ein hervorragender, einen guten Job haben die gemacht.
Haben die einen guten Job gemacht. So, in der Welt, in der es jetzt wieder Krieg gibt, ist halt die Frage, ist das halt noch die richtige, also ist das halt das, was man haben will und braucht? Ich bin da tatsächlich zwiegespalten. So, einerseits bin ich halt von meiner Grundüberzeugung her Pazifist, auf der anderen Seite.
Wir müssen einfach McKinsey nach Russland schicken. Das dauert dann so ein bisschen, aber das ist am nachhaltigsten. Das
ist eher so ein bisschen Langfristprojekt, aber es wäre tatsächlich einfach blanke. So einfach so McKinsey nach Russland und China schicken, um sicherzustellen, dass es überall strukturelle Kriegsunfähigkeit gibt. Und dann
genau, und so ein bisschen Compliance-Experten hinterher. damit auch Cyber schön in den Boden gerammt wird.
Ja, das wäre auf jeden Fall der richtige Ansatz dabei.
Warum wirken denn die Russen gerade so schwach, wenn wir der Ukraine nur Schrott liefern?
Na, wir liefern ja nicht nur Schrott, wir liefern denen nur das, was wir haben, in kleinen Stückzahlen. Also ich meine, das stimmt auch wiederum nicht. Ne? Also ich meine, einiges davon, was wir da liefern, ist schon Zeug, was man bisher auch noch nicht so richtig gesehen hat. Ne? Also gerade so die fortgeschrittenen Panzerabwehrminen und auch...
Also die Präzisionsartillerie hat wohl die Russen echt überzeugt. Da ging so ein Video rum, wie die gestaunt haben auf so einer Brücke, wo du halt die Einschläge sehen konntest und die waren jeweils so unter einen Meter voneinander entfernt. Dann so,
Ja, also meine, klar, also das ist halt schon das Zeug, was der Westen dahin liefert, ist halt zum Teil alt, aber in der Regel halt nicht Schrott. Und man muss halt auch klar sagen, vieles davon ist halt auch endlos overengineert, weil es halt 30 Jahre Lagerzeit in der Spezifikation stehen hat.
Also ich habe mich ja mehrfach amüsiert, als es dann hieß irgendwie, ja, also das Gerät haben wir geliefert, aber die Munition, die Norweger geliefert haben, geht nicht in unsere Artillerie. Da muss irgendwie ein Software-Update eingespielt werden. Und so, ey, die Jungs, wirklich?
Ja.
Ja, aber so ist das halt. So ist das heute auf dem Battlefield.
Naja, ich meine, die Munition wird halt beim Schuss aus dem Lauf programmiert.
Ja.
Und wenn da halt die Datenfelder nicht passen, dann passen halt die Datenfelder nicht. Das ist halt doof.
Hätten sie mal XML genommen.
Ich fürchte, die haben da XML genommen.
Also, ja, aber warum sehen die Russen so schlecht aus? Oder ist das Propaganda?
Das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, dass die Russen haben halt mehrere Probleme. Eines davon ist, dass sie, glaube ich, das Level an Korruption, was sie da haben, massiv unterschätzt haben. Also ich glaube, die russische Führung wusste schon, dass sie ein extrem korruptes Militär haben, aber ich glaube nicht, dass sie wussten, dass es so korrupt ist. Das zweite Problem ist, dass der Anteil des russischen Militärs, der halt auf ein Professionalitätsniveau gehoben wurde bei den letzten Reformen, das halt so adäquat für so einen Krieg ist, war halt klein. Also damals, als sie die Krim eingenommen haben, ne, haben alle ein bisschen gestaunt, so, was kriegen die Russen hin? So eine Operation, wo sie quasi plötzlich da sind und irgendwie kaum ernsthafte Kampfhandlungen stattfinden und die schaffen es halt mal so schwuppdiwupp die Krim einzunehmen. Und das hatte niemand den Russen damals zugetraut. Naja, war halt dann so, dass die Anzahl der Einheiten, die das halt konnten, also die halt quasi so eine super gut durchgeplante Special Forces Operation machen konnten, war halt auch nicht so riesengroß. Die brauchten halt auch nicht so viel für die Krim dafür. Die sind halt, glaube ich, zum einen Opfer des Glaubens an die Wirksamkeit ihrer eigenen Propaganda geworden. Und an des Glaubens an die Wirksamkeit ihrer Infiltration. Also die sind da, glaube ich, wirklich hingefahren mit irgendwie unsere Infiltratoren haben dieses Land eigentlich im Wesentlichen schon erledigt. Wir müssen da nur hinfahren und uns einsammeln. So.
Es gab ja die Meldung am Anfang, dass die ihre Dressuniformen dabei hatten in den Panzern, weil sie annahmen, es gäbe gar keine Gefechte, sondern die würden da
Halt einfach
empfangen als Befreier.
Die haben halt einfach nicht dafür geplant, dass es halt irgendwie so ein unglaublich hingezogener, langer, ultrablutiger Konflikt wird und sich entsprechend auch nicht vorbereitet. Das heißt aber nicht, dass das halt nicht passieren kann. Ich meine, bei den Russen ist es, glaube ich, so ähnlich wie mit dem Westen. Am Beginn jedes Krieges, der halt irgendwie angefangen wurde, hast du halt immer diese optimistische Einschätzung, wann es halt vorbei ist. Das ist in jedem modernen Konflikt.
Ja. Also seit nicht nur in modernen, glaube ich.
Nee, aber schon immer so. Also ich kenne jetzt so die Sachen so von vor 1870 kenne ich nicht so gut, aber bis dahin so, die kenne ich ganz gut, die Kriege. Und hast in jedem dieser Kriege hast du halt die Erwartung, dass es relativ schnell vorbei ist. Und wenn es dann nicht so ist, waren alle Seiten immer sehr unangenehm überrascht. Und dann hat es einen Augenblick gedauert, also in der Regel sowas wie 1 bis 2 Jahre, bis die Realität sich manifestiert hat, dass man diesen Krieg jetzt ein paar Jahre machen wird und entsprechend die Wirtschaft und die ganzen Strukturen halt so umstellt, dass es halt also auch die Mobilisierungsstrukturen für die Armee, die Indoktrination der Bevölkerung, um den Nachwuchs für die Armee sicherzustellen, die Indoktrination der Geschäftswelt, also der Business People, um sicherzustellen, dass die Unterstützung der Unternehmen für diesen Krieg da ist. Und so weiter. Das hat halt immer eine Weile gedauert. So. Und das, glaube ich, auch so ein Ding, was wir jetzt auf beiden Seiten sehen, dass also je länger dieser Konflikt sich hinzieht oder diese russische Invasion in der Ukraine sich hinzieht, wenn wir beim korrekten Wording bleiben, desto mehr wird dieses Einstellen auf diesen Krieg und diese Umstellung sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft auf die Ziele dieses Krieges auf beiden Seiten passieren.
Na, aber wenn du jetzt von Jahren redest, das ist ja nun deutlich hinter dem hoffentlich irgendwie Spektrum von so Sanktionen. Können die so lange aushalten, die Russen?
Na klar. Die westlichen Sanktionen sind totally overrated. Ich meine, das ist halt so, also ganz ehrlich, dieses Gerede von wegen hier unsere Gassanktionen werden die Russen die Knie zwingen, ist völliger Bullshit. klar, möglicherweise wird es halt irgendwie dazu führen, dass sie ein paar Rasfelder ausmachen müssen und vielleicht werden die auch nicht wieder angehen. Das kann alles sein, aber die russische... Aber
sie kriegen halt auch keine Elektronik mehr eingeführt und so. Also es ist ja schon so ein bisschen mehr...
Die Überlegung, dass Sanktionen dazu führen, dass ein Land nicht mehr in der Lage ist, sein Militär zu betreiben, bietet die jüngere Vergangenheit hinreichend viele Anhaltspunkte dafür, dass die Bullshit sind. Der Iran beliefert die russische Armee jetzt mit Drohnen.
Ja? Oh, weia.
Das heißt, die Iraner, die nun wirklich unter den härtesten Sanktionen, die die Welt so zu bieten hat, sind gerade, sind in der Lage, Drohnen zu bauen, die besser sind, als was die Russen gerade selber bauen können. Nur mal so als Benchmark für, wie wirksam Sanktionen angeblich sind. Nordkorea hat es unter einem Sanktionsregime, was genauso hart ist wie das gegen Iran, geschafft, nicht nur Atomwaffen zu bauen, eine Wasserstoffbombe zu bauen, sondern auch noch das wahrscheinlich von so Mini-Staaten effizienteste Cyber-Angriffskorps aufzubauen, auszubilden und in Betrieb zu halten, sodass ein Profit-Center geworden ist, weil diese ganzen Krypto-Bro-Nummern da leer räumen.
Wollte ja gerade sagen, die zahlen ja für sich selbst inzwischen.
So, und dann will mir jemand erzählen, dass wir es schaffen, mit Sanktionen Russland in die Knie zu zwingen?
Ja, guter Punkt.
Bullshit. So. Natürlich, meine, Sanktionsbrechen, Sanktionsumgehen ist halt irgendwie, alle denken mal, ja, die Russen müssen sich ja dann eine neue Elektronikwirtschaft aufbauen und so weiter. Ja, völliger Unsinn. Ich meine, was haben wir gerade gesehen hier? Diese Iskander, die sie gerade auseinandergenommen haben, irgendwie diese.
Ja, ja, mit der ganzen Westelektronik.
Ja, aber das Westelektronik von vor 30 Jahren und die fliegen trotzdem. Ja, klar. Da ist nur ein bisschen modernerer irgendwie GLONASS-Empfänger drin, aber der Rest läuft unter Sam auf dem 386er. Na klar kannst du damit Waffen bauen. So, es ist halt also jetzt nicht so, dass, also ja, natürlich, die Russen haben jetzt Probleme, dass sie irgendwie, keine Ahnung, keine Schmierlager für ihre Panzer zusammenkriegen, weil sie halt so blöd waren, das halt nicht selber zu produzieren. Denkst du, das wird die davon abhalten, das auf die Reihe zu kriegen? Denkst du, das wird die Chinesen irgendwo abhalten, nicht mal die Augen zuzudrücken, wenn irgendjemand diese Gleitlager schmuggeln will? Ich meine, der Iran ist in der Lage, Drohnen zu bauen, der Iran ist in der Lage, Atomwaffen zu bauen, wenn sie unbedingt wollen. Und die sind sanktioniert bis zum Get-No. Nein. Das wird nicht passieren. Das hat dieses Sanktionsregime führt zu nichts anderem, als dass die Russen ein bisschen länger brauchen. Das Einzige, was du damit kaufen kannst. Dass die Russen länger brauchen und dass sie zwischendurch bestimmte Waffenarten nicht in dem Maß zur Verfügung haben werden. Das ist nicht wirkungslos. Es ist schon so, dass klar ist, dass jetzt also insbesondere moderne Artilleriemunition bei den Russen halt auch langsam knapp wird, dass deren Lenkwaffen knapp werden, dass sie jetzt anfangen, tatsächlich Luftabwehrraketen als irgendwie Boden-Boden-Raketen einzusetzen, weil sie halt nicht mehr so viel rumliegen haben, was sie nicht in Reserve halten wollen, für den Fall, dass der Konflikt nochmal eskaliert und es mit der NATO losgeht. Muss man auch mal bedenken, dass die Russen jetzt nicht all out machen, weil sie halt davon ausgehen müssen, dass die Sache so weit eskalieren kann, dass sie in einen Krieg mit der NATO kommen und dann wollen sie halt nicht nackig dastehen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum die NATO nicht alles liefert, was sie hat, weil ja. Würdest du darauf wetten, dass das nicht noch größer wird? Ich nicht.
Wie ist denn das mit den Atomdrohungen von Russen? Muss man das ernst nehmen?
Naja, also die Russen haben ja eine Nukleardoktrin, die sie neulich geupdatet haben, vor ein paar Jahren, zwei oder so. Und da habe ich mir die Mühe gemacht, die mal zu lesen, weil das schien mir schon irgendwie wichtig für die Allgemeinbildung. Und ich habe die neulich nochmal nachgelesen, als der Krieg losging. Und die Russen haben...
Aber das war doch sogar noch eine Verschärfung von wegen noch weniger Vorwand, die einzusetzen.
Naja, also die Doktrin ist, würde ich jetzt, kann man nicht so in einem Adjektiv zusammenfassen, die ist ein bisschen komplexer. Im Endeffekt sagen sie, dass sie Atomwaffen nicht einsetzen, es sei denn, es findet ein Angriff gegen russisches Territorium statt, der mit konventionellen Mitteln nicht aufgehalten werden kann. Oder die Integrität des russischen Staates bedroht. So, und jetzt kommen wir halt zu so ein paar blöden Details. Dass die Russen die eroberten Gebiete, also die besetzten Gebiete in der Ukraine, möglichst schnell russifizieren wollen. Also quasi sagen, wir machen hier eine Abstimmung, wollt ihr irgendwie haben ins Russische Reich und dann werden alle erschossen, die nicht mit Ja stimmen und dann wird es halt irgendwie in Russland angeschlossen, führt dazu, dass de facto diese Gebiete unter den russischen Atomdrohschirm kommen. Das heißt also, dass in dem Augenblick, wo sozusagen diese Gebiete als offiziell russisch deklariert sind und die Ukrainer versuchen, die zurückzuerobern, die Russen nach ihrer eigenen Nukleardoktrin sich sozusagen das Recht zurecht definiert haben, taktische Atomwaffen einzusetzen.
Na gut, aber die Doktrin ist ja nun nichts, was sie tatsächlich faktisch zurückhalten würde. Die könnten sie auch irgendwie kurzfristig ändern.
Naja, diese
Doktrin. Ist das eine reelle Bedrohung, meinst du, dass sie da rumnuken würden?
Eine Nukleardoktrin macht man. Eine Nukleardoktrin ist wie ein Ehevertrag. Den machst du. Also die Nukleardoktrin schreibst du zu Zeiten, wo du in Ruhe, sorgfältig und lange drüber nachdenken kannst und nicht, wenn du im Stress bist. Also nicht, wenn halt der Konflikt schon losgegangen ist. Und das machst du aus gutem Grund. Das machst du nämlich, weil du sicher sein willst, dass wenn du halt, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dass du über alle wesentlichen Probleme schon mal nachgedacht hast, alles durchgespielt hast und dafür Lösungen gefunden hast, die du aufgeschrieben hast und die du dich hältst, die das optimale Outcome für deine Ziele sind. So. Dafür schreibt man Nukleardoktrin. Deswegen, so sind auch die westlichen Nukleardoktrinen geschrieben.
Ja, natürlich, aber ne? Da so. Kannst du dich jetzt nicht wirklich drauf, also es gibt irgendwie, können wir jetzt nicht klagen, wenn sie sich nicht dran halten.
Nee, aber der Punkt ist, dass eine Nukleardoktrin führt, ist halt, also.
Also du meinst, sie halten sich da schon dran.
Eine offizielle Nukleardoktrin ist auch eine Versicherung, also hat mehrere Aufgaben. Zum einen sagt sie dem Gegner, wo sind deine roten Linien? Also pass auf, wenn du mich hier bis hierhin an die Wand zurückdrängst, sehe ich mich willens in der Lage, Nuklearwaffen einzusetzen. Das ist halt diese russische Territoriumdefinition.
Ja.
Das zweite ist, damit wird impliziert eine Abschreckung. Das heißt, du sagst nicht, ich habe Nuklearwaffen, ich werde sie nicht einsetzen, sondern hier sind meine Regeln, nach denen ich meine Nuklearwaffen einsetzen werde. Also du versicherst deinem Gegner, ich habe Nuklearwaffen und ich werde sie einsetzen, wenn ich mich dazu genötigt sehe. Die dritte Aufgabe von so einer Nukleardoktrin ist, dass man darüber auch seine eigenen Leute, also quasi seine eigenen Generäle und so weiter und so fort, ein bisschen, das heißt nicht ein bisschen hart an die Kandare nimmt und sagt so, pass auf, ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass euch die Nukleartruppen raushauen werden, wenn ihr da einen Scheiß baut. Das wird nicht passieren, sondern nur unter diesen Regeln, die wir uns hier selber gesetzt haben. So, für alles andere seid ihr zuständig. Dafür seid ihr mit den konventionellen Streitkräften zuständig. So, das heißt also, dass die Einsatzhürden, die halt definiert sind in so einer Nukleardoktrin, haben halt mehrere Zwecke und die sind halt dementsprechend eigentlich auch so ein Ding, auf das man sich ziemlich weitgehend verlassen kann. Also, dass halt ein Land gegen seine eigene Nukleardoktrin handelt, da muss die Scheiße schon richtig den Ventilator treffen. Also, das ist halt so, also sag mal so, wenn die Ukrainer anfangen würden, im größeren Umfang ukrainisches russisches Territorium, also jetzt nicht neurussisches Donbass-Territorium, sondern halt so altes Russland mit Raketen zu beschießen. So, ne? Das wäre halt so ein Punkt, wo die Russen auch schon offenbar angesagt haben. Jedenfalls dürfte es der Grund sein, wieso der Westen keine Langstreckenwaffen geliefert hat, also die jetzt bis in russisches Territorium reichen. Und den Ukrainer gesagt hat, so ihr dürft auf gar keinen Fall russisches Staatsgebiet beschießen mit unseren Waffen, weil dann klar ist, okay, das wäre halt nukable offense. So. Und das ist halt so ein, dafür sind halt Nukleardoktrinen da, ne? Dass du halt weißt, was halt irgendwie, was, worauf du dich da einlässt. Dementsprechend würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Russen taktische Nuklearwaffen einsetzen, in dem Fall, wo die Ukraine anfängt, ihr Territorium zurückzuerobern und zu dem Zeitpunkt halt schon die, sag mal, die Russifizierung in Anführungszeichen passiert ist, das ist der Punkt, wo ich anfange, meinen Geigerzähler zu putzen. Natürlich hat die Ukraine jegliches Recht, diese Territorien zurückzuerobern. So, don't get me wrong. Es ist dann eigentlich der kritischste und gefährlichste Teil dieses Krieges für den Rest der Welt, nicht nur für die Ukraine. Weil in dem Augenblick, wo jetzt, nehmen wir mal an, hypothetisches Szenario, die Ukraine erobert den Donbass zurück oder ist gerade dabei und die Russen würden wahrscheinlich erstmal sowas machen wie Nuklearwaffe in großer Höhe zünden, um einen EMP auszulösen, zu sagen, sie übrigens, ihr habt gerade unsere rote Linie überschritten. Oder sie würden eine sehr kleine Nuklearwaffe einsetzen, um klarzumachen, okay, hier sind wir jetzt gerade an dem Punkt, wo wir unsere Einsatzdoktrin es uns erlaubt, Nuklearwaffen einzusetzen. Die Frage ist, was dann passiert. So. Im optimalen Fall setzen sich dann alle Seiten hin und finden eine Verhandlungslösung, die irgendwie zumindest dafür zuführt, dass nicht noch mehr Nuklearwaffen eingesetzt werden. Im nicht optimaleren Fall könnte es dazu führen, dass so ein Konflikt dann wirklich sehr hässlich wird. Nicht nur hässlich, so wie es jetzt ist, sondern so nuklear hässlich. So, das ist halt das ist tatsächlich das Problem, was ich sehe. So, dass die Russen in einer Offensivoperation gegen momentan oder gegen ukrainisches Territorium Nuklearwaffen einsetzen, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Da haben die keinen Grund für und das wäre halt ein, also es passt in keine Kalkulation, nicht mal eine Putin möchte noch irgendwie als der Großhalt in die Geschichtsbücher eingehen Kalkulation, dass sie taktische Nuklearwaffen einsetzen in dem Augenblick, wo sie Territorium russifiziert haben und die Ukrainer es zurückerobern. halte ich für möglich.
Du sagst jetzt Verhandlungslösung. Ist das denn überhaupt möglich, mit Putin zu verhandeln? Also ich sah neulich so einen Podcast gehört und da kam das Argument, so wir haben hier als ein paar Russland-Experten, Gelehrte an Unis, haben wir mal geguckt, ob Putin jemals deeskaliert hat und wir haben keinen Fall gefunden. So kann man mit so jemandem überhaupt verhandeln?
Also im Falle...
Und zwar zurück bis zu seiner Zeit als Bürgermeister in St. Petersburg.
Also im Falle dessen, dass ein Einsatz von taktischen Nuklearwaffen im Ukraine-Krieg passiert, ist Verhandeln wahrscheinlich das falsche Wort. Also wahrscheinlich handelt es sich dann um einen Austausch von Erpressernoten, bis eine Seite dann eine Lösung findet, die nicht so aussieht, als hätte sie die Kleinen beigegeben, aber zumindest diesen Konflikt nicht mehr weiter eskaliert. Beide Seiten, sagen wir so, beide Seiten sind eigentlich am besten dran, mit einem langgezogenen, konventionellen Konflikt, der unterhalb der Nuklearschwelle bleibt, wie im Kalten Krieg. Also wir sehen ja de facto einen neuen Kalten Krieg an der Stelle, sowas, wo halt also die immer ein Proxy-Konflikt zwischen dem Westen und Russland, dem Westen durchaus zu Passe kommt, aus verschiedensten Interessengründen. Und auf der anderen Seite, wo die Russen glauben, dass ihnen nicht nochmal in Afghanistan passiert. So. Und eine Nuklearisierung des Konfliktes hätte das Problem, dass es für auch die Machtbasis von Putin selbst unkalkulierbar wird.
Also ich weiß aus dem Kalten Krieg, dass sie experimentiert haben mit Mini-Nukes, die man irgendwie aus Artillerie verschießen kann. Und das ist irgendwie nie wirklich weit gekommen, aber
ja, die gibt es auch noch. Also die Russen haben eine...
Also nehmen wir mal an, es gibt die Waffen noch und die sind einsatzfähig. Meinst du, das könnte passieren?
Ja, ja. Das wäre das, womit ich rechnen würde. Also ich würde damit rechnen, dass wenn wie gesagt dieser Fall eintritt, Ukraine erobert Territorium zurück, was zwischendurch von den Russen aus ihrer Sicht russifiziert worden ist, dass die Russen mit irgendwie sowas wie einer 1 oder 2 Kilotonnen Nuke, die sie eher performativ einsetzen, also die jetzt nicht unbedingt ein militärisches Ziel erfüllt, sondern halt quasi nur die Signalisierungshandlung zum, ihr habt die Nuklearschwelle erreicht, ist, das wäre das, was ich denken würde, was passiert. Und der Westen ist halt auch nicht in der Position, dann weiter zu zocken. Also weil das Problem ist halt einfach, die Russen sind in der Art und Weise, wie ihre Atombewaffnung funktioniert, auf dem Level von Doktrin und Einsatz für so einen Konflikt mal härter aufgestellt als der Westen. Weil beim Westen ist halt Atomwaffeneinsatz ist immer quasi Präsidentenentscheidung. Also de facto müsste halt Biden entscheiden, dass das jetzt passiert. So, alle anderen sind nicht in der Lage. Ne? Also kein anderes NATO-Land würde diese Entscheidung treffen. In Russland und in der Sowjetunion damals war es halt so, dass es eine Freigabeentscheidung, also einen Freigabeentscheidungsprozess gibt, der, wenn er getroffen ist, die Möglichkeit, taktische Nuklearwaffen einzusetzen, auf die Ebene von, ich glaube, Frontkommandeuren runterdelegiert.
Ach du Scheiße.
So, das heißt also, die sagen...
Der Typ an der Front, der gerade
überrannt wird, ja. Also halt von der.
Na, der hat aber keinen Grund, irgendwie jemals nicht auf den Knopf zu drücken.
Genau, also und der Punkt ist halt, das wird, also die russische Doktrin sieht halt vor, dass dieser Punkt kommuniziert wird. Das heißt, die sagen dann halt an, guten Tag, lieber Westen, ihr habt jetzt gerade unsere rote Linie überschritten. Wir haben unseren Generälen in diesen 5 Frontabschnitten die Freigabe für eine Einsatz taktischer Nuklearwaffen gegeben, wenn sie in eine Position kommen, dass sie halt nicht, ja, also dass sie die Position nicht halten können. Und dann ist der Westen halt in der richtigen Scheißsituation. So, weil, was willst du machen? Dann kannst du den Ukrainern sagen, geht mal, macht mal nicht weiter, ihr dürft euer Territorium nicht wieder zurückerobern.
Wir hätten gerne unsere Waffen zurück.
So, oder keine Ahnung, oder die Software in unseren Waffen hört auf zu funktionieren oder was auch immer. Ist halt eine richtige Scheißsituation. Ist halt so eine Situation, wo es halt keine wirklich gute Antwort für den Westen drauf gibt.
Was sagt denn die NATO-Doktrin für den Fall, dass, sagen wir mal, Russland jetzt die Ukraine nuked? Die ist ja nicht Teil der NATO, genau, aber sie ist irgendwie...
Die NATO würde in dem Fall erstmal nicht... Also die würde halt ihre Einsatzbereitschaft für den Einsatz von Nuklearwaffen erhöhen, wozu alle möglichen Maßnahmen gehören, und würde primär sich auf den Fall vorbereiten, dass von russischem Territorium mit Kurz- oder Mittelstreckenwaffen NATO-Territorium angegriffen wird. Was halt zum Beispiel heißen kann, dass von Kaliningrad aus Berlin genukt wird. So, das ist halt technisch im Bereich des Möglichen und wir hätten dann, keine Ahnung, 7,5 Minuten oder sowas Vorwandzeit. Das ist nicht so lang. Oder nee. Ja, irgendwie sowas, jedenfalls so eine hohe einstellige Minutenzahl. Und naja, also ich meine, was dann halt passiert, ist halt irgendwie, dass die NATO halt irgendwie die...
Ja gut, aber das ist irgendwie klar, dass dann die NATO reagiert. Aber
wenn, nee, also sozusagen,
wenn jetzt nur Also nur in
einem. Also wenn es einen taktischen Nuklearwaffeneinsatz gibt, dann, also die Szenarien sind ja durchgespielt, die sind ja häufig geübt, das ist halt, die NATO macht ja Manöver für sowas. Hängt es davon ab, wie der politische Wille aussieht?
Also es gibt keine Auto-Response.
Okay. Gibt es nicht. Es gibt also eine politische Entscheidung, wie darauf zu reagieren ist. So, und da gibt es die unterschiedlichen Optionen, die auch alle schon gewargamed sind. Also zum Beispiel könnte die NATO halt zum Beispiel sich entscheiden, okay, wir, also je nachdem, was passiert. Also wenn die Russen eine 2-Kilotonnen-Nuke gegen ukrainische Stadt einsetzen oder gegen ukrainischen, keine Ahnung, Konzentrationsraum von einer Division und da halt Tausende von Toten oder Zehntausende von Toten gibt und halt verseuchtes Territorium, würde die Reaktion vielleicht anders aussehen, als wenn die Russen, keine Ahnung, über dem Schwarzen Meer quasi eine performative Nuke detonieren, um zu zeigen, ihr habt den Nuklearschwelle erreicht. So, dann kann es halt sein, dass die NATO zurückgeht und sagt so, okay, ja, so weit wollten wir jetzt nicht spielen. Oder sie sagen, okay, wir detonieren eine EMP-Nuke über eurem russisch besetzten ukrainischen Territorium. Ist dann alles möglich. Das ist halt eine politische Entscheidung, die halt dann getroffen wird, wenn es halt soweit ist. Es gibt halt irgendwie für all diese Fälle gibt es halt irgendwie durchgespielte Wargames. Die Frage ist halt nur, ob die dann irgendjemand liest. Ja, also wenn sozusagen der Shit erreicht ist. Also ich meine, du erinnerst dich an Wargames, ne? Also ja. Den Film.
The only dieses, good move is not to play.
Genau, und du siehst halt diese Szenarien mit irgendwie The Pakistan Gambit und wie es alles hieß, so diese ganzen verschiedenen Szenarien, die dann da so am Ende durchflattern, so, ne? Während er zu diesem The only winning move is not to play kommt, da geht ja auf dem Schirm richtig was los. Und das ist halt keine Fiktion. Also diese von diesen Szenarien gibt es halt viele und es gibt ja auch eine sehr, sehr große Strategic Play Military Simulation Community im Internet, die halt den ganzen Tag.
Natürlich gibt's die.
Also die halt den ganzen Tag in, ich glaube, es gibt so drei verschiedene, vielleicht könnt ihr uns ja noch was in die Kommentare, so drei verschiedene große Simulation-Game-Communities. Und davon sind auch einige, in denen halt taktischer Nuklearwaffeneinsatz passiert, also in den Games passiert. Und da sieht man dann halt auch, wie vielfältig halt die Resultate sein können. Sie hängen halt ausschließlich davon ab, wer redet dann mit wem. Wer nimmt dann das Telefon ab? Wer irgendwie, also was sind die Moves, die halt passieren, wenn diese Schwelle erreicht ist? Gibt es dann halt den Telefonanruf, der sagt, okay, wir hören jetzt mal erstmal eine Woche auf oder wir machen jetzt erstmal einen temporären Waffenstillstand und gucken mal, was passiert. Oder geht's weiter? Ist die, Mr. President, wir müssen eine harte Linie demonstrieren und wir, ne?
Gehen Sie in die Air Force One und bleiben Sie airborne.
Genau.
Ja, also es ist ja etwas sehr Interessantes passiert. Nämlich haben die Amerikaner jetzt eine zweite Front aufgemacht in Form von Pelosi, der Sprecherin des Unterhauses, die Taiwan besucht hat. Und das ist jetzt noch nicht ganz klar, ob das irgendwie, ob Ukraine jetzt einfach die Büchse der Pandora war und jetzt knallt es halt überall. Oder ob das irgendwie eine strategische Idee war. Oder ich habe ja im Blog die Theorie geäußert, dass die Pelosi einfach sich gedacht hat, das ist jetzt nicht mehr mit persönlichem Risiko verbunden, weil wir China in der Ukraine gezeigt haben, dass sie da nicht einmarschieren können, ohne dass es einen ewigen Krieg mit Unterstützung des Westens gibt.
Schwer zu
aber
sagen.
Du bist so ein bisschen auf der Büchse der Pandora-Theorie, ne?
Ja, also ich meine, wir sehen es an allen möglichen Ecken, jetzt gerade halt irgendwie Kosovo, ne?
Auch das südchinesische Meer jenseits von Taiwan ist die ganze Zeit schon am Eskalieren.
Ja, also jetzt halt so Balkan, Kosovo.
Ja, das kommt auch noch
selbes Game-Szenario, das ist halt so Israel-Palästina geht auch wieder los, Türkei-Syrien.
Türkei-Griechenland
geht gerade
wieder los. Die haben heute ein Schiff losgeschickt, um nach Gas zu buddeln.
Also es ist halt so, dass meine momentane Sicht ist, dass dieser Ukraine-Angriff durch Russland eine Büchse der Pandora in dem Sinne geöffnet hat, dass die Möglichkeit, politische Konfliktsituationen militärisch zu lösen, im Mindset von vielen Führungsfiguren in der Politik weltweit was verändert hat. Also nämlich dieses, wir können jetzt, man kann dieses Militär auch mal einsetzen. Jetzt haben wir schon die ganzen Jahrzehnte irgendwie da Milliarden und Abermilliarden reingepumpt. Dann können wir doch irgendwie den ganzen Kram auch mal benutzen. So, ne?
Also, ich war sehr erstaunt.
Also Aserbaidschan, ja. Armenien, ne?
Ja.
War zum Beispiel auch so ein Ding. Also Aserbaidschan, Armenien war halt genau so ein Ding, wo jemand eine Entscheidung getroffen hat, wir führen jetzt diesen Krieg, systematisch sich die Waffen besorgt hat, die Unterstützung besorgt hat, die politischen Allianzen besorgt hat, um halt irgendwie jetzt diesen Konflikt da mal zu lösen, also zu lösen, in Anführungszeichen. Ne?
Ich war halt erstaunt, weil ich mir dachte, aus spieletheoretischer Sicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwie Oberbefehlshaber der NATO wäre und ich habe meine Hände mit der Ukraine voll und dann kommt irgend so ein Pizzle irgendwie Warlord und macht irgendeinen Krieg, dann habe ich doch nicht mehr die Zeit, mit dem irgendwie rumzuverhandeln. Dann sitzt doch mein Triggerfinger viel schneller, oder nicht? Also aus meiner Sicht wäre das Risiko für irgendjemanden, jetzt Krieg auszuprobieren, viel höher, weil die Leute alle keine Zeit haben, sich irgendwie mit irgendwelchen Leuten auseinanderzusetzen.
Ich glaube, dass der Westen in dieser Position ist.
So, ja, na, aber die Russen doch auch, oder nicht? Oder meinst du, die können jetzt noch irgendwo anders einen Krieg anfangen?
Nö, die Russen glaube ich nicht.
Wobei im Iran blubbert das auch vor sich hin, oder? Da haben die Russen ja so ein paar Luftabwehrstellungen.
Iran?
Stehen da, las ich. Syrien, Entschuldigung. Syrien.
Also ich glaube, was da passiert, ist eher, dass alle Seiten jetzt quasi dieses, okay, jetzt ist Konflikt-Time.
Wie im Ersten Weltkrieg, so, ja, super, jetzt geht's los.
Dass der Westen durch die ukrainischen Erfolge gegen die Russen sich jetzt so ein bisschen so, naja, was geht denn noch so fühlt.
Ja, super, na, gar nichts geht, weil wir unsere Hardware gerade in der Ukraine gegeben haben.
Also zumindest in Europa, aber.
Völlig bescheuert.
Naja, ich meine, also Serbien-Kosovo, ne? Also ist halt so ein Ding so, dieser Konflikt, also im Westen wird es ja wieder so dargestellt, als wenn irgendwie die Serben jetzt halt da halt schon wieder irgendwie losmarschieren, um rum zu massakern. Aber de facto ist es halt so, dass die westlichen Verbündeten im Kosovo und Albanien halt die Lage da nachhaltig über die Zeit eskaliert haben, indem sie halt die Serben innerhalb des Kosovo immer mehr drangsaliert haben, so, und damit den Serben natürlich den prima Vorwand gegeben haben, zu sagen, so, okay, wir müssen jetzt nochmal was tun.
Und jetzt ist der Zeitpunkt, weil die alle abgelenkt sind.
Naja, ich glaube, die Serben hätten jetzt eigentlich sich eher einen anderen Zeitpunkt gewünscht, als irgendwie jetzt gerade so, weil die Russen halt gerade irgendwie zu tun haben, die halt ihre Verbündeten sind. Aber letzten Endes ist dann halt auch die Frage, wie viel, also sozusagen aus Sicht des Kosovo, ist jetzt halt wahrscheinlich der Zeitpunkt, sich halt diese ethnisch-serbischen Territorien halt da irgendwie das Problem für die aus deren Sicht mal zu klären und die irgendwie einzunehmen. Und die sind ja vom Westen halt irgendwie hochgerüstet worden. Also ist ja so nicht so, dass da halt, also mein gut, in diesem Balkankonflikt gibt es immer keine Guten und keine Bösen. Das sind halt beide Seiten haben halt irgendwie, du hattest da neulich dieses Video irgendwie bei einem Blog.
Ja, es gab ein tolles Video über Sharping, der ja damals den Krieg sozusagen losgetreten
hat. Genau, das können wir vielleicht nochmal hier verlinken, weil irgendwie das war.
Ja, das
war halt wirklich, wirklich auch erhellend, irgendwie, um mal die Komplexität von diesem Konflikt zu verdeutlichen und dass irgendwie die, jetzt zu sagen, irgendwie die bösen Serben oder irgendwie was auch immer, wer gerade der Bösewicht ist, ist halt unterkomplex und da muss ich da irgendwie tatsächlich die genauen Details angucken. Aber wir können jetzt mal gucken, was wir noch so an Battlefields haben, die so ein bisschen eingefroren sind, die wir jetzt mal los wieder aufmachen können, ist, glaube ich, im Westen bei den Hawks schon so ein Ding. So. Und man muss zu dieser China-Taiwan-Geschichte.
Aber so viel Hawks gibt es doch da außerhalb der USA gar nicht mehr. Ich meine, die Briten hätten früher immer schön mitgemacht.
Die Briten sind jetzt gerade Kosovo. Das sind, die sind da die treibende Kraft. Nee, aber diese China-Taiwan-Nummer ist halt, man muss ja immer, wenn man sich für diese Dinge interessiert, halt auch die offiziellen Dokumente lesen. Und eines dieser Dokumente, also einige Sets von Dokumenten, sind halt auch, wie die Amerikaner die chinesische militärische Schlagkräftigkeit einschätzen. Und es gibt eine nicht kleine Fraktion im amerikanischen Militär, die sagt,
jetzt oder nie.
Genau. Wenn wir jetzt noch 10 oder 20 Jahre warten, dann werden wir einen Krieg mit China nicht gewinnen können. Über Taiwan. Dann werden die uns einfach mit uns den Boden wischen. Und das ist so ein bisschen so das, was mich in dieser Pelosi-Nummer halt auch so beunruhigt, ist, dass die beide Seiten so routiniert agieren. Also die Chinesen hatten offensichtlich das Playbook von, was machen wir dann?
Sie hatten das schon alles ausgearbeitet, die wussten genau, die Leute standen schon am Ufer, mussten nur noch kurz in ihre Manöverboote steigen.
Und genau, also das war hier haben wir das Playbook Pelosi-Besuch, irgendwie, dann führen wir diese 25 Militärmanöver durch. So, oder? Und das halt so ein, und wann immer du halt so ein Anzeichen dafür hast, dass eine Seite nicht also dass keine Seite überrascht ist davon, wie sich dieser Konflikt entwickelt, macht mir das große Sorgen, ja, weil beide Seiten dann offensichtlich schon so weit in ihrem Denken vorangeschritten sind, wie das Game weitergeht, dass
von alleine durcheskaliert.
Das halt, genau, dass es halt so ein Durcheskalationsautomatismus halt dabei geben kann. So. Das ist halt so ein bisschen sowas. Deswegen, also ich hätte halt eigentlich auch gesagt, so keine von den Seiten hat jetzt Interesse daran, jetzt diesen Konflikt zu eskalieren, aber
also die Rolle Taiwans finde ich auch sehr ambivalent an der Stelle. Also jetzt gab es die Meldung, dass der, ich glaube, es war der Außenminister von Taiwan, der irgendwie meinte, ja, also das Manöver da, das sieht aus, als wenn das jetzt irgendwie einfach so durchläuft und dann blockiert das unsere Supply Chains und dann sind wir im Arsch. Also das heißt so, als wenn Taiwan tatsächlich das Manöver für nicht nur irgendwie Posturing hält, sondern das soll uns hier wirklich gerade schaden. Was mich ja überrascht hat, weil so habe ich das nicht gelesen.
Tja, schwer zu sagen. Also, was dazu sagen, Taiwan ist natürlich auch super komplex innenpolitisch. Ne? Also, da gibt es ja auch irgendwie sehr unterschiedliche Fraktionen, die jetzt.
Und es gibt immer wieder wunderbare Parlamentsschlägereien.
Genau, aber die haben unter anderem auch damit zu tun mit den irgendwie eher pro-chinesischen, eher irgendwie nationalistischen, also sozusagen nicht pro-chinesischen Fraktionen. Also, schwierig. Also, weiß ich nicht genau über Taiwan Innenpolitik, um einzuschätzen, welche Äußerung von wem da jetzt halt irgendwie wie einzuordnen ist.
Aber wir sollten vielleicht sagen, wieso wir überhaupt im Westen über Taiwan reden. Man könnte ja auch sagen, das ist einfach ein innerchinesischer Konflikt, scheiß drauf.
Ja.
Aber es betrifft uns ja schon, ja, denn in Taiwan sitzt TSMC und das ist einer der größten so Chip-Produzenten der Welt.
Der größte.
Ja, also ich weiß nicht mit wie viel Abstand, aber das sind die einzigen, die im Moment die kleinsten Strukturauflösungen hinkriegen. Und so, wenn ihr einen Computer oder ein Smartphone habt, dann seid ihr Kunden von TSMC indirekt. Und wenn die Chinesen kommen und TSMC irgendwie die Supply Chain zumachen oder den Export irgendwie behindern, da gab es gerade ein Memo von Apple, was durch die Presse ging. Die haben ihren taiwanesischen Kollegen geschrieben, die sollen sich bitte peinlich an die chinesischen Exportrestriktionen halten. Und da überhaupt nicht auch nur den Hauch eines Vorwands liefern, weil Apple sozusagen annimmt, wenn da irgendwas schimmelig aussieht, dann nutzen die Chinesen den Vorwand. Und was man vielleicht auch erwähnen muss, ist, dass China selber versucht, eine TSMC-ähnliche Chip-Produktion aufzubauen. Aber das scheitert im Moment daran, dass es Exportrestriktionen gibt für Hightech-Güter nach China. Und China muss das halt alles selber nochmal neu erfinden und ist so ungefähr 10, 15 Jahre zurück. Das heißt, wenn China jetzt in Taiwan einmarschiert und die Tech von TSMC mitnimmt, wäre das allein schon ein Gewinn für China. Unabhängig davon,
also,
wie da es gab's, mit Taiwan weitergeht.
Da gab es ja eine sehr klare Ansage von dem Chef oder stellvertretenden Chef von TSMC.
Naja, also ich weiß nicht, ob der da noch groß was zu sagen hat.
Nee, der meinte halt.
Dann macht er seine Fabrik kaputt, oder wie?
Ja.
Ja, das ist auch richtig doll scheiße für uns, weil die Fabrik baut unsere Computer.
Nee, das ist ja nicht nur eine Fabrik, sind ja irgendwie mehrere Dutzend.
Naja, klar, aber.
Nee, aber das halt, also du kannst davon ausgehen, dass diese Fabriken auf einem soliden Fundament aus Dynamit gebaut sind. So, also da wird nichts, also ist halt vollkommen klar, dass.
Ja, aber unsere Optionen sind halt alle scheiße, egal wie das da ausläuft irgendwie.
Naja, also mal jedes Mal, wenn halt der Westen versucht hat, TSMC dazu überreden, mal eine Fabrik im Westen aufzubauen, haben die Taiwanesen gesagt so, wow. Könnten wir.
Ist aber unsere Lebensversicherung.
Ist unsere Lebensversicherung. Deswegen nicht so gerne.
Ja,
so.
Ist auch absolut nachvollziehbar, natürlich.
Insofern ist halt so der Westen ist wohl oder übel, wird da halt nicht anders können, als zu versuchen, Taiwan zu verteidigen. So in der einen oder anderen Option. So. Und ich meine, letzten Endes ist halt für die Chinesen, ist das halt auch so ein völlig irrational, ne? Also ich meine, also wenn diese Taiwan-Issue nicht wäre, also wenn die Chinesen sagen, ja, ist gut, okay, wir gehen zurück zur vorigen Politik, wir assimilieren die in 100 Jahren, wenn wir die wirtschaftlich irgendwie, wir kaufen die nach und nach auf und dann
so. Aber das ist ja tatsächlich die Politik.
Also gewesen, bis Xi das geändert hat. Das ist der interessante Punkt, weswegen es halt so total irrational ist, dass China jetzt quasi sagt, ja, wir werden uns das militärisch zurückholen und dieses gesamte China-Taiwan-Verhältnis jetzt halt in den letzten Jahren so dermaßen eskaliert ist, also weg von langsam wird das eher halt eine Soße und das wird halt irgendwie gegenseitige Beteiligung und so, hin zu Reiserestriktionen, Investitionsrestriktionen, Import-Export-Restriktionen und so weiter und so fort, ist eine politische Änderung, die unter Xi passiert ist. Das heißt also tatsächlich, was da geschehen ist, ist, dass Xi gesagt hat, das dauert mir hier alle zu lange. Bis das mit der Assimilation passiert ist, ist irgendwie viel zu lange. Und ich will, dass das unter, bei mir im Geschichtsbuch steht, unter meinem Namen.
Scheiße, immer die Geschichtsbücher.
Oder was auch immer jetzt genau gesagt hat, aber das sozusagen die Implikation davon. Wenn es dieses Problem nicht gäbe, wenn die Chinesen sagen, wir so, ja Gott, das interessiert uns doch eigentlich überhaupt nicht. So, lass mal irgendwie schön Business machen und irgendwie zusammen Afrika erobern oder was auch immer sie dann gerade.
Naja, sie verdienen ja auch gut daran, wenn sie Taiwan machen lassen. Genau. Das darf man nicht unterschätzen. Das sind ja Exporte aus China auf dem Papier.
So, dann also wäre die Gesamtweltlage plötzlich viel entspannter. So, ne? Also es halt so, gäbe halt einen Major-Konflikt, der jetzt so aussieht, als wenn er mit Sicherheit passieren wird. Und zwar in den nächsten 10 Jahren passieren wird, oder vielleicht in den nächsten 15 Jahren auf jeden Fall passieren wird. Das ist halt so ein Ding, was halt irgendwie eigentlich, also es gibt ja so immer diesen Versuch, sozusagen Geschichte aus den geopolitischen Realitäten zu erklären. Also aus der Geografie, aus dem, wie halt irgendwie die ökonomischen Grundvoraussetzungen von Ländern sind, aus dem, wie sich Länder in der Position in der Welt, die sie halt geografisch haben, mit irgendwie Handelsströmen und so weiter und so fort, positionieren, zu sagen, okay, das ist eigentlich viel wichtiger als jetzt irgendwie einzelne Personen oder als einzelne Akteure oder auch nur einzelne politische Parteien. So. Und dann hast du aber immer wieder so diese Fnords dazwischendurch, so, wo du halt denkst, so, also weil eigentlich könnte den Chinesen dieses Taiwan auch wirklich echt egal sein. So, die könnten sich halt sagen, so ist halt dieses Land da vor unserer Küste, okay, vor 50 Jahren die Großväter und so, aber ja, lass mal Business machen so. Also wie es ja auch lange Jahre war. Also zwischendurch sah es ja so aus, als würde da nie irgendwas passieren, als würde das einfach so gemütlich halt irgendwie so eine Koexistenz halt sein, wo man halt irgendwie gemeinsam viel Geld verdient und den Westen ausnimmt so. Aber ja.
Also teilweise ist das ja auch heute noch. Also die Geopolitik funktioniert ja tatsächlich teilweise auch heute noch so. Die Südchina, South China Sea, China Sea, das blubbert auch seit einer Weile vor sich hin und da gibt es durchaus irgendwie geografische Gründe, warum das blubbert. Aber die Mittel, die alle verwenden, sind so, wie soll ich sagen, also peinlich geradezu. Also wenn man jetzt heute irgendwie in die News guckt nach South China Sea, dann finde ich hier gerade China Launches Law Enforcement Vessel. Ja. Um irgendwie Disputed Islands zu patrouillieren. So, ey. Und dann sagen alle, die anderen würden ihre Schiffe irgendwie bullying. Und, die anderen haben aber angefangen. Das ist so Sandkasten alles. Aber es ist halt eine der zentralen Handelsrouten der Welt. Ja. Und da gehen einmal Chinas Exporte durch, bis die neue Seidenstraße fertig ist. Tja.
Naja. Ja, wir wollten noch ein bisschen positive.
Eigentlich wollten wir lauter positive Sachen erzählen und jetzt sind wir hier schon wieder. Aber es gibt noch eine andere Frage, die ich an der Stelle wichtig fand, nämlich dass TSMC eigentlich eher nur die Fabrik baut, die Chips baut. Aber die Maschinen in der Fabrik, die kommen von anderen Leuten, unter anderem von einer niederländischen Firma, inzwischen auch im Besitz von Nicht-EU. Investoren,
nämlich?
ASML, ja. Irgend so eine Heuschrecke hat die gekauft, weil man jetzt stand. ASML, ja, also jedenfalls.
Die eine Heuschrecke ASML kaufen lassen?
Ich habe auch gestaunt. Lass mal gucken. Also, das ist jedenfalls eine holländische Firma, die Belichtungsmaschinen baut für extrem Ultraviolet-Belichtung. Und das sind so das ist der aktuelle Stand der Technik. Und die sind im Wesentlichen die einzigen, die diese Maschinen bauen können. Aber selbst die bauen die halt nicht, sondern integrieren die eher. So, also die Optik kommt dann von Carl Zeiss und so. Und ich finde, da muss man mal drüber reden, ob unter diesen Umständen überhaupt eine digitale Souveränität erreichbar ist. Ja, wenn die Leute, die krasseste Elektronik bauen, die es heute gibt, das ist halt auch nicht ein Land. Ja, nicht mal die Taiwanesen sind da souverän, sondern sind halt angewiesen auf Importe.
Ja, meine, das ist halt die Welt ist halt so komplex geworden, um halt mit auf Technologiesouveränität in allen Aspekten abstellen zu können. Ja, also du hast ja eigentlich, bist du ja an so einem Punkt, wo du sagst, du versuchst irgendwie mindestens die Basics selber in der Hand zu haben, um nicht in kritischen Punkten eine Abhängigkeit zu haben. Aber es gibt inzwischen so viele kritische Punkte, dass du halt irgendwie dass du halt eigentlich keine wirkliche Chance hast, irgendwie als einzelnes Land. Deswegen, wie gesagt, glaube ich auch nicht, dass die Russen jetzt halt anfangen werden, da groß ihre Semiconductor-Fertigung irgendwie hochzufahren, sondern die werden maximal sich noch irgendwie in einen, keine Ahnung, 35 Nanometer oder sowas bauen, geschmuggelten Komponenten oder irgendwie sonst irgendwas, um halt irgendwie halbwegs okay akzeptable Militärelektronik bauen zu können, aber die werden niemals 5 Nanometer Zeug bauen, das ist halt, brauchen sie nicht.
Aber das lohnt sich auch gar nicht.
Nee, ich meine, können sie eh in China oder bei Samsung kaufen dann, also ist halt irgendwie, also das, trotzdem glaube ich, dass ein Stück weit technologische Souveränität notwendig ist im Sinne von, dass du Dinge wie zum Beispiel Software selber in der Hand hältst. Also, dass du halt in der Lage bist, die funktionsbestimmenden Eigenschaften von, also die unmittelbar funktionsbestimmenden Eigenschaften von Digitalsystemen selber in der Hand zu haben. So, und da glaube ich, dass die Idee von technologischer Souveränität nicht völlig bekloppt ist. So, was jetzt halt irgendwie Chipfertigung angeht. Naja gut, ich meine, wir kriegen jetzt halt eine Intel 5 Nanometer Fab, ne? Die kommt halt nach Magdeburg, glaube ich, ne? Magdeburg oder Dresden war es. Magdeburg war es, glaube ich, ja. Jedenfalls irgendwann nach Ostdeutschland.
Also aus Spanien kriegt, war das nicht Spanien? Also ja, es gibt mehrere. Intel ist in Verhandlung. Die EU ist da, seit wir von digitaler Souveränität reden, ist die EU plötzlich, ist da einige Fördertöpfe aufgegangen. Genau. Ja, und Intel hat da sehr gute Deals.
Genau, und meine Intel hat dann sozusagen gesagt, okay, die Taiwanesen wollen nicht aus verständlichen Gründen, aber ist halt klar, wenn es halt irgendwie in China versus Taiwan losgeht, dann wollen wir halt zumindest noch eine Option haben, dass wir noch irgendwas machen können. So, und dazu gehört halt irgendwie, dass wir uns gut mit Samsung stellen und dass wir halt irgendwie noch eine eigene Fabrik haben, in der man irgendwie so eigene Fabriken haben, in der man Zeug bauen kann. So, und ich meine, jetzt könnte man halt natürlich eine super fiese Spekulation machen. Der Ukraine-Krieg ging erst los, als Nord Stream 2 fertig war. Und also, dass halt Nord Stream 2 nicht online ging, also nicht anging, war quasi eher so ein unvorgesehener Hiccup. Wir haben es ja noch ein paar Monate lang probiert, bevor sie dann losgelegt haben, gesagt haben, okay, scheiß drauf. Man könnte jetzt natürlich spekulieren und sagen, so, okay, wenn Intel jetzt anfängt, neue Fabriken zu bauen, mit denen halt die sozusagen die Abhängigkeit von Taiwan und damit natürlich auch ein Stück weit von China sich halt irgendwie erledigt, ist das möglicherweise halt die Deadline, beziehungsweise der erste mögliche Punkt, an dem die Chinesen loslegen. Also, dass die Chinesen sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie TSMC kaputt machen, bevor der Westen halt irgendwie self-sufficient ist, dann ist deren Motivation halt irgendwie mit uns Krieg zu führen halt dramatisch hoch. Hingegen, wenn halt irgendwie der Westen halt irgendwie jetzt nicht mehr so auf Taiwan angewiesen ist, dann ist sein Willen halt, sich wegen Taiwan in einen Krieg mit uns zu stürzen, halt einfach dramatisch reduziert.
So, ich habe hier mal gegoogelt. Ich finde hier gerade keine Heuschrecke. Das war, mit mir irgendwie verwechselt haben.
Naja, 25% also Philips und der Rest im Streubesitz.
Ja, allerdings ist es so, dass die Amerikaner ASMC irgendwie erzählt haben, sie dürfen nicht nach China exportieren.
Ja, ist ein bisschen schwierig.
Die Frage ist, auf welcher Basis.
ASML hat auch relativ viel Technologie zusammengekauft. Also die haben viel selber entwickelt.
Ja, die haben auch 2, 3 Firmen. Die haben übrigens auch in Berlin eine Firma gekauft, die dann kürzlich in Flammen aufging, komischerweise.
Berlin Glas?
Ja.
Sind die abgebrannt?
Also die eine Fabrik ist jedenfalls abgemacht, ja.
Oh, interessant. Okay, na gut.
Da gab es dann auch so komische Spekulationen.
Also aber die
waren noch nicht beteiligt.
Okay, also der Ami-Hebel über ASML funktioniert so, dass die einen für die vorhergehende Chip-Generation, also sozusagen eins größer als 5 Nanometer, was nicht war, 9 oder sowas, war 12.
Nee, 7 gab es auch.
7, ja. Jedenfalls, da, also vor extrem UV, haben die Lichtquellen von einer amerikanischen Firma, die sie gekauft haben, verbaut. Und das ist der amerikanische Hebel. Naja, weil die machen ja nicht nur EUV, die machen ja auch noch mehr. Aber um nochmal sozusagen den Bogen zurückzumachen, so diese Frage, wie groß sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten, wie schnell wirken Sanktionen, welche Folgen hat die Nichtverfügbarkeit von bestimmten Dingen, da glaube ich, also diese strategische Wirtschaftskriegsführung, so, ne, das ist halt so ein Ding, was einerseits unterschätzt und andererseits überschätzt wird, weil was der Westen gerade mit den Sanktionen versucht gegen Russland, ist halt strategische Wirtschaftskriegführung.
Naja, nur hat Russland halt nicht so die fetten, irgendwie höheren Industriezusammenbau, sondern das sind größtenteils Rohstoffexporte, was sie machen. Insofern ist ja der Hebel auch nicht so groß. Du kannst halt aufhören, den Scheiß abzukaufen. Aber es ist ja ein viel größerer Hebel, wenn du zum Beispiel dafür sorgen würdest, dass TSMC keine Wafer mehr kriegt.
Oder China halt bestimmte Vorprodukte nicht kriegt oder andersrum Europa kein Kram mehr aus China bekommt, dann wären wir im Arsch. Also mal ganz ehrlich, dann haben wir keine Antibiotika mehr, dann haben wir irgendwie nichts mehr. Das ist halt
ja, das habe ich neulich gelesen, dass seit ein paar Jahren haben unsere Apotheken das Problem, dass diverse Sachen einfach nicht lieferbar sind. Und das heißt, erkennt man als Kunde daran, dass man irgendwie ein Rezept hat und dann sagen die, können Sie auch dieses Mittel hier nehmen, das ist dasselbe. Ja, das liegt daran, dass es ursprünglich hier gar nicht lieferbar war. Und das liegt daran, dass sehr viele unserer Medikamente, obwohl die Pharmakonzerne deutsch oder europäisch sind, trotzdem in China hergestellt werden. Und da gab es dann halt irgendwie Covid-Lockdown oder sowas.
Die Rohstoffe, also sozusagen die Wirkstoffe sind halt in der Regel. Tabletten werden schon häufig noch hier gepresst, aber.
Ja, aber das hilft.
Ja, das ist genau, aber das ist halt, aber genau diese gegenseitige Abhängigkeit macht halt die Aussicht auf einen Konflikt mit China für den Westen extrem unattraktiv.
Und was ja gut ist, aber auf der anderen Seite kam ich ja her von der Frage, kann man sich da überhaupt wehren? Ist es überhaupt realistisch zu sagen, wir wären jetzt irgendwie unabhängig in irgendeinem Aspekt? Ja, nicht, oder?
Du kannst deinen Schmerz reduzieren, das alles.
Ja, aber du bist immer noch tot am Ende, wenn irgendwie sich die Sterne richtig stellen.
Also klar, unter extrem ungünstigen Umständen geht das halt überhaupt nicht. Also wie gesagt, meine Spekulation mit Intel ruht ja aus genau dieser Überlegung. So, ne? Wenn die Chinesen halt sagen, okay, unter welchen Umständen ist denn der Westen bereit, jetzt irgendeinen ernsthaften Krieg über Taiwan zu ziehen und nicht nur halt irgendwie ein bisschen hier und da zu machen, wäre halt irgendwie, der Westen hat auch noch andere Optionen für seine Chips.
Ja, aber das ziehst du nicht mal eben aus dem Boden, so eine Fabrik.
Nee, eben. Deswegen denke ich, dass die Deadline ist. Also beziehungsweise der erste Zeitpunkt, ab dem es losgehen kann.
Naja. So. Also Intel baut auch in Amerika gerade die Produktion aus.
Und Samsung wird auch gerade sehr, sehr hart umgarnt, um woanders Fabriken zu bauen. Ja, was haben wir noch?
Tja, geht das alles so weiter jetzt?
Ja, also ich meine.
Meinst du, die Supply Chains werden nie wieder normal in Scarequotes?
Nee, glaube ich nicht, dass die normal werden. Also,
haben jetzt einfach zu viele Leute gemerkt, dass man da Kohle mitmachen kann, wenn die Supply Chain irgendwie ein Problem hat?
Naja, nicht mal, sondern das Problem ist halt eher, dass die Leute legen sich jetzt alle Lagerbestände hin. Ne? Und die Inflation führt natürlich auch zu einem starken Incentive, sich Lagerbestände hinzulegen, auch wenn es steuerlich extrem ungünstig ist. Beziehungsweise macht man halt seine Firma dann halt eben nicht in Deutschland, sondern nimmt halt ein Land, wo man halt irgendwie sich die Lagerbestände aus dem unversteuerten Einkommen hinlegen kann.
Die Ukraine, sagst du?
Nee, aber keine Ahnung, wie es jetzt in welchen Ländern das halt so ist, aber es gibt halt Länder, wo du halt so diese Möglichkeit schon hast. Das führt aber übrigens dazu, dass dann halt ein Nachfrageeinbruch passiert. Also weil, wenn du halt irgendwie erstmal eine Weile aus Lagerbeständen bedienen kannst, dann kaufst du halt natürlich weniger bei deinem Zulieferer ein. So, und dann hat der halt sozusagen dieser Whiplash-Effekt.
Oder du kaufst zu viel ein und der projiziert falsch, wie viel weiter du demnächst fragst.
Also jedenfalls, es wird nicht, also eine Normalisierung der Supply Chains ist nicht absehbar, weil halt dieser Peitschenschlag-Effekt in allen möglichen Varianten und Formen mehrdimensional zu einem Überproduktion, große Lagerbestände, Unterproduktion, Lagerbestände werden wieder alle, gibt wieder mehr Nachfrage, als produziert werden kann und so weiter. Beziehungsweise Produktionsanlagen werden runtergefahren, weil halt irgendwie schon zu viele Lagerbestände sind und so weiter. Also dieses ganze Oszillieren wird halt nicht viel weniger werden. Jetzt ist einmal quasi der Stein in den Teich geschmissen und jetzt laufen die Wellen halt durch.
Und je nach
Komplexität. Beziehungsweise nicht ein Stein, sondern irgendwie viele Steine.
Je nach Komplexität der Herstellungsautomatisierung kann man sowas auch nicht mal eben runter und hochfahren, sondern das dauert dann irgendwie einen Monat, bis es wieder läuft.
Ja, wenn ein Monat, optimistische Betrachtung.
Naja, also bei so einer Chipfabrik noch ein bisschen mehr. Aber ja, bei Lieferketten ist mir auch aufgefallen, dass wir immer noch davon ausgehen, dass das alles mal eben gefahren werden kann. Und da kommt uns langsam die Klimakatastrophe so ein bisschen dazwischen. Ich habe neulich so ein Video geguckt von dem Mark Wenneke aus London. Der war gerade Ende oder Mitte Juli in London, als da gerade diese heißen Tage waren, und der berichtete, was sie da an Aktionen machen. Und eine der Aktionen war, dass sie Schienen weiß angemalt haben, damit die mehr Sonnenlicht weg.
Weil die Stoßfunken in ihren Schienen zu klein sind für die Temperaturausdehnung, für die sie geplant haben.
Ja, also so Notfall, offensichtlich irgendwie Panik-Notfallaktion. Und eine andere Sache hat ja da so eine Brücke gezeigt, wo sie, so eine alte Metallbrücke, da haben sie dann so weiße Folie über die tragenden irgendwie Stahlseile und die Anker am Ende gelegt, so ein Ding, auch so, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Moment.
Und gesperrt war sie auch.
Davon habe ich, glaube ich, ein Foto gesehen, das war sogar noch schlimmer. Da standen Klimaanlagen daneben. Diese Folien drumherum waren nicht nur Sonnenreflexion,
sondern damit die Klimaanlagen funktionieren.
Isolierung,
damit
die Brückenlager gekühlt bekommen, weil sie Angst hatten, dass ihnen diese Brückenlager platzen. So.
Also das war alles jedenfalls ganz furchtbar. Der erzählte dann auch, da hat er leider keine Fotos von gehabt, dass sie Sand auf die Straßen gestreut haben, weil der Asphalt schmolz.
Ja, ja. Ja. Die Fotos habe ich auch gesehen.
Und dann denkst du so, was zur Hölle? Ja, und wenn das jetzt im Sommer normal wird, dann kannst du auch mal eben vergessen, Sachen aus dem Lager zu holen. Ja, also das bröselt sozusagen auf allen Schichten, nicht nur die Supply Chain und also ich meine, wir sind ja schon im Grunde durch die Kriege zu den Rohstoffen durch. Wir haben ja jetzt schon so, dass irgendwie seltene Erden gibt es halt nur noch in China, und dann haben wir hier Poster hängen, Werbeposter für Smartphones ohne irgendwie Konflikt, Kobalt und so Sachen. da sind wir ja schon durch. Jetzt haben wir als nächsten Schritt gehabt, dass das Wasser alle wird. Ne?
Was auch, Brandenburg.
Was übrigens bei der Chipfertigung auch ein Riesenproblem ist, der Wasserverbrauch, je höher die Auflösung wird. Ja, und ich denke, der nächste Schritt wird sein, die Schiffe haben wir gehabt, dass jetzt aber auch einfach Straße und Schiene bald irgendwie einfach Ausfälle haben werden, weil wir haben jahrelang, jahrzehntelang auf Verschleiß gefahren und auf die Temperaturen ist das einfach nicht ausgelegt, die wir jetzt haben. Ist ja auch bei uns so, dass der Asphalt anfängt, irgendwie weich zu werden, wenn es zu warm wird.
Ja, das ist nicht so schlimm. Ich meine, im Osten hatten wir irgendwie nur Braunkohleteer und der war immer weich im Sommer. Gerade dann diese fetten Spuren an der
Ampel. Ja, genau. Ist ja, nur weil du das kennst, heißt es nicht, dass es nicht so schlimm war.
Haben wir auch überlebt, war nicht so schlimm. Nee, also tatsächlich habe ich diesen Eindruck, dass es irgendwie so langsam meine Ostsozialisierung und Erfahrung
hat langsam Vorteile. Ja, jetzt kommen hier langsam die, es zahlt sich aus.
Wieder relevanter werden. So, also auch so, also bei sowas wie irgendwie Handwerker und so, also halt so dieses ganze Umgehen mit so den täglichen Katastrophen, es fällt einem einfacher, wenn man das schon mal gesehen hat, dass und wie die Umgangsmechanismen damit sind, die funktionieren, nämlich sich primär halt irgendwie mit Leuten, die man kennt oder zu denen es irgendeine Form von sozialer Beziehung gibt.
Ich finde halt richtig scheiße, dass du wirklich an jeder Ecke sehen kannst, dass wir das selbst verursacht haben, entweder durch Fahrlässigkeit oder beschissene Planung.
Gier.
Ja. Gier.
Kurzfristige Gier. Das ist der Hauptgrund.
Da kannst du echt niemanden
Effizienz,
bringen, außer uns selbst.
Effizienzwahn. Dafür sorgen, dass immer alles viel, viel effizienter wird.
Wobei natürlich das
Kapital,
Gegenteil
also Kapital, der Fall war. Kapitaleinsatzeffizienz.
Ich glaube, es war eher, was effizienter war, als wir konnten uns mehr Managementschichten leisten, weil wir anderswo eingespart haben.
Ja.
Die Bullshit-Jobs musste halt jemand bezahlen.
Ja, das stimmt.
Tja.
Na gut, wir wollten noch auf einer hoffnungsvollen Note enden.
Das sehe ich ja nicht.
Doch.
Ich sehe, ich habe hier noch Staatstrojaner und Überwachung, was ja auch weitergeht.
Das ja, ist gut.
Alles scheiße.
Ja, ich meine, was die Situation, die wir da haben, ist, dass der Staat inzwischen ernsthaft Angst hat, die Kontrolle zu verlieren. Und
ja, zu Recht.
Wenn man halt irgendwie.
Also, das haben die Querdenker ja echt gezeigt, dass die Kontrolle im Grunde eine. Wie heißt das so schön bei. Der Gibson hat diesen Begriff geprägt für Cyberspace. Das ist eine kooperative Halluzination.
Mhm.
Ne, wenn sich alle Seiten darauf einigen.
Ja.
Und im Wesentlichen haben die Querdenker-Demos und die Impfgegner gezeigt, dass auch die staatliche Kontrolle im Wesentlichen eine gemeinsame Halluzination war.
Correct.
Und wenn da nur einer doll genug gegentritt, dann... Wenn genügend Leute da nur ein bisschen gegentreten, dann fällt halt auf, dann ist gar nicht.
Ja, wobei halt, also ich meine, die Querdenker und die Impfspinner sind da, glaube ich, nicht. Also die haben den Threshold nicht erreicht, aber die haben gezeigt, dass es wackeln kann.
Sie haben nicht den Threshold erreicht, dass das platzt, aber sie haben den Threshold erreicht, dass die Leute gesehen haben. Also ich kann bei mir ganz klar ein Umdenken diagnostizieren, dass ich mir denke, immer mehr, so wieso zahle ich eigentlich Steuern?
Mhm.
Ja, und so. Und die Frage kommt ja von den Querdenkern, wieso zahlen wir eigentlich GEZ-Gebühren? Oder kannst du bei jedem Solidarsystem kannst du die Frage stellen. Ne? Und je mehr du einzelne Leute siehst, die halt nicht am System teilnehmen, und zwar bei Covid-Masken ist es ja eine Sache, wo aus meiner Sicht sich das so darstellt, dass die mir sozusagen ins Gesicht zeigen, ist mir egal, ob ich dich anstecke oder nicht. Ja? Also das heißt, nicht nur nehmen die nicht am System teil, sondern mein Wohlergehen ist ihnen egal. Ja, weil sie das Problem leugnen oder was auch immer, warum, ist ja egal. Aber damit ist auch ist für mich plötzlich der Gedanke legitim zu fragen, warum zahle ich eigentlich ein? Mhm. Ja, und das ist so ein Gift, was sich so von langsam durch alle Schichten der Gesellschaft träufelt, ist mein Eindruck.
Ja, gut, kann ich nachvollziehen. Also, ich habe ja schon irgendwie länger was diese Masken angeht, dieses Konzept des Fremdschutzes bei den Masken war, glaube ich, ein Fehler.
Hätte man nicht sagen sollen, meinst du?
Nee, weil, also zum einen ist der Effekt halt irgendwie so stark abhängig von Sitz der Maske und der Qualität der Maske, dass das halt irgendwie bei irgendwie diesen typischen blauen Läppchen, die sie da halt irgendwie medizinische Maske
nennen, für den Arsch,
war halt völlig für, naja, egal. Und dementsprechend halt auch einfach diese Idee, dass man keine Masken mit Ausatmenventil benutzen soll, weil man ja damit die anderen nicht schützt, glaube ich, war ein Fehler.
Das hat, glaube ich, eh nicht genug Leute erreicht. Aber ich habe das am Anfang selbst verbreitet, weil mein Eindruck war, es ist gar nicht klar, ob die inbound genug schützen. Dachte ich, dann reicht ja auch, wenn sie outbound schützen. Und das konnte ich nachvollziehen. Selbst wenn die Maske nicht gut sitzt, dann geht der Luftstrom an der Seite raus und nicht nach vorne, mit dem du redest.
Ja gut, okay. Also jedenfalls letzten Endes ist halt aber diese, also vielleicht war meine Sicht da schon einmal irgendwie viel zu zynisch. Also zynisch genug, wie auch immer. Also ich habe halt Maske immer nur als Eigenschutz betrachtet, weil irgendwie alles andere, ich meine, keine Ahnung, ob da jemand seine Maske mit Stecknadelstichen behandelt hat, damit er leichter atmen kann, weißt du, da habe ich mich noch nie drauf verlassen, aber ich sehe deinen Punkt zu sagen, dass die Bereitschaft die Bereitschaft zum solidarischen Handeln dramatisch abgenommen hat und dass Corona da einen auf jeden Fall so ein Wendepunkt war, weil es plötzlich so sichtbar wurde. Also weil du
hast, ich glaube, das ist auch noch selbstverstärkend, ist mein Eindruck. Wenn es anfängt zu bröseln, dann denkst du plötzlich nach, wo das denn noch ist. Ja?
Ich sehe das halt immer in der Bahn, da hast du halt irgendwie so immer dieselbe Demografie von Leuten, die mit so leicht trotzigen Blick irgendwie ihr Blauläppchen irgendwie als Kinnhalter irgendwie
genau.
runtergezogen haben.
Ich meine, so, ey, sag mal,
so und so.
Musst du mir hier, also ist ja eine Sache ohne Maske, aber die Maske zu haben und dann nicht über Mund und Nase zu ziehen, ist doch ein Stinkefinger.
Ja, und dann halt auch dabei immer so zu gucken, so, weißt du, so dieser, okay, spricht mich jetzt gleich jemand an, so, ich wollte mir gerne meine ganze Wut ins Gesicht schreien, Blick so. Und ich mir so denke, so, okay, wart ihr schon immer da? Ja, und ihr wart schon immer da, aber ihr wart.
Oh, die waren schon immer da.
Ihr wart nicht so sichtbar, wir wussten nicht so, wie viele ihr seid, jetzt wissen wir es. Ihr seid nicht so viele, aber ihr seid ganz schön lästig.
Du, ich glaube auch, dass die nicht schon immer so waren, sondern dass sich das auch gesteigert hat. Und
die sind,
glaube,
viele sind über die Schwelle gepusht worden.
Ich glaube, früher waren das Fußballfans, weißt du, die dann immer von der Polizei rausgezogen und kontrolliert wurden und irgendwie Bußgelder und Platzverweise.
Naja.
Und das hat sich auch durch die Gesellschaft geeitert. Und jetzt mit den Covid haben die so ein Ventil gehabt.
Nee, die Demografie sind nicht Fußballfans. Also ich kenne viele Hooligans und
nee, nicht für die Hooligans, sondern einfach Leute, die ein Fußballspiel sehen wollten. Was da teilweise an Sicherheitsstaat hochgezogen wurde und weißt du, dann gab es irgendwie einen Sonderzug und der wurde dann irgendwie random komplett am Bahnhof alle einmal durchkontrolliert und so Sachen. Also es gab schon.
Aber es passiert doch, ich war gerade am Wochenende auf einem Festival und da hat die Polizei an der Grenze zu Polen, das war ein polnisches Festival, auf einem Parkplatz eine riesige Kontrollstation aufgebaut mit so richtig mehreren Dutzend Beamten und haben alle Reisebusse, mit denen sich halt irgendwie die Leute ökologisch korrekt zu diesem Festival chauffieren lassen wollten, alle Reisebusse flächendeckend, also hunderte von Bussen, flächendeckend gefilzt, mit aller Aussteigen.
Nach Drogen gesucht oder was? Drogen,
so. Und ich denke mir da so, ja.
Warum? Auf unserer Seite meinst du?
Auf unserer Seite, ja. Auf unserer Seite, um die Statistik vollzumachen, sagen die auch. Also es ist halt so deren.
So. Ja, dann darf sich echt nicht wundern, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, an dem Staat teilzunehmen, oder?
Genau. So und der Punkt ist halt, deshalb, also sozusagen ist dasselbe Spiel halt wie bei den Fußballfreunden.
Weißt du, es gibt ja diese Webseite, Web3 is going great, wir brauchen mal War on Drugs is going great. Einfach mal diese Art von Meldung.
Der Punkt ist, das ist ja eigentlich schon erledigt. Fuck. Ich meine, wann halt irgendwie, dass halt irgendwie Haschisch-Legalisierung passiert, ist jetzt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit und wann irgendwie diese bekloppten SPDler irgendwie endlich mal verstehen, dass sie einmal das Richtige tun könnten, was möglicherweise sogar populär wäre.
Ja, aber du kannst dich nicht auf die SPD verlassen, das hat noch nie. Die kippen um, die sehen, wenn es mal kurzzeitig so aussieht, als wenn sie versehentlich das Richtige tun, kippen sie noch um vorher.
Right. Anyway, jedenfalls ist ja zumindest ein Fall, wo, sag mal, der progressive Teil der Gesellschaft und die Polizei einer Meinung sind. Ja, also muss man ja auch mal so sehen. Aber anyway, also
Aus
anderen Gründen natürlich. Wohl, aber diese Art von offensichtlicher In-Your-Face-Repression, das war auch so ein Punkt, wo ich hatte irgendwie ein oder zweimal irgendwie während dieser Corona-Geschichte und nicht nur ich, sondern auch Freunde, so Run-ins mit dem Ordnungsamt. So und wegen, als diese bekloppte, du musst auch draußen nachts Maske tragen,
wenn du allein bist.
Wenn du allein bist, weil die Straße als Geschäftsstraße klassifiziert ist.
Oh.
Und ich dachte mir, was für eine Sabotage. Wer sich diese Regel ausgedacht hat, der einzige Grund, den ich mir für diese Regel vorstellen kann, ist, Leute over the edge zu bringen. Die Leute wirklich dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, jetzt reicht's mir mit diesem Staat. So. Und ich meine, meine Grundhaltung gegenüber diesem Staat ist ohnehin jetzt nicht so flauschig freundlich, so da, danke Finanzamt. Aber das waren halt so Punkte, wo halt für mich halt so der Punkt erreicht hat, wo ich dachte so, nee, das ist jetzt so eigentlich kurz vor offener Repressionsgesellschaft, wenn da diese Trottel von Ordnungsamt-Schnuffis da stehen mit irgendwie ihrer angezogenen Machtuniform, die sie verliehen bekommen haben, wissend, das, was sie da gerade tun, völliger Bullshit ist und nichts weiter tun, als ihre Macht ausüben. Das ist ein Punkt, wo ich verstehen kann, wieso Leute auf Demos gehen. So, auch wenn ich sie sonst für komplette Idioten halte. Na, also wo ich halt irgendwie keinerlei Verständnis irgendwie für diese Impfgegner-Spinner oder diese irgendwie Blauläppchen auf dem Kinn tragen in der Bahn Leute habe. So, weiß Gott, die Leute, die ich wirklich nicht mag, aber an diesem einen Punkt war ich dann auch an dem Punkt so, okay, das ist jetzt wirklich so, jetzt hat der Staat den letzten Rest an Rationalitätserwartung bei mir verspielt. So, meine Erwartung an den Staat war eigentlich bisher, ich kann sein Handeln nachvollziehen. Also er handelt zumindest, wenn nicht immer effizient und auch nicht immer rational, aber ich kann zumindest nachvollziehen, wie es dazu kommt. An diesem Punkt war die einzige Erklärung, die ich hatte, die wollen die Leute jetzt wirklich in den Wahnsinn treiben. Die wollen jetzt wirklich, dass selbst Leute, die eher gutwillig sind wie ich, kurz davor sind, diesen Ordnungsamtsschaden in die Fresse zu hauen. Und das ist halt so ein Ding, wo bei mir ein bisschen was zerbrochen ist. Also wo für mich so der Punkt war, wo ich dachte so, okay, mein letztes Rest an Vertrauen in diesen Staat, so auch noch der allerletzte Rest ist jetzt weg. So der erste Breakpoint war irgendwie, als sie gesagt haben, ja nee, Masken braucht ihr nicht, weil die könntet ihr falsch aufsetzen, so. Wo die Studienlage vollkommen klar war. So, da dachte ich, okay, das wird nichts mehr mit dieser Pandemie und euch und diesem Staat. So, aber dass sie dann flippen und sagen, du musst nachts auf offener Straße draußen, wenn du alleine unterwegs bist, eine Maske tragen. Sonst kriegst du Ärger mit dem Ordnungsamt. Das ist so, da ist meine Erwartung an rationales Handeln des Staates vollständig zerbrochen. Die wird, glaube ich, auch nicht wiederherstellbar sein. So, und das ist halt so ein Ding, wieso ich glaube, dass die Eskalationsgeschwindigkeit nimmt ab jetzt zu. Das ist ja egal. Irgendjemand hat die Dienstanweisung geschrieben. Irgendjemand hat nicht verhindert, dass diese Dienstanweisung geschrieben wird. Irgendjemand hat da ein Gesetz draus gemacht. Irgendjemand in der Stadtverwaltung hat diese Straßen designiert mit hohem Aufwand. Irgendjemand hat diese Schilder dahin gedübelt. Da sind Schilder, so, weißt du, so richtige Schilder, die hängen da mit hier musst du jetzt Maske tragen. So. Zu einem Zeitpunkt, wo der wissenschaftliche Konsens vollständig klar war, dass Outdoor die Gefahr so gering ist, es gibt kein Problem. So. Ne? Und anstatt da mal für zu sorgen, dass mal einer durch die Bahn geht und sagt so, junger Mann, könnten Sie vielleicht Ihre Maske wieder aufsetzen? Haben Sie Ordnungsamtsschergen nachts auf die Straße geschickt? So. Da war's.
Da gibt's vorbei. Gibt's Nachtszuschlag, wenn du nachts auf der Straße stehst.
Ja, also, wahrscheinlich.
Ja, und das natürlich machen die das.
So. Klar, natürlich, wenn die den Befehl kriegen, machen die das. Wir sind in Deutschland, hier werden Befehle befolgt. So. Nee, aber deswegen glaube ich, weil die Fähigkeit des Staates, politische Entscheidungen in rational nachvollziehbares Handeln umzusetzen und.
Nee, andersrum. Ich finde, der Staat hat zumindest die Aufgabe, glaubwürdig zu simulieren, dass es einen Hintergrund hat. Und das haben sie halt verkackt bei Covid. Sondern sie haben einfach irgendwie Panikaktionen gemacht. Und selbst als sich dann die Faktenlage geklärt hat, haben sie die nicht zurückgezogen.
Das hatte nichts, es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Zweifel mehr an der Faktenlage.
Ja, eben, das meine ich ja. Aber die Regelung kam bestimmt von davor.
Nee, die war danach.
Na, das war okay.
So. Nee.
Dann verteidige ich das nicht.
Also ich meine, sowohl wir brauchen keine Masken, da war die Sache klar, dass wir Masken in den Räumen brauchen, als auch wir müssen draußen Masken tragen. Da war bereits klar, dass draußen keine Ansteckungsgefahr besteht, die relevant ist. So. Also das ist jetzt nicht so, dass es halt irgendwie dann da der Punkt ist halt, das ist wie bei sowas wie Staatstrojaner. Es gibt so eine Phase, wo der Staat bzw. die Politik nicht weiß, wo man ihnen zugestehen muss, sie verstehen es noch nicht. Sie haben die Wissenschaft noch nicht zur Kenntnis genommen. Sie haben Expertinnen noch nicht zugehört. Sie sind noch nicht in der Lage zu verstehen, was die richtige Entscheidung wäre. Das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, okay, helfen wir gerne, erklären wir gerne.
Ja, aber dann handelt noch nicht, wenn ihr das noch nicht verstanden habt. Das ärgert mich ja immer, wenn die dann irgend so einen Kurzschluss-Scheiß machen.
Das ist der erste Punkt der Handlung. Der zweite Punkt der Handlung ist, wir haben es wohl verstanden. Wir wissen genau, worum es geht. Wir haben die Studien gelesen, wir haben den Experten zugehört. Und jetzt machen wir trotzdem Staatstrojaner.
Na, so. Da erzähle ich ja immer die Story von ich war mal als Experte im Bundestag geladen und die Begrüßung war, Vielen Dank, dass Sie wieder gekommen sind, nachdem wir Sie das letzte Mal schon ignoriert haben. Das war der erste Satz, den die zugesagt hat. Ich dachte so, okay. Und so war's. Ja, das wird nicht gemacht, damit Sie irgendwie die Wahrheit gehört haben. Das wird nicht gemacht, damit irgendjemand danach informiert ist, sondern das wird gemacht, damit du nicht aus formellen Gründen den Beschluss anfechten kannst.
Genau, es ist halt die Demokratie-Show.
Das ist die Simulation.
Im Bundestag. Aber was ich, also um sozusagen.
Aber ich erwarte, dass du zumindest irgendwie glaubwürdig zu erklären versuchen kannst, wie es zu der Entscheidung kam. Und das ist halt inzwischen weg.
Diese Erwartung nicht mehr. Also, ich habe wirklich keine Erwartung darin mehr, dass der Staat in irgendeiner der kommenden Krisen halt irgendwie derjenige sein wird, der irgendwie die Sache rettet oder auch nur irgendwas tut, um es zu verbessern. So,
ich meine, die werden sich selbst retten.
Ich habe diese Erwartung nicht mehr. Die sind wahrscheinlich sogar dazu zu blöde. So, ich meine, weil du gerade für den Staatstrainer ansprichst, so einer von den Leuten, die dieses Staatstrainer-Thema treiben, so, der ist halt klug, ne? Ist ein schlauer Mann, der halt irgendwie schon seit vielen, vielen Jahrzehnten im Staatsdienst ist, in unterschiedlichen Verwendungen, in unterschiedlichen Varianten. So, und einer von den wenigen Leuten im Staat, die wirklich wissen, wie das mit den Computern und der Computersicherheit und so weiter und so fort geht. So, und der sagt dir dann halt, deswegen sage ich den Namen mal nicht, ja, es gibt ein Missbrauchsrisiko. Ja. Wir verstehen, dass es da ein Problem mit den Sicherheitslücken gibt und dass diese Sicherheitslücken, wenn wir die benutzen, so, dann werden die möglicherweise nicht geschlossen und so. Und da gibt es halt so ein Managementproblem so und da muss man sich halt einen Prozess für überlegen. So, und halt, aber
wir machen trotzdem.
Moment. In meiner Abwägung ist das Risiko, diese Eingriffsmittel nicht zu haben, zu groß, weil wir Angst davor haben, die Kontrolle zu verlieren. Weil wir Angst davor haben, dass uns irgendwie Reichsbürger, Terroristen, Kinderficker, ausländische Nachrichtendienste und so weiter. Also die ganze Litanei von Bedrohungen, Nazis, die immer wieder durchiteriert werden, dass wir da nicht mehr hingucken können und deswegen blind sind, deswegen nicht mehr handeln können und deswegen die Kontrolle verlieren. Dieses Risiko ist signifikant größer aus seiner Sicht und der ist damit repräsentativ für einen großen Teil des Staatsapparates, als das mit rechtsstaatlichen Mitteln und Transparenz und Prozessen managbare Risiko des Missbrauchs von diesen Mitteln durch Geheimdienste, Polizeibehörden. So. Und da bist du dann halt in einer beschissenen Position. Da bist du in so einer Position, wo du sagst, okay.
Dem kannst du auch nichts mehr sagen.
Meine Weltsicht, deine Weltsicht. So, ne? Also du sagst ja nicht, es gibt hier kein Problem, sondern du sagst, es gibt ein Problem, aber es ist nicht so groß, dass wir es nicht managen können. Und ich sage, okay.
Naja, ich finde immer, das ist ja das, was Wissenschaft und Religion unterscheidet, ob deine Sache falsifizierbar ist. Ja? Und wenn du auf so einem Weltbild agierst, dann will ich aber mindestens ein Sunset-Clause haben, dass das Gesetz nach einem Jahr automatisch verfällt. Aber machen die halt nicht.
Natürlich nicht, ja? Weil es ja Macht.
Ja, und das ist halt das Problem, dass sich Macht irgendwann nur noch darum kümmert, den Machterhalt voranzutreiben.
Ich meine, auf der anderen Seite hast du dann halt die Linke, die halt irgendwie so eine panische Angst vor Macht hat.
Wobei, ich würde dem inhaltlich sogar zustimmen, dass sie ohne Trojaner irgendwann nicht mehr in der Lage sein werden, da Strukturen aufzuklären. Ja? Nur ist es ja nicht so, dass sie in den Zeiten, als es einfach war, ohne Trojaner diese Strukturen aufzuklären, signifikant was gegen irgendeine dieser Gruppen getan hätten. Daher ist das für mich kein gültiges Argument. Und ich finde, der Staat darf auch einfach einige Sachen nicht. Das ist dann halt hinzunehmen. Ja? Genau. Wenn wir zum Beispiel einen Lügendetektor hätten, also jetzt mal unter der Annahme, dass die funktionieren, was nicht der Fall ist, aber nehmen wir mal an, es gäbe einen Lügendetektor, dann haben wir immer noch das Recht in der Verfassung, dass du dich nicht selbst inkriminieren musst. Das heißt, du könntest dann sagen, will ich nicht. Ich sage nichts.
Ja.
Ja. Und das wird hier halt abgeschafft mit diesen Staatstrojanern. Jedenfalls, was mich an den Staatstrojanern geärgert hat, dass eigentlich egal, wie viel wir die Hände mit anderen Sachen voll hatten, mit irgendwie Covid, mit Inflation, mit Supply Chain Chaos, mit allem, ja, trotzdem wird dieser Staatstrojaner-Scheiß vorangetrieben.
Klar.
Das finde ich immer krass, ja.
Das hat aber.
Dass es offensichtlich nichts mit dem Druck hat, zu tun hat, von dem die da immer reden. Sondern du hast in der Zeit vom Ukraine-Krieg nichts über irgendwie Kinderporno-Probleme gelesen in den Medien. Es gab keinen Druck. Ja, hat die Schwelle nicht genommen. Mhm. Aber das hat eben nicht dazu geführt, dass die Argumente, die darauf aufbauten, dass es da ein Problem gibt, dass das irgendwie gestoppt wurde.
Es hat nur die Aufmerksamkeit woanders.
Und dann denke ich mir halt, okay, das ist nicht evidenzbasiert, was die hier machen. Und dann muss ich mir auch die Argumente nicht anhören von denen.
Nee, evidenzbasiert ist es halt nicht. Ne? Also überhaupt nicht. Na gut.
Aber ich kann das halt bei mir selbst beobachten, dass so einige von den zentralen Fragen der Querdenker mit je mehr Zeit vergeht, desto irgendwie solider erscheinen die Fragen, so warum zahle ich hier eigentlich ein? Und ich beobachte um mich rum auch, dass die Leute Solidarsysteme wie so eine irgendwie Versicherung, Lebensversicherung betrachten. Ne? Die denken sich, ich zahle da irgendwie N Euro ein und dann will ich halt N plus K raushaben. Aber das ist halt kein Solidarsystem, wenn alle mehr rausholen, als sie einzahlen. Dann ist das irgendwie eine Lotterie. Nee, nicht mal, das ist gar nichts, es geht nicht.
Ein Ponzi-Scheme.
Ja, genau, es ist ein Schneeballsystem, hervorragend. Nee, aber diese Anspruchshaltung, dass ich da aber dann bitte mehr raushaben will, als ich eingezahlt habe, die ist halt Gift auf jeder Ebene.
Hm.
Ja, dann kannst du halt keinen Staat mehr machen, wenn die Leute da so rangehen. Und ich glaube, das beißt uns gerade in den Arsch, dass wir da jahrelang nichts gegen gemacht haben.
Naja, aber was da halt passiert ist, ist halt eben auch eine Verselbstständigung des Staates.
Ich übrigens von beiden Seiten. Auch der Staat argumentiert ja so. Ja. Deswegen bleiben Autobahnreparaturen für 20 Jahre liegen.
Mhm.
Weil bis sich das amortisiert hat, ist der nächste Typ in der Legislatur.
Mhm.
Und das lohnt sich für den jetzt nicht. Der macht dann halt ein Schild, was die Höchstgeschwindigkeit senkt. Was ich ja immer, könnte ich immer reintreten, wenn ich sowas sehe. Weißt du, so ein Schild irgendwie ab hier 30 km/h und dann so ein Schild darunter irgendwie Straßenschäden.
Was richtig geil ist, hier vorne gibt es ein Schild Tempo 30 km/h und dann drunter ein Schild Gehwegschäden.
Huch, also was?
Und ich dachte mir so, irgendjemand hat da richtig Humor. Oder ist total verpeilt oder ist ein richtig harter Irristiker.
Ich habe ja neulich für einen Vortrag irgendwie, habe ich ein bisschen Bilder gesucht, ob ich ein Bild von sowas finde, weil ich für dieses Schema siehst du ja auch anderswo irgendwie. Wir senken lieber die Höchstgeschwindigkeit, als dass wir hier. Und dann habe ich ein Schild gefunden, da hat jemand irgendwie noch ein Schild drunter getan. Seit circa 20 Jahren. Weißt du, so Straßenschäden seit circa 20 Jahren. Yes! Und so ist es halt, ne? Dass die Leute lieber irgendwie ein Antivirus installieren, als ihre Software sicher zu machen. Das ist ja immer dasselbe Muster. Nun ja, sag mal was Positives.
Was Positives. was Positives. Oh, ich hatte am Wochenende ein erstaunlich positives Erlebnis zum Thema fleischlose Ernährung.
Ah ja, genau, erzähl mal.
Und zwar habe ich tatsächlich ein Produkt einer israelischen Firma konsumiert, die heißt Redefine Meat. Machen ja eigentlich keine Werbung hier, aber ich bin tatsächlich ein bisschen begeistert. Und die machen tatsächlich 3D-gedruckte Fleischersatzprodukte, also wo sie halt so aus diversen Proteinvarianten, ich glaube irgendwie so Soja und Weizen, Erbsen und so Zeug.
Whatever
und Kokosfett irgendwie halt so Fleisch drucken. Und dieses Fleisch dann lässt sich halt zubereiten wie normales Fleisch. Und das war echt überzeugend. Also es war halt einfach so, also geschmacksmäßig war zumindest das Steak noch nicht ganz da, aber irgendwie das Lammgehackte war definitiv schon da. So, also sowohl Geschmack als auch texturmäßig. Und ja, und die sagen halt ja, sie verbrauchen irgendwie deutlich weniger als ein Drittel von der Energie. Ich glaube, sowas wie 20% oder so an Energie, CO2-Footprint und so weiter.
Das ist immer noch viel mehr als ein Salat übrigens, ne? Also laut diesem einen...
Naja, von Salat wirst du halt nicht satt.
Nee, aber ist so, also der Unterschied zwischen, also wie wir bauen hier Getreide an und wir bauen hier, wir ernähren damit ein Rind, aus dem wir Fleisch machen, ist irgendwie Faktor 100 an Wasser- und Energieverbrauch.
Was? Nee, also kalorienmäßig hast du...
Nee, nicht kalorienmäßig, das ist halt sehr ineffizient, ein Tier zu füttern, was du dann
frisst. Ach so, ja, okay. Ja, okay, also das jetzt, wenn du die, also wenn nicht
nur. Das heißt, wenn du jetzt also das Tier aus der Gleichung nimmst und direkt aus dem Soja einen Fleischersatz baust, würde ich schon erwarten, dass du näher dran.
Ja, die sind jetzt Prototype.
Ja, klar, natürlich. Aber also da muss noch einiges sich bewegen.
Die sind halt, die bauen jetzt halt so, keine Ahnung, so.
Aber egal, wie teuer ist denn das im Vergleich zu Fleisch?
Die waren jetzt so bei ihrem Rindfleischersatzprodukt bei. Ich glaube, weniger als, also Verkaufspreis, weniger als 2/3 von sehr gutem Rindfleisch. Positionieren sie da.
Mhm.
Was sie halt machen, ist die Tesla-Strategie. Und die ist halt auch richtig. Die sagen halt, wenn du halt irgendwie als fleischlose Ernährung irgendeinen getreidebreiteigigen Wuh versuchst, irgendwie zu verkaufen, der nur oberflächlich frittiert wurde, dann wirst du halt kein Glück haben. Es muss halt geiler sein.
Ja.
Na, es muss halt mehr Spaß machen. Also genau das, was Tesla halt gemacht hat, zu sagen, so Elektroauto wird genau dann gewinnen, wenn du dir lieber einen Tesla kaufst als einen Porsche. So, weil der halt einfach geiler ist, weil der halt mehr Spaß macht. Und genau das haben die halt getan. Also tatsächlich, deren Lamm war so, dass Leute in die Küche gegangen sind, um zu gucken, ob da nicht wirklich ein Lamm irgendwo, also Lammhack versteckt ist. Das war wirklich gut. Also richtig so hätte man hier problemlos irgendwie auch im Wedding einfach in der Bude verkaufen können und die Leute würden da hingehen, weil es so geile Lammhackröllchen sind. So, das war schon beeindruckend. Und das Steak. Und
also Frank hat mir Fotos gezeigt, das sah aus wie Fleisch.
Genau, das Steak war
also optisch nicht zu unterscheiden.
Das Steak hat halt wirklich einfach Textur von Fleisch, so Geschmack ist so bei 80%, würde ich sagen, aber da kommen sie auch noch hin. Also jedenfalls gibt es da Hoffnung, dass man tatsächlich irgendwie das mit der fleischlosen Ernährung ohne allzu große kulinarische Opfer erledigen kann, was mich persönlich
sehr erfreulich.
Mich persönlich wirklich sehr erfreuen würde. Anyway, hast du noch was Positives? Du hast schon mit etwas Positivem angefangen, nämlich mit dem 9-Euro-Ticket. Das ist ja tatsächlich ein wirklich sehr positiv, muss man ja sagen.
Auch wenn sie uns das gerade kaputt machen wollen. Jetzt gingen hier irgendwie Zahlen rum, dass es den CO2-Ausstoß nicht gesenkt hat. Ja, das war auch nicht die Frage, oder?
Naja, ich glaube, es ging eher um Inflationsbekämpfung, ne?
Es war gedacht, um die Leute zu entlasten, wegen der Inflation, ja. Aber naja.
Aber das Ziel wurde auch offensichtlich erreicht, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine,
ein durchschlagender Erfolg. Die Bundesländer wollen jetzt aus eigenem Budget eine Verlängerung machen. Die ist dann halt nicht 9 Euro, sondern irgendwie, was weiß ich, 29 oder 49 wird gerade diskutiert. Die nicht mitmachen wollen, sind Bayern. Ja, super. Und der Linde hat wieder so ein paar Sätze rausgehauen. Egal, wir wollten positiv enden. Lass uns nicht auf Linde enden.
Das endet nicht positiv.
Na gut. Scheiße.
Ja, okay. Ja, was haben wir noch Positives?
Ich glaube, das war's.
Das war's, okay. Na gut.
Wir haben mal wieder eine Sendung gemacht. Das ist
genau. Freut euch, dass wir eine Sendung gemacht haben.
Arg.
Na gut. Ja, dann wünschen wir euch noch einen schönen Restsommer. Vielleicht
hoffentlich nicht ganz ohne Alternativlos-Sendung, aber wir versprechen diesmal nichts.
Genau, also ich vermute mal, wir werden noch was hinbekommen dieses Jahr, oder?
Also von mir aus auf jeden Fall.
Also wir haben eigentlich schon ein paar Sendungen vorbereitet, auch was mit Gästen. Es hat immer so ein bisschen Koordinations- und Logistikprobleme. Die
insbesondere, also wir tun, was wir können.
Insbesondere durch Corona auch nicht wirklich einfacher geworden sind, aber wir tun tatsächlich, was wir können. Und dann viel
zusammen schaffen wir das.
Das schaffen wir schon. Genau. Wir müssen zwar alle den Gürtel etwas enger schnallen, aber vielleicht haben wir dafür ein schönes fleischloses Steak dabei. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum
nächsten Mal.
Nächsten Mal.